Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Wenn du gegen so eine klasse Mannschaft wie Leipzig dann zurücklegst, dass sie sich dann fürchterlich auseinandernehmen. Aber die haben es trotzdem riskiert und es ist aufgegangen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, Lokomotive Leipzig wieder in der ersten Fußball-Bundesliga. Ein kleiner freudscher Versprecher von Rudi Völler im aktuellen Sportstudio. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nr. 145 in einer besonderen Ausgabe. Denn heute sitze ich mal mit meinen Gästen wieder bei mir im Wohnzimmer. Das ist mal das Netteste. Und wir wollen einen Schwerpunkt auf den VfB Stuttgart legen, was sich jetzt ja nach diesem 12. Bundesligaspieltag auch nahezu aufdrängt. Und deshalb begrüße ich bei mir zum einen Desiree Wolf, die @Tösirö. Ihr kennt ihre Stimme von meinsportradio.de und aus diversen Schlusskonferenzen schon. Schön, dass du mal wieder da bist, Desiree. Hi.
Freut mich, dass ich da sein darf. Hallo.
Und mit seiner Premiere Florian Regelmann, Chefredakteur von Spox, nicht aktiv bei Twitter. Das müssen wir gleich noch thematisieren. Warum eigentlich? Servus, Flo.
Servus, Max. Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass das mal geklappt hat. Warum ist dein Twitter-Profil inaktiv? Das geht doch gar nicht.
Es ist eine gute Frage. Es ist eine Mischung aus dass ich sehr, sehr altmodisch bin, also, okay, und dass ich ein bisschen Angst davor habe, was ich da so raushauen würde, falls ich da aktiv wäre. Also ich glaube, ich bin ja nicht dafür bekannt, jetzt nicht meinungsstark zu sein. Ich habe also immer eine klare Meinung, deswegen,
ja, das stimmt.
Bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber es kann noch kommen. Also ich überlege schon des Öfteren, das mal zu aktivieren.
Wie viele Follower müsstest du durch den Rasenfunk gewinnen, damit du anfängst zu twittern?
Oh Gott.
Jetzt 100? 200?
100 reichen schon.
Okay. Wir packen jetzt 100 Follower drauf. Wie heißt dein Handle? Spox_Regelmann, oder?
Absolut, ja.
So schaut's aus. Wir machen jetzt gleich die Bestandsaufnahme, wie viel du gerade hast. Und dann.
Das hätte ich niemals sagen sollen.
Und dann gibt's endlich mal jemanden, der auf Twitter eine Meinung vertritt. Darauf hat dieses Netzwerk gewartet.
Der einzige, der absolut einzige.
So, du bisher hast du keinen Follower.
Oh.
Jetzt hast du eine Follower-Anfrage von mir. Du müsstest das privat noch rausnehmen dann. So. Ich freue mich, mit euch über den 12. Bundesligaspieltag zu sprechen. Bevor wir loslegen, noch ein Hörhinweis, und zwar in eigener Sache. Ich habe einen Kurzpass aufgenommen mit Christian Bernhard, der uns beiden, Flo, ja auch gut bekannt ist, ehemaliger Kollege, zum WM-Aus von Italien. Das ist eine recht runde Sendung geworden, die aber noch gar nicht so viele gehört haben, wie es eigentlich sein sollte. Hört mal rein, man versteht vielleicht so manches dann ein bisschen besser. Und bevor wir loslegen, danke ich noch Nachbarshund, Thorsten und Mr. Mo. Alle drei Rasenfunk-Supporter, sie helfen den Rasenfunk zu finanzieren. Alles, was hier auf dem Tisch steht, ausgenommen den Streuselkuchen.
Der ist von Oma.
Ja, genau. Ja, auch eine Art von Support, ehrlich gesagt. Vielleicht der wichtigere, manchmal sogar in manchen Zeiten, ist von den Hörerinnen und Hörern finanziert. Vielen Dank dafür. Unter rasenfunk.de/unterstützen erfahrt ihr, wie man das machen kann. Und ich habe auch neulich in einem Vortrag mal gesagt, wie viel wir eigentlich brauchen. Den werde ich auch nochmal verlinken für den einen oder anderen und die ein oder andere vielleicht interessant. Lasst uns in den Bundesligaspieltag reingehen und der Videoschiedsrichter lässt uns nicht los. Wir beginnen mit dem Spiel Mainz 05 gegen den 1. FC Köln, 1:0 am Ende. Wenn die Saisonleistung mit Tasmania Berlin und Saarbrücken in der 1963er Saison verglichen wird, dann geht's einfach rein richtig schlecht. So ist es jetzt gerade beim FC. 10 Niederlagen, kein Sieg nach 12 Spieltagen, 4 erzielte Tore, 23 kassierte. Das ist der FC in der Saison 17-18. Und zur Bilanz gehört aber auch fast jeden Spieltag strittige Entscheidung des Videoschiedsrichters gegen den FC. Diesmal ein Strafstoß in der 43. Minute. Womit ich die Eröffnungsfrage stellen kann, haben wir dazu eine eindeutige Meinung zu diesem Strafstoß? War es denn einer, Desiree?
Aus meiner Sicht nicht. Also ich hätte De Blasio da eine ganz glasklare Schwalbe unterstellt. Natürlich aus unserer Fernsehzuschauersicht immer nach der x-ten Wiederholung und von oben, unten, links und rechts betrachtet, aber der fiel schon sehr dekorativ. Und aus leidvoller Erfahrung weiß ich, dass Koka Rausch sich, wie soll man sagen, manchmal durchaus ein bisschen ungelenk bewegen kann, würde ihm aber da in dem Fall jetzt mal keine Schuld unterstellen und auch Sörensen nicht. Also es ist sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, aber es gab wirklich keinen Kontakt oder nur minimalsten Kontakt aus meiner Sicht. Ich würde sagen, nein.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der das anders sieht. Den würde ich auf jeden Fall, den würde ich gerne mal treffen, der das mir erklärt, wie das ein Elfmeter sein soll. also der Fall zeigt ja eindeutig jetzt mal weg von allen anderen Video-Schiri-Diskussionen, dass du ja gegen komplettes menschliches Versagen ist halt auch der Video-Beweis quasi machtlos.
Ja, das stimmt.
Weil in dem Fall, das kann ja keiner erklären, wie das zustande gekommen ist. Also dass er quasi irgendwie die Info bekommt aus Köln, ja, da wäre ein Kontakt da gewesen. Ja, was willst du da noch sagen? Und dass er eben nicht wenigstens die Info bekommt, dass er sich mal selber nochmal anguckt an der Seitenlinie, ist natürlich tragisch in der aktuellen Situation A für den Videobeweis und B natürlich ganz besonders für den FC, weil die waren ja eigentlich wieder mal, wie in fast allen Spielen, bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich ganz gut drin und hätten irgendwie auch verdient gehabt, da was mitzunehmen, aber ja, wurden dann, also in dem Fall muss man ganz klar sagen, wurden sie da auch betrogen, eindeutig.
Aber eben finde ich nicht durch den Videoschiedsrichter. Das nervt mich so ein bisschen an der aktuellen Debatte jetzt an diesem Fall. Denn der Elfmeter oder der Strafstoß wäre ja auch so gepfiffen worden. Das heißt, es hätte halt am Videoschiedsrichter gelegen, den zurückzunehmen. Das hat der Videoschiedsrichter nicht gemacht. Dafür ist er eigentlich auch da. Das kann man kritisieren. Aber quasi auch im Jahr 2016, 2017 hätte es diesen Strafstoß gegeben.
Ja, aber also was du ja schon anklingen hast lassen, Florian, ich verstehe halt nicht, warum Brüch sich das nicht selbst nochmal angesehen hat. Also ich finde einfach, dass ein kleiner Schritt auf einem Weg zu einer Verbesserung der Handhabung des Videoassistenten, also es ist ja jetzt immer ganz differenziert zu sehen, was genau jetzt daran schiefläuft. In dem Fall hätte ich halt gesagt, Mai, warum läufst du nicht einmal irgendwie zum Bildschirm und guckst selber drauf? Das ist in so einem Moment vielleicht irgendwie fast sinnhafter und das wird halt sehr unterschiedlich gehandhabt dann auch. Mache ich das nicht? Mhm. Wir hatten andere Spiele bei der Spieltag, wo Schiedsrichter ganz klar entschieden haben und ganz klar auch gar nicht irgendwie Videoassistenten irgendwie aufkommen haben lassen. Und in dem Fall habe ich auch nur gedacht, ja, Mai, jetzt geh doch einfach ganz kurz mal selber zum Bildschirm, schaust dir einmal an und dann kannst du immer noch dieselbe Entscheidung treffen. Und das ist halt für mich so, ja, zu wenig klar definiert oder auch zu wenig irgendwie festgelegt, wie die Schiedsrichter auf dem Feld auch damit umgehen dann letztendlich oder umgehen sollten oder ja, also finde ich nicht glücklich von Brüch in dem Fall.
Ich finde, wenn man sich mal das ganze Thema nochmal anschaut oder Max, du weißt, ich bin auch sehr ein großer Freund der NFL, ja. Zum Beispiel. Fußball ist ja wirklich so, keine Ahnung, dritte Weltsport in Sachen Videobeweis, wenn man sich immer anguckt, quasi wie weit der Fußball dahinterher hinkt. Wenn man sich jetzt mal in der NFL anguckt, da war das vor 40 Jahren oder so, dass zum ersten Mal so Experimente gemacht wurden mit Videobeweis. Und heute gibt es immer noch Diskussionen, quasi, was vor jeder Saison teilweise Diskussionen, was ändern wir? Das ist ja immer noch so, dass die NFL da nicht sicher ist, ob man nicht Sachen weiter optimieren muss. Zum Beispiel gab es vor der Saison jetzt, haben Teams einen Antrag gestellt, dass man eben auch Strafen sich angucken soll. Genau. Also zum Beispiel Defensive Pass Interference kannst du ja zum Beispiel nicht überprüfen lassen im Football. Und was für mich eigentlich ein Witz ist, weil das heißt nach wie vor, im Football kann ich einen Super Bowl verlieren durch eine Fehlentscheidung. So, trotz Videobeweis, weil wenn es eine Phantomstrafe mehr oder weniger ist, kannst du halt dagegen nichts machen. Mhm. Aber auf jeden Fall in der NFL, dann wurde er mal wieder sogar zurückgenommen, wurde eingeführt, wurde wieder abgeschafft.
Wann wurde der denn eingeführt? Weißt du das noch?
So Mitte 80er Jahre, glaube ich.
Krass.
So, dann wurde er irgendwie Anfang der 90er, glaube ich, wieder irgendwie sowas, wurde abgeschafft, dann kam er wieder hoch. Das ist halt auch eine ganz lange Geschichte bei der NFL. Und immer wieder mit Optimierung verbunden. Und eine Sache, die ich interessant finde, oder die mich ein bisschen stört, was ja ganz klar ist, egal welche Meinung man hat, das ist immer so, bei uns wird gesagt, so der Schiri auf dem Feld, der muss das letzte Wort haben. So, das ist irgendwie, das scheint sich irgendwie jeder einig zu sein. Und es ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel das in vielen anderen Sportarten quasi genau geändert wurde im Lauf der Entwicklung. Unter anderem eben auch bei der NFL jetzt. Das heißt, das letzte Wort hat zum Beispiel da New York und nicht, ja, der Schiri, weil die eben sagen, wenn ich will, wenn ich eine Konsistenz will in meinen Entscheidungen, wenn ich will, dass in Mainz das eine Szene genau gleich entschieden wird wie in Stuttgart, dann kann ich nicht den Schiri im Stadion das entscheiden lassen. Finde ich ehrlich gesagt eine spannende Diskussion und durchaus auch in der Zukunft vielleicht für den Fußball überdenkenswert, ob es nicht doch besser ist, wenn du ein Team hast in Köln und die eben dann sagen, nee, sorry, ich entscheide das jetzt. Und ich finde auch nicht unbedingt, dass es die Autorität quasi dramatisch untergräbt. Da geht für mich vor, dass die Entscheidung einfach sitzen muss. Aber es ist jetzt so ein Punkt, der mich wundert quasi. Es wird eigentlich nie in Frage gestellt, dass der Schiri im Stadion irgendwie das letzte Wort haben sollte.
Ich glaube, das kommt auch vom IFAB. Aber da möchte ich verweisen auf die letzte Folge Colinas Abend, die mal wieder fantastisch war zu dem Thema. Da wird es auch nochmal näher aufgedröselt. Ich glaube, dass viele der Einschränkungen, die wir jetzt als Einschränkungen empfinden, ja unter anderem auch, dass es nicht auf den Stadionleinwänden gezeigt wird, das sind alles so zum Teil Vorschriften und zum Teil Vorgaben vom IFAB, die gesagt haben, in dieser Testphase wollen sie es nicht.
Absolut, da liegt auch schon der erste Fehler, dass diese Vorgaben einfach teilweise Nonsens sind, meiner Meinung nach.
Andererseits muss man sagen, also dieser Strafstoß wäre auch ohne Videoschiedsrichter gepfiffen worden. Und was ich schon interessant finde, ist, dass überhaupt nicht thematisiert wird, dass Brüch gesagt hat, er hat einen Kontakt gesehen und er hat auch de Blasis gefragt, gab es einen Kontakt? Und er hat gesagt, ja klar, ich überspitze, mir wurde die Kniescheibe rausgetrümmert. Und er hat das auch nach dem Spiel noch gesagt. Das ist jetzt natürlich die alte Diskussion, kann man da Ehrlichkeit erwarten von dem Spiel? Aber finde ich schon interessant, dass wir alle nur über den Videoschiedsrichter sprechen und nicht darüber, dass das auch Teil dieses Strafstoßes war. Und danach wurde ja der FC durch eine Videoschiedsrichterentscheidung auch bevorteilt, würde ich sagen. Die rote Karte gegen Donati dann in der 71. Minute hat eine 19-minütige Überzahl ermöglicht. Bittencourt trifft ihn mit dem Fuß im Fallen im Gesicht, kriegt es selber nicht so ganz mit, dreht sich um, denkt sich, was schauspielert der so? Will ihm, naja, sagen wir mal, er will ihm hochhelfen. Vielleicht wollte er auch einfach nur, steh auf, du Lump. Und Donati, ja, wischt irgendwie so nach ihm.
Ja.
Und jetzt aber, weiß ich auch nicht, ob das ein Platzverweis ist, ehrlich gesagt.
Nein, nein. Also ich habe mir das extra auch nochmal mehrfach angeguckt, aber also das Wischen von Donati, ich meine, Donati ist halt kein Kind von Traurigkeit in solchen Dingen öfter mal. Insofern weiß ich nicht, ob man ihm da vielleicht gefühlsmäßig auch schneller irgendwas unterstellt, dass er da zurückboxt, aber das war also wirklich, also klar hat er sich aufgeregt und wollte das nicht, dass Bittencourt ihm da aufhilft oder was auch immer die Intention war. Aber ich meine, Donati hat wirklich den Stollen da voll ins Gesicht gekriegt und kriegt dann eine rote Karte, weil er eine Handbewegung macht, also die wirklich jetzt Bittencourt nicht schwerwiegend verletzt hat. Ich weiß nicht, also fand ich eine Fehlentscheidung, genauso. Ist halt die Frage, also mein, so kann man halt nicht rechnen, dass man sagt, ja okay, im ersten Moment kriegt er einen Elfmeter, der keiner war, jetzt seid ihr in Überzahl, macht was draus, ihr habt noch 19 Minuten, so läuft's halt nicht. Also das wäre schön, wenn man das so aufrechnen könnte, aber unterm Strich bleibt für mich jetzt, dass es kein guter Tag von Brüch war, weil eigentlich klar zwei Fehlentscheidungen geschehen sind.
Ja, absolut. Also natürlich kann man da jetzt irgendwie die Regel genau lesen und sagen, ja, der Versuch ist ja schon strafbar und er hat eben gewischt und das geht schon in Ordnung so. Aber ganz ehrlich, das ist ja lächerlich einfach. Also das kannst du nicht nicht eine rote Karte geben. Und auch da, ich, wie gesagt, das geht jetzt nicht, weil nun mal die Regularien sind jetzt so, wie die vorgegeben sind in Sachen Videobeweis. Deswegen gilt es ja da erstmal darum, dass die einfach umgesetzt werden, wie die halt nun mal da sind. Aber im zweiten Schritt, denke ich, und haben jetzt auch schon viele Stellungen bezogen, wird Minimum ein Challenge-System kommen müssen. Ich will, dass Peter Stöger die Flagge schmeißt.
Ah, nein.
Doch, ich will, dass Peter Stöger die Flagge schmeißt.
Auf gar keinen Fall,
das will ich überhaupt nicht. Wieso denn nicht?
Lieber die Flagge als das Handtuch.
Ich mag das Challenge-System auch in der NFL nicht.
Aber warum denn nicht?
Weil, also zum einen, weil ich finde, eigentlich sollte quasi der Videobeweis nicht eingeschränkt werden durch die numerische Anzahl an Challenges, die ich habe. Denn wenn es mal ein Spiel gibt mit 8 überprüfungswürdigen Szenen, dann soll es halt auch leider 8-mal überprüft werden.
Gibt's aber nicht, ganz selten.
Ja, aber dann brauchst du ja auch kein Challenge-System. Vor allem, jetzt sehen wir ja gerade, wie der Videoschiedsrichter funktioniert. Würde sich da eine Challenge wirklich lohnen, ehrlich gesagt? Also derzeit ist, glaube ich, das größere Problem, dass das, was aus Köln zurückkommt, also jetzt von den Videoschiedsrichtern, noch keine Konsistenz in der Linie hat und dass es offenbar, laut diesem einen Sport Inside-Bericht, den es da gab, mit dem Schiedsrichter, der sich nur anonym geäußert hat, halt größere technische Probleme bei denen gibt. Und ganz ehrlich, manche Entscheidung spricht dafür, dass da mehr im Argen liegt als nur Leute, die sind ja Schiedsrichter. Eigentlich müssten die da einen Blick dafür haben, auch wenn es eine andere Perspektive ist. Das kommt ja auch nochmal mit dazu. Bisher treffen die ihre Entscheidung immer aus der 3D-Ansicht heraus. Und jetzt müssen sie auf einmal das machen, was wir so hobbymäßig machen, nämlich am Bildschirm die Entscheidung treffen. Das ist auch nochmal was anderes, glaube ich. Da ist auch der Unterschied zwischen Zeitlupe und Realgeschwindigkeiten wichtiger. Aber ich glaube, es gibt grundsätzliche Probleme auch mit der Technik und der Konsistenz der Entscheidungen. Und das hat eigentlich so viel dann mit vielen dieser Einzelfälle gar nichts zu tun. Ehrlich gesagt, was soll dann eine Challenge bewirken? Dann challengest du, dass das eigentlich eine rote Karte war und dann kommt raus, ja, Handspiel, obwohl er gar nicht mit der Hand am Ball war. Ja, Abstoß für die andere Mannschaft. Also so wirkt es ja derzeit. Also ich würde gerade nicht challengen wollen, ehrlich gesagt. Was kommt denn da zurück?
Das ist, kann ich auch meine Zwillinge fragen.
Ich gehe ja davon aus, dass es irgendwann funktioniert.
Ja, ich hoffe auch, dass es irgendwann mal funktioniert.
Und dann finde ich das durchaus sinnvoll, die Entscheidung eben auch in die Hände von den Vereinen teilweise zu legen. Und du dir halt überlegen musst, wenn ich zum Beispiel zwei habe, ist es jetzt wirklich kritisch, schmeiße ich die da oder schmeiße ich die da nicht? Ist ja auch so ein bisschen, also für einen Trainer ist es quasi ein Teil von Taktik, das da dazu gehört.
Ja, beziehungsweise es wird halt dann zunehmen, dass du von außen Kontakt mit dem Trainer aufnimmst. Derzeit sind ja Tablets zum Beispiel auf den Trainerbänken verboten. Deswegen hat Michael Henkel von Ingolstadt irgendwann sich ein Fablet gekauft, so ein Smartphone, was irgendwie gefühlt 18 Zoll groß ist. Das wird natürlich zunehmen. Das heißt, es wird wichtiger für die Vereine, jemanden zu haben, der das Fernsehbild scannt und sofort Kontakt aufnehmen kann und sagen kann, werf die Flagge, beziehungsweise wenn wir schon was haben, dann will ich, dass sie es machen wie, gibt's nicht den Schiedsrichter, der out of bounds anzeigt, indem er seine Kappe in die Luft wirft und dann ohne Mütze da steht? Das fände ich witziger, wenn alle Bundesliga-Trainer nur deswegen eine Cappy tragen müssten.
Oder generell einfach mehr Schiedsrichter auch in der Bundesliga.
Ja, das weiß man nämlich aus der Europa League, dass das wirklich super ist. Ja. Je mehr Leute da rumstehen, desto besser wird der Fußball.
Ja, hervorragend.
Schwierig.
Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich vorhin eine Mail gesehen vom DFB. Es gibt jetzt am Mittwoch einen Medienworkshop nochmal zum Thema Videoassistenten, wo wir dann irgendwie nochmal geschult werden können.
Mhm. Gehst du hin?
Ich nehme keine Zeit.
Na, wenn jeder so denkt.
Allerdings ist nach dem 12. Spieltag vielleicht auch ein bisschen spät. Naja, aber es gibt ja auch noch das Sportliche. Jetzt haben wir auch nur über den Videoschiedsrichter geredet. Und ich finde, du hast das gesagt, Köln war gut im Spiel drin. Ich finde aber insgesamt hatte Köln kaum Chancen, auch in der Zeit der Überzahl nicht. Auch wenn sie da im 0:1 schon hinten hergerannt sind. Und das ist für mich eigentlich die eigentliche Geschichte des Spiels, dass Köln auch in Mainz gezeigt hat, sie sind vorne nicht wirklich gut und sie sind auch hinten nicht wirklich gut. Mainz hatte für mich die klaren Chancen. Vorne zum Beispiel haben sie zwar die 7 meisten Schüsse pro Spiel, aber nur 4 Tore daraus erzielt bisher. Und hinten lassen sie die meisten Schüsse zu, mehr Schüsse nur der SC Freiburg. Das heißt, es stimmt halt auch einfach an beiden Enden des Feldes nicht. Und das sollte ja die eigentliche Diskussion sein.
Ja gut, das ist natürlich jetzt ganz schwierig auseinander zu dividieren, finde ich, weil Köln sich schon so ein bisschen auf diese, wie soll ich sagen, nachteiligen Videoassistentenentscheidungen zurückziehen kann immer wieder. Das ist halt dann doch immer ein Argument. Ich meine, das ist auch, kann ich auch verstehen, dass du das nicht ausblendest und sagst, ja nee, sowas Blödes ist jetzt halt mal passiert. Das ist auch ein paar Mal sehr oft passiert bei Köln. Insofern ist das halt immer mit drin, was für die rein sportliche Sicht schwierig ist. Ich finde es halt immer frappierend, dass die es halt wirklich gar nicht schaffen, vorne. Also wenn sie sich dann schon mal bis zum Strafraum irgendwie durchkombinieren oder da auf andere Art und Weise hinkommen, es ist halt im Abschluss einfach, es geht nix. Also auch jetzt mit Pizarro da irgendwie am Schluss noch drin, auch nicht. Und
91. Minute, 10. legt Jojic quasi das Ding auf. Naja. Er kann entweder querlegen oder er kann schießen. Er schießt und deutlich vorbei. Also sie nehmen auch die Dinge, die auf dem Tablett liegen, nicht
runter. Ja, das meinte ich damit und das ist halt einfach, also so eine eklatante Schwäche vorne, da ist es dann schon fast wurscht, was hinten ist, weil du kannst halt so nicht zwingend wirklich viele Tore machen, um mal ein Spiel zu gewinnen. Und diese ganze, ja, also was Córdoba da macht, respektive machen soll, wie der ins Spiel eingebunden ist, ist schwierig manchmal. Also ich sehe im Moment die Idee auch jetzt nicht bei Köln. Also was wollen die wirklich, mit welcher Aufstellung, mit welcher Art von System wollen die jetzt wirklich sich da unten rausbewegen? Das sehe ich im Moment nicht. Und das ist jetzt die Frage, liegt das jetzt nur am nicht gut zusammengestellten Kader, am nicht gut genugen Ersatz für Modest oder woran liegt's? Peter Stöger wird sich das auch fragen. Der weiß da sicher mehr, weil er deutlich mehr Einblick hat als zum Beispiel ich. Aber also ich finde die Lage da unten für Köln echt ziemlich brenzlig. Also weil ich jetzt auch nicht, die sehen zwar manchmal gar nicht so schlecht aus in den Spielen und haben dann spielen Chancen erstmal raus, aber so richtig über die letzten Spiele gesehen, bei aller Benachteiligung musst du halt unterm Strich auch immer noch mal sagen.
Jetzt ruft Peter Stöger an.
Ich glaube auch.
Das lassen wir klingeln. Da gehe ich jetzt nicht dran, nach dem, was wir gesagt haben.
Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt so empört, das lassen wir nicht über uns ergehen. Nee, aber tatsächlich ist es einfach so, dass Köln da ein massives Problem hat und einfach auch leider schlecht spielt. Und in der Analyse, die über ihr eigenes Spiel machen, dürfen sie halt da diese Videoassistentenentscheidungen ruhig mal rausnehmen und
drauf werden blicken. Sie auch.
Machen sie auch, müssen sie auch, aber es tut sich halt nichts. Das ist schon, ich meine, 2 Punkte ist richtig krass. Also
ist dramatisch, absolut. Also, ich meine, dann treffen sie.
Jetzt hat Peter Stöger aufgelegt. Jetzt
auch, ja, genau. Jetzt ist er durch. Dann, ich meine, dann treffen sie irgendwie im Pokal halt, machen sie 3 Tore in Berlin oder hauen sie halt Barte weg in Euroleague. Da denkst du ja, okay, sie können es ja irgendwie schon ab und zu mal, vielleicht, klar, Gegner vielleicht auch nicht so gut, aber im Endeffekt ist es ja eine Qualitätsfrage. Also es ist ja eindeutig. Und dass sie letztes Jahr, dass da alles zusammengepasst hat und dass es auch teilweise über ihre Verhältnisse war, wissen sie, glaube ich, auch selber. So, also dass sie ist mit Sicherheit jetzt nicht so schlecht, eben wie diese Bilanz da aussagt, aber sie waren halt auch niemals so gut. Also, und wie gesagt, plus halt dieser Faktor Modest, den du halt schwer beziffern kannst, was der wirklich ausgemacht hat.
Die Verletzten kommen noch
dazu. So wie Heinz natürlich hinten, natürlich bitter. Oder halt Risse auch. Es ist ja immer dann, sagt man so gerne, es kommt halt alles zusammen. Aber leider stimmt es halt auch öfter mal.
Ja, stimmt.
Weil ich halt auch immer den Verein halt so sieht, ich weiß halt auch nicht, diese Schmatke-Situation. Keiner weiß, was da jetzt passiert. Kommt da jetzt wer? Wann kommt der? Dann muss irgendwie Toni Schumacher jetzt da irgendwie sich mal vor die Presse stellen. Das ist schon ein bisschen kurios. Und ich finde, sie müssen sich einfach jetzt mal entscheiden halt. Sie müssen entweder sagen, so Stöger, wir können noch 10 Spiele verlieren und dann der bleibt halt. Oder sie müssen halt irgendwann reagieren, aber ich wüsste halt überhaupt gar nicht, was es in dem Fall bringen sollte. Also Jo, jetzt trifft jetzt nicht, wenn da jetzt Bruno an der Seitenlinie steht.
Bruno.
An den habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Gut, ich meine, man sieht aber natürlich bei anderen Vereinen, dass es schon manchmal etwas bringen kann, nochmal den berühmten schmattkischen Impuls zu setzen. Wir werden ja gleich noch über Werder Bremen sprechen. Gut, aber jetzt wollte ich noch ein Wort zum Mainz 05 verlieren.
Zur Mannschaft von Alexandru Maxim, meinst du?
Das ist vielleicht eure VfB-Sicht darauf. Aber gut.
Maxim gegen Koka, großartig.
Schlecht macht er sich ja nicht, auch in dem Spiel jetzt wieder. Nee. Für mich ist Mainz so ein bisschen derzeit eine Mannschaft ohne Eigenschaft, muss ich sagen. Die spielen keinen schlechten Fußball, ist auch nicht überragend. Sie sind unglaublich schwach bei Standards. Das ist jetzt aber auch nichts Neues. Das haben sie aus der Matic-Schmidt-Ära noch so mit rübergenommen. Also vielleicht auch einfach eine Frage der Spielerqualität hinten drin.
Da wäre aber Maxim eigentlich einer für. Also zumindest das hat er ja bei uns dann ganz gerne mal gemacht.
Nee, sie fangen Tore nach Standards. Das ist sowas gemeint.
Ach so. Da kann er nichts machen.
Da kann er mit seinen 1,20 Meter leider. Da kann okay. Er nicht. Also außer du bürst ihn in die Luft, aber nee, das hilft nichts. Ich meine, in dem Spiel eine starke linke Seite mit Brosinski, Maxim,
okay,
eher unauffällig, aber De Blasis, das ist auch so der Klassiker bei Mainz, wenn es über die Flügel läuft, auch mit Öztunali auf der anderen Seite, dann haben sie weniger Probleme nach vorne. Es war jetzt auch kein überragendes Spiel, aber insgesamt mit Tabellenplatz 12 und 15 Punkten, 7 Punkte vor dem Relegationsplatz, ja, alles im Soll da unten.
Eigentlich eher überraschend. Also es gibt so ein paar Mannschaften, die da so im Mittelfeld rumschwirren, bei denen ich jetzt eher gesagt hätte, oh, das könnte eventuell nach weiter unten zeigen. Und da gehört Mainz bei mir so ein bisschen dazu. Das ist es nicht böse gemeint, aber ich erkenne da nicht so das Riesenkonzept dahinter. Die wurschteln sich da so durch und das machen sie im Moment richtig gut. Und ob das allerdings bei diesem Platz 12 dann wirklich bleibt, werden wir sehen.
Also ich hätte auch nach dem Spiel in Stuttgart, das die hatten, habe ich auch gedacht, wo sollen die denn Punkte holen? Und jetzt haben sie halt 15. So, also es ist, keiner weiß genau, wo die herkommen. aber sie schaffen es. Vor allem in den Spielen, wo sie irgendwie können oder auch müssten, da müsstest du irgendwie die Punkte
zu Hause.
Die
Platz
5
in der Heimtabelle.
Genau, die gewinnen sie dann irgendwie, weil sie halt doch irgendwie zumindest ganz stabil sind. Weil es ja auch da mit der Unruhe im Umfeld auch ein bisschen komisch ist, was da abgeht mit dem Präsidenten, der jetzt wieder sein Amt zur Verfügung stellen will. Genau. Aber klar, wie gesagt, dann meinen 15 Punkte für die passt soweit natürlich.
Genau, das ist noch so die Nebengeschichte, vielleicht auch die interessantere gerade. Präsident Kaluza oder Kaluza. Intern jetzt schon sehr umstritten. Nach wenigen Monaten im Amt stellt jetzt sein Amt zur Verfügung und unter anderem die Personalie von Ruven Schröder hing da wohl mit dran. Deswegen ist das vielleicht gerade das Spannendere für alle Mainz 05 Fans. Mainz spielt jetzt dann auswärts in Freiburg, dann zu Hause gegen Augsburg. Das sind, denke ich, zwei wichtige Spiele und dann in Leipzig. Der FC spielt den klassischen Dreiklang aus Arsenal und Berlin zu Hause und dann in Gelsenkirchen.
Das musst du dir halt mal vorstellen. Jetzt hast du halt Arsenal zu Hause und hast halt überhaupt keinen Bock auf Arsenal zu Hause jetzt aktuell. Ja, das ist echt dramatisch bitter, quasi da jetzt Euroleague spielen zu müssen.
Ja, wobei ich glaube, also die Köln-Fans, die nehmen jetzt mit, was geht. Also die machen jetzt diese Euroleague-Spiele am liebsten noch auswärts mitreisen und alles mitnehmen. Und so rein vom Gefühl her planen die schon mit, wir sagen es jetzt nicht, aber dass es nächstes Jahr nicht für die Euroleague wahrscheinlich reicht, vorsichtig formuliert. Mhm. Und ich weiß es nicht, es kann schon sein, dass so ein Arsenal-Spiel, ja, ich weiß nicht, wenigstens die Stimmung unter den Fans so einen Tick hebt, dass mal irgendwie, dass du gegen eine tolle Mannschaft spielst, da wenn du da natürlich voll auf die Mütze kriegst, ist dann auch nicht zielführend für die nächsten Bundesliga-Partien. Ich weiß es nicht, ob man da sich von lösen kann und einfach sagen kann, hey, cool, Euroleague, ich genieße das jetzt und vergesse alles andere.
Allein schon der Satz zeigt doch, dass es schwierig ist. Hey, cool, Euroleague, das hat noch...
Das ist ja schon selbst mal schwierig.
Nobody ever.
Okay, okay.
Aber gut, wenn sich die FC-Fans nicht für ein Heimspiel gegen Arsenal motivieren können, können sie ja mal bei den Bayern-Fans nachfragen, da war das auch lange Zeit so. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel im Tabellenkeller und kommen damit zum VfL Wolfsburg, der seine Unentschieden-Serie mal durchbrechen konnte. Martin Schmidt war in diesem Wochenende, glaube ich, zum einzigen und hoffentlich letzten Mal in seiner Karriere ein Trainername, der oft neben Klaus Schlappner genannt wurde. Nee, Walter Schlappner. Klaus Schlappner?
Klaus
Schlappner.
Klaus Schlappner.
Warum habe ich mir hier Walter Schlappner aufgeschrieben? Es ist alles verrückt. Heute wird ja sogar Kuchen gegessen im Rasenfunk. Eine wirklich besondere Folge. Diesmal gegen den SC Freiburg hat alles von Start weg geklappt für den VfL. Schon Führung in der dritten Minute und dann am Ende auch souverän, denke ich, 3-1 gewonnen. Was hat euch denn am Wolfsburg gefallen jetzt in der Partie? Desiree.
Die grünen Trikots. Florian?
Der gerade gegessen hat. Das war, ich habe extra Daniel, die Frage an dich gestellt.
Daniel Didavi? Das alte Verbundenheit? Nee.
Wir finden fast in jeder Begegnung irgendwelche in Stuttgarter. Es ist wirklich.
Na, aber das ist ja schon mal interessant, dass Mali auf links jetzt spielt zusammen mit Didavi und die beiden sich eigentlich kaum im Weg stehen. Obwohl Mali ja, also gerade am Anfang, als den Schmidt da hingestellt hat, ist er noch häufig in die Mitte gezogen. Ich finde jetzt gegen Hertha als auch gegen Freiburg hat er das viel klassischer interpretiert. Sie standen sich weniger im Zentrum auf den Füßen und es funktioniert echt gut.
Ja, generell. Entschuldigung.
Nee, du.
Okay. Generell dieser Dreiklang vorne auch mit Gomez, das scheint das Verdienst von Martin Schmidt zu sein, dass er die irgendwie eingenordet hat oder das irgendwie so hingebogen hat, dass die jetzt tatsächlich miteinander können und das so arrangieren, dass die da wirklich möglichst effektiv sind. Also bei Gomez ist mir zum Beispiel jetzt im Umkehrschluss aufgefallen, dass der dann teilweise wirklich an der Mittellinie einen Konter einleitet und dann halt Mali rennen lässt, so ungefähr so ein bisschen die Altherrenvariante, mach du mal. Und das war ja, weiß ich nicht, hätte er früher, glaube ich, vielleicht ein anderes Selbstverständnis gehabt und das unbedingt selber machen wollen. Also ich glaube, das ist schon sehr ausschlaggebend, dass du da vorne in der Sturmzentrale so ein gewisses Verständnis voneinander hast. Und also Mali ist ja wirklich da aufgeblüht in diesem Spiel. Also der ist tatsächlich auf jeden Fall zu erwähnen.
Der hat ja auch eine unglaubliche Quote quasi unter Schmidt. Mhm. Und das ist ja schon einfach Qualität, muss man schon so sagen. Also Mali, Didavi, Gerhard, Gomez, finde ich jetzt nicht so verkehrt. Man hat das Gefühl, man sieht vielleicht so zum ersten Mal, was entwickelt sich dahin, was da eigentlich für gute Namen auch im Kader sind und was du da vielleicht auch rausholen kannst. Deswegen ist noch ein bisschen früh, ist mal mein ein Spiel und die eigentliche Geschichte ist eigentlich auch eher Freiburg für mich in dem Spiel, weil es eigentlich echt auch für Freiburg-Verhältnisse sehr untypisch und sehr unterirdisch war, was die da gemacht haben. Aber Wolfsburg kann man, seit Schmidt da ist, kann man nicht viel meckern. Du hast auf jeden Fall das Gefühl, dass die wieder im Kommen sind und sich zumindest einmal Richtung erste Tabellenhälfte entwickeln können in nächster Zeit.
Ah, sehr schön. Endlich haben wir wieder jemand, der hier Prognosen raushaut im Rasenfunk. Ist auch häufig bei den Wohnzimmerfolgen so. Das war das letzte Mal, saß hier Stefan Rommel und hat auch Prognosen rausgehauen. Ja. Und ein Jahr davor saß hier Marco Mader vom SED und hat gesagt, Schalke wird nie wieder was reißen, so sinngemäß.
Ist ja noch offen.
Ich wollte gerade sagen.
Ist ja noch offen. Janik Gerhard kann man, denke ich, auf Wolfsburger Seite noch hervorheben, hat ein starkes Spiel gemacht, vielleicht sein stärkstes im Dress des VfL. Aber du sagst ja auch, die eigentliche Geschichte vielleicht Freiburg, die ja eigentlich mutiger antreten wollten, da hat uns auch der Hörer Zerstreuung Fußball drauf aufmerksam gemacht und uns so ein bisschen die Aufstellung erklärt, dass Freiburg eher Spieler aufgestellt hat, die auch ins Gegenpressing gehen können. Das wird natürlich mit einem Gegentreffer in der dritten Minute auch fatal unterlaufen.
Ja.
Aber ich fand auch, dass Freiburg irgendwie untypisch für sich selbst gespielt hat. Also die waren so fahrig in ganz vielen Aktionen.
Ein bisschen planlos und vor allen Dingen so unfassbar ungefährlich. Ich weiß nicht, ich kann es leider nicht besser beschreiben. Vielleicht fällt dir da noch was Besseres zu ein. Aber aus meiner Sicht haben die einfach im ganzen Spiel nicht wirklich Zugriff gehabt. Es waren ein paar Momentchen dabei, wo du irgendwie ein bisschen Kombinationsspiel gesehen hast, aber ansonsten war das also erschreckend und das kenne ich von Freiburg so tatsächlich nicht. Hm. Grund dafür habe ich auch nicht, aber es war sehr zerfasert, das Spiel einfach und also haben Wolfsburg da auch wirklich nichts entgegenzusetzen gehabt. Das war also aus meiner Sicht fast ein Klassenunterschied.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wer soll da gefährlich sein? Also Niederlechner ist verletzt, Petersen von Anfang an, auch nicht so wirklich. Dann haben sie jetzt mit GD und mit Kart gespielt. Ich fand, wenn ich es richtig beobachtet habe, glaube Streich war sehr teilnahmslos für seine Verhältnisse. Ich glaube, der ist gar nicht aufgestanden, mehr oder weniger, das ganze Spiel, wo ich mir so denke, ich weiß nicht so genau, so wo ist denn so die Streichsche Magie quasi so ein bisschen hin. Und dann finde ich bei Freiburg auf jeden Fall ein Faktor, dass sie das halt überhaupt nicht kommuniziert bekommen haben, die Abgänge. Philipp, ja. Grifo. Weil als ich gehört habe, dass sie zum Beispiel, sie haben Ravé geholt aus der Schweiz. Ich als Schweiz-naher Mensch habe gedacht, mega Transfer in der Schweiz in den letzten Jahren. Überragender Spieler, absolut überragender Spieler. Hätte auch anderen Bundesligisten gut zu Gesicht gestanden. Dann hat er sein Debüt, dann kriegt er gleich Rot und seitdem ist er quasi völlig raus. Also er ist wirklich völlig raus, hat jetzt irgendwie 13 Minuten gespielt und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie muss es ja da noch gar nicht passen, weiß nicht, trainiert er schlecht oder findet sich einfach noch nicht so in der Bundesliga zurecht. Aber wenn so eine wichtige, an so einer wichtigen Position quasi, der eindeutig dafür gedacht war, quasi eben so ein Grifo quasi zu ersetzen. Ja. Wenn das natürlich dann da nicht funktioniert, das ist natürlich dann echt schwer, das zu kompensieren. Trotzdem habe ich ein Grundvertrauen irgendwie in Freiburg und in Streich und in, dass die natürlich auch trotzdem sehr unaufgeregt damit umgehen. Ich meine, die haben jetzt, was vorhin gesagt, die haben jetzt Mainz, dann haben sie danach direkt ein HSV auch noch zu Hause.
Genau.
Und dann spielen sie in Köln.
Genau.
Also insofern gehe ich schon fast davon aus, dass sie da in den nächsten Wochen einige Punkte holen werden, weil ich glaube, dass das Streich, ich habe einfach ein Grundvertrauen in Streich und dass der weiß, wie er die Mannschaft jetzt nochmal anpacken muss, um da alles aus den rauszuholen. Aber es im Moment, also das Wolfsburg-Spiel war, glaube ich, für jeden Freiburg-Fan erschreckend.
Ja, ich glaube, das ist wie in der Formel 1, wenn du ein neues Teil entwickelst für mehr Anbruchsdruck in Rechtskurven, ja, und dann setzt du es ein und stellst fest, in Rechtskurven super, dafür kannst du jetzt nicht mehr nach links fahren. Und dann lässt es halt beim nächsten Mal weg. Also bei ihm ja so ein bisschen, er hat die Fünferkette aufgelöst zugunsten einer Viererkette und das jetzt ausgerechnet gegen ein Team, das einen so klaren Flügelfokus hat, zumindest in der Chancenkreierung oder Kreation, ja, ist schiefgegangen. Aber ich glaube, das ist schon der entscheidende Punkt. Der Blick jetzt nach vorne auf die beiden Heimspiele gegen Mainz und den HSV. Freiburg derzeit alle seine Punkte zu Hause geholt. Deswegen wollte man ja auswärts mutiger auftreten. Das hängt schon alles so kausal miteinander zusammen. Und dann beim FC, der jetzt auch zumindest, gut, wir wissen nicht, wie es in 3 Wochen ist, aber nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Da geht auf jeden Fall noch was. Aber du siehst schon, finde ich, dass Freiburg stößt jetzt so an seine Grenzen. Also man weiß ja immer, dass bei Mannschaften wie Mainz und Freiburg und auch noch ein paar anderen, ist es immer so, die große Frage ist, kriegen sie die Spieler, die ihnen weggekauft wurden, ersetzt und werden sie von Verletzungen größtenteils verschont? Beide Dinge müssen so ein bisschen zusammenkommen. Und Freiburg läuft, finde ich, gefühlt ein bisschen auf der letzten Rille, obwohl kadertechnisch noch Spieler genug da sind. Aber irgendwie haben sie jetzt nicht mehr die Spieler, die zumindest das Spielsystem von Freiburg so verinnerlicht hätten. Das braucht ja auch immer so ein bisschen. Vielleicht braucht auch ein Ravé noch länger.
Das braucht sicher noch Zeit. Ich würde gerne noch den Kapuschka hervorheben oder wie auch immer man ihn genau ausspricht. Ja. Der hat wirklich ein sehr, sehr schönes erstes Bundesliga-Tor gemacht und der wurde natürlich eingewechselt, relativ spät, Moment, in der 53. Ist nicht wirklich spät, aber der hat nochmal, finde ich, richtig Energie reingebracht. Also der ist wenigstens gelaufen und wollte und hat dann auch dieses Tor da irgendwie reingezwirbelt. Also da hatte ich so ein bisschen so ein Aufblitzen, das hat mich so an so Freiburger Tugenden auch irgendwie erinnert. Das klingt jetzt irgendwie so doof und auch so herablassend, aber das
Debattieren.
Fahrradfahren.
Fahrradfahren, Müll trennen, Freiburger Tugenden.
Ja. Okay, ich sag nichts mehr.
Entschuldigung.
Aber mir hat er gefallen.
Der SC jetzt auf Tabellenplatz 17 mit 8 Punkten. Die beiden wichtigen Heimspiele haben wir angesprochen. Für Wolfsburg geht's nicht weniger wichtig weiter. Auswärts bei Augsburg könnte man den Positivtrend oder naja, die Positivmomentaufnahme zu einem Trend ummünzen. Dann zu Hause gegen Gladbach und dann auswärts beim HSV. Es werden für den Tabellenkeller jetzt ganz interessante Wochen. Und wenn wir schon bei Mannschaften sind, die ein bisschen den Willen gezeigt haben, ein bisschen was bewegen konnten, dann können wir jetzt auch über Max Kruse sprechen und Werder Bremen 4-0 gegen Hannover 96. Ich lese euch mal kurz eine Liste vor. Beide Tore beim 2-0 gegen Gladbach 2013 mit dem SC Freiburg, beide Tore beim 2-0 in Hamburg 2013 mit Gladbach, 2 Tore beim 3-0 in Hannover 2014 mit Gladbach, 3 Tore beim 4-2 gegen Hoffenheim 2015 mit Wolfsburg, beide Tore beim 2-0 gegen Darmstadt 2016, da erinnern wir uns vielleicht noch dran, alle 4 Tore beim 4-2 in Ingolstadt 2016 und jetzt eben 3 von 4 Toren beim 4-0 gegen Hannover 96. Max Kruse hat echt schon viele Spiele in seiner Karriere im Alleingang entschieden, ist auch so ein Spieler, der... Also ich habe jetzt auch die ganzen 1-0-Spiele mal weggelassen, weil es dann auch schwierig in der Rückschau nochmal zu entscheiden ist, war das 2013, war es wirklich eine Einzelleistung von ihm oder oder hatten die vielleicht 10 Chancen? Aber bei all den Spielen war es so, dass er die absolut prägende Gestalt war und jetzt dieses 4-0 gegen Hannover 96. Und ich finde sogar in der Schönheitsskala, finde ich sogar noch vor dem 2-0, steht der Pass vor dem 1-0. Den fand ich sensationell. Und vor allem Bartels, der war so, das hört sich jetzt despektierlicher an, als ich es meine, aber wenn man nach Hause kommt und der Hund freut sich so, weil man von der Arbeit wieder zurückkommt. So habe ich Finn Bartels in diesem Spiel erlebt. Der hat sich so gefreut, dass er wieder die Pässe von Kruse bekommen hat, dass er Kruse wieder als Passempfänger hatte. Das war, war in diesem ein Spiel echt schön zu sehen, fand ich.
Heimelig quasi.
Ja,
zwischen
schon
den beiden.
Irgendwie.
Na, stimmt aber wirklich, weil diese Vorlage oder der Assist zum 1-0, also es war ja im Prinzip Bartels auf Kruse, auf Bartels und das war schon einfach super schön hingelegt. Also da war eigentlich schon so irgendwie das erste Augenmerk auf Kruse gerichtet. Also zumindest bei mir, wo ich dachte, oh, hallo, ist der heute am Start? Geht da irgendwas? Und also generell war es auch irgendwie für mich sehr überraschend, wie gut da Werder Bremen tatsächlich ins Spiel gestartet ist. Also die haben also wirklich losgelegt wie die Feuerwehr und das hat man länger nicht gesehen, sagen wir es mal so.
Ja, es war schon so eine Art Wiederauferstehung von Werder, kann man schon so sagen, finde ich. Also das war Werder-like, so ein bisschen wieder vorne, mit eben Kruse, Bartels, aber auch mit Junuzovic vor allem, der auf einer eher ungewohnten Position gespielt hat, das aber auch sehr gut gemacht hat. Deswegen, das war richtig gut. Wen ich, finde ich, aber auch herausheben muss, auch vom 4-0-Spiel, ist der Keeper, ist Pavlenka, der quasi beim 1-0 dagegen Hanek sehr, sehr geil hält.
Ja, genau.
Kann man wieder sagen, ja, eben, geht der rein, dann steht es 1-1, wer weiß, was passiert. Und der übrigens generell, finde ich, ein ziemlich starker Bundesliga-Keeper ist. Also Werder und die Torhüter hatten wir ja auch in den letzten Jahren öfter mal als Thema, aber der Transfer, muss ich sagen, habe ich vor der Saison keine Ahnung gehabt, ist der gut, kann er was, aber nach den Eindrücken muss man sagen, ist der echt ein guter Griff gelungen auf der Position und war halt mega wichtig, auch in so einem Spiel wie gestern, da das 1-0 festzuhalten, und eben dann haben sie es hinten raus richtig gut gespielt. Bin aber schon auch noch relativ vorsichtig, oder wäre vorsichtig als Werder-Fan. Es war jetzt ein gutes Spiel, und Kruse ist ein Unterschiedsspieler, muss man nicht drüber reden. Das ist, wenn der Bock hat und gut drauf ist, gibt es nicht so wahnsinnig viele in der Bundesliga, wo es einem so Bock macht zuzuschauen, finde ich. Aber wenn man sich zum Beispiel auch deren Programm anguckt, glaube ich, die haben jetzt Leipzig, Dortmund, Leverkusen, alles noch auswärts, irgendwie vor Weihnachten. Und dann haben sie Stuttgart zu Hause. Also die müssen auch quasi die Heimspiele gewinnen, sonst haben sie jetzt einmal einen schönen Tag gehabt, aber sieht's halt trotzdem unterm Weihnachtsbaum übel aus. Also da wäre ich noch sehr vorsichtig, ob das jetzt wirklich irgendeine Art von neuer Trainer und jetzt ist es ja wieder alles richtigen Weg. Da soweit bin ich noch nicht, das zu sagen.
Ja, es ist halt jetzt einfach ein neuer, wie soll ich sagen, ein klitzekleiner neuer Offensivgeist irgendwie da, weil er natürlich weniger auf, also Nuri hat schon sehr auf die Defensive abgestellt, dass das hinten erstmal alles passt. Da sind jetzt mehr Freiheiten da. Dadurch kommt so ein Spiel auch zustande, wobei man auch sagen muss, zu einem 4-0 gehört auch immer die Mannschaft mit dem 0. Also ich fand Hannover bei allem Respekt erstaunlich schwach an dem Tag. Ja. Also die haben wirklich nicht viel auf die Kette gekriegt, und ich weiß nicht, Breitenreiter hat dann auch letztendlich nicht reagieren können oder nichts irgendwie ändern können im Lauf des Spiels. Und insofern, also wenn da jetzt ein anderer Gegner steht, ist es eh fraglich, ob das jetzt alles so funktioniert, wie das in diesem Spiel funktioniert hat. Und es ist halt jetzt spannend, ob diese etwas offensivere Ausrichtung mit dem neuen Trainer ja die nächsten Spiele überlebt, sagen wir es mal so. Und wenn da, das kann jetzt alles werden. Die haben natürlich jetzt ein gutes Momentum erstmal. Aber wenn das dann wieder mal ein Spiel nicht so funktioniert, ich meine, der Trainer ist jetzt bis Weihnachten, glaube ich, definitiv. So ist
die Abmachung, ja.
Und
volle Rückendeckung nennt man das.
Bis Weihnachten. Bremen.
Aber ich meine,
das ist halt
nicht so die Stärke.
Bis doch ein besserer Trainer zurückruft. Bei Frank Baumann.
Ja, genau.
Das ist doch, Entschuldigung, aber das sind Momente, da könnte ich reinschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Also Kommunikationsmängel hin oder her, aber das macht man doch nicht.
Nee, macht man
also
nicht.
Entschuldigung, also da, ich weiß nicht, man kann alles Mögliche von sich geben, aber da irgendwie.
Ja, auch noch dann dieses Torwartbeispiel, um es irgendwie,
genau,
er versucht hat es zu retten. Ja, wir haben halt nicht einen Neuer und so bekommen.
Indem er auch sein Torhüter schlecht gemacht hat.
Also,
das ist eigentlich bemerkenswert konsequent, ehrlich gesagt.
Ja, es war konsequent, aber das war auch schon alles, was es war. Also geht gar nicht, sorry, Herr Baumann.
Ja.
Ja, gut.
Also sehr unglückliche Außendarstellung von Frank Baumann. Er kann es halt mit den Füßen oder konnte es mal mit den Füßen. Und ich denke, was man auch bei diesem 0-4 gesehen hat, die offensivere Spielweise, das hat jetzt in diesem Spiel super gut funktioniert. Die etwas zurückgezogene Rolle von Kruse funktioniert auch super. Also da hat er wieder als so verkappter Zehner in manchen Situationen gespielt. Und er hat einfach, ehrlich gesagt, glaube ich, einfach nur die Ruhe am Ball, um Konter gut einzuleiten. Also da ist dann auch schon der Pass, der erste Pass ist schon mit der nötigen Schärfe gespielt und so weiter, und dann kann man das Tempo quasi mitnehmen. Aber du hast auch in dem Spiel schon gesehen, was halt einfach Werder mit Viererkette wieder ist. Viel, viel anfälliger für Konter nach Umschalten, und hätte Hannover 96 nicht seinen traditionell schwachen Tag gehabt. Die haben in 38 Spielen in Bremen erst einmal dort gewonnen. Ja. Wer hätte gedacht, dass der 50-plus-1-Club so an seinen Traditionen hängt. Also da kam quasi viel auf der einen und auf der anderen Seite zusammen. Da würde ich euch auf jeden Fall schon recht geben.
Darf ich noch kurz ein Beispiel anfügen, weil ich jetzt Hannover so als nicht so kompetent beschimpft habe. In der 56. Minute habe ich mir aufgeschrieben, da waren wirklich 6 Mann im eigenen Strafraum von denen. Und es waren maximal 3 Werderaner. Mhm. Und diese 6 Hannover-Spieler haben es, also ich weiß nicht, vielleicht war das auch schon irgendwie Vorweihnachtszeit oder so, aber die haben es geschafft, so gar nicht an diese 3 Werder-Spieler ranzugehen. Also als ob sie Angst vor denen hätten. Und da brauchst du kein Taktikexperte und gar nichts zu sein. Du siehst einfach nur, was macht ihr da? Also überhaupt nicht an einen Mann gegangen, die machen lassen, was sie wollten. Und ich mir gedacht habe, aber das sind jetzt 6, das sind doppelt so viele Spieler im selben Strafraum von der abwehrenden Mannschaft und die Angreifer können trotzdem noch irgendwie so fröhlich hin und her spielen. Das geht einfach nicht. Und das war so einfach, die sind nicht in die Zweikämpfe reingegangen. Das war so ganz, also wirklich ganz eigenartiges, wie ein zurückgenommenes Verhalten von Hannover. Also wo man eigentlich sagen würde, müsstet ihr doch besser können.
Was man sagen muss, ist, dass Anton gefehlt hat, der natürlich für die schon ja, definitiv einer der 2, 3 wichtigsten Spieler ist überhaupt in der Mannschaft, der auch überragend die Saison spielt bis jetzt. Und noch ein paar andere Ausfälle, eben Chauner, aber nicht, und auch ein paar andere.
Bebu
kam noch rein.
Ne? Genau.
Spielt mit Sicherheit auch mit rein, aber generell, das haben auch die Verantwortlichen nach dem Spiel gesagt, die haben ja, war so nach dem Motto, ja, vielleicht zur rechten Zeit so ein Schuss von Bug, als ob sie so ein bisschen damit gerechnet hätten. Hat schon so ein bisschen den Eindruck gemacht, ja, wir haben 18 Punkte, stehen gut da. Wenn es jetzt heute mal nicht so läuft, so schlimm ist es ja nicht. Also ein bisschen haben sie auch gespielt, finde ich.
Ja, wird halt jetzt interessant, wie vor allem das nächste Heimspiel für Hannover 96 läuft. Das ist zu Hause gegen den VfB, danach kommen mit einem Auswärtsauftritt bei den Bayern und dann im Heimspiel gegen Hoffenheim 2 Spiele, da musst du nichts holen, aber jetzt gegen den VfB sollte man definitiv die berühmte Antwort zeigen. Sollte aus der Sicht des Neutralen. Okay, ich sehe schon, wir sind uns so unsicher. Bei Hannover, ach, es hat viel nicht gepasst. Sebastian Mayer auch, naja, ganz einfach einen schlechten gewesen, Tag gehabt. Ja. Oliver Sarg.
Oh mein Gott,
für das Spiel hat es leider gepasst. Da hätte er einen Nagelsmann für seinen Sargdeckel gebraucht. Schauen wir einfach. Für Werder geht's jetzt weiter in Leipzig, zu Hause dann gegen den VfB, in Dortmund und dann zu Hause gegen Leverkusen. Haben wir vorhin schon thematisiert. Werder jetzt durch diesen ersten Saisonsieg und Verdopplung seiner Tore auf 8 erzielte, mit 8 Punkten Tabellenplatz 16.
Das ist schon krass, Entschuldigung.
Und damit nur 2 Punkte hinter dem HSV, der unterlegen ist in Gelsenkirchen auf Schalke beim Spiel Schalke 04 gegen den HSV 2:0. Und damit richten wir den Blick nicht nur auf den Tabellenplatz 15, sondern auch auf den Tabellenplatz 2, denn Schalke ist jetzt Zweiter in der Fußballtabelle der ersten deutschen Fußball-Bundesliga. Eine sehr komfortable Ausgangslage für das Derby, das jetzt dann ansteht in Dortmund am nächsten Bundesligaspieltag. Grundbestandteile der Mannschaft, eine sehr stabile Defensive, nur 10 Gegentreffer bisher, damit zweitbeste Abwehr der Liga und eine sehr effiziente Chancenverwertung. Ich habe mir das nochmal genauer angeguckt, um dieses Phänomen Schalke 04 in dieser Saison ein bisschen zu verstehen. Sie sind die einzige Mannschaft, deren 16 erzielte Tore fast exakt den Expected Goals entsprechen, nämlich 16,09. Also das nenne ich mal wirklich effizient. Und in dem Spiel jetzt, wenn wir mal auch über diese 90 Minuten sprechen, gab es halt auch diesen Strafstoß, der so der entscheidende Türöffner ein bisschen war, oder?
Mit Sicherheit, ja. Aber also ich fand den absolut vertretbar. Weiß nicht, ob ihr andere Meinung seid. Also
ich fand auch, dass es eigentlich ein recht klarer Strafstoß war wegen ungestümen Gegenspielerverhaltens. Also Jung ist da recht.
Ja.
Also hat halt was angeboten, da gab es definitiv einen Kontakt und dann kann es auch einen Strafstoß geben. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum das in manchen Berichten so sehr angezweifelt wurde, diese Entscheidung. Ich habe das zum Teil, ja, ich habe einen Teil dieses Spiels noch bei Amazon Music gehört auf der Autobahn.
Es gibt so viele Möglichkeiten.
Ja, es ist einfach, Fußball im Jahr 2017 ist einfach klasse.
Schalke ist Musik in deinen Ohren, Wahnsinn.
Ja, und es war Prime Day bei der Belieferung.
Das auch noch.
Nein. Und da wurde das unter anderem auch so ein bisschen angezweifelt. Da dachte ich mir, na, da bin ich ja gespannt, wenn ich es dann im Real Life sehe. Und für mich war das eine glasklare Nummer, ehrlich
gesagt. Nee, ist auch. Also, das ist, der hat, also Jung hat Konoplyanka da weggecheckt im Strafraum, fertig. Also, war jetzt aus meiner Sicht auch eine klare Sache und ist natürlich dann, wenn du das so quasi in der ersten Viertelstunde war es nicht, aber meine 17. Minute war das, ist natürlich ein schöner Türöffner für so ein Spiel. Dann, dass es auch in die richtige Richtung läuft. Aber ich meine, diese Effektivität von Schalke, die ist besorgniserregend, ehrlich gesagt. Also ich finde wirklich, dass die, also was Tedesco da gemacht hat mit denen, wie der die einordnet, wie der denen irgendwie eine Struktur gegeben hat, diese Woche offensichtlich nicht so hatten. Also ich bin da so ein bisschen fasziniert, muss ich sagen. Ich habe in dem Moment, als es hieß, Tedesco wechselt zu Schalke, habe ich gedacht, oh, weiß ich nicht. Ist das nicht fast schon, also zu früh für ihn? Weißt du, wird er da nicht verbrannt? Dann Schalke, man weiß ja, wie das da so ist und so weiter. Aber der hat sich da ganz, auch eben, also genauso wie die Mannschaft spielt, komplett unaufgeregt, man könnte fast sagen humorlos, etabliert und steht da an der Seitenlinie und jetzt stehen die auf einmal auf Platz 2 und so. Also das ist schon beeindruckend, finde ich. Auch wenn das in den Spielen, und das meine ich mit humorlos, Effizienz ist schön, aber nicht zwingend immer schön anzusehen. Also es sind natürlich keine Spektakelspiele, wo unglaublich aufregende Dinge passieren. Aber unterm Strich kommt das raus, was sie brauchen.
Es reicht halt gerade.
Ich bin sehr begeistert von Schalke.
Ehrlich?
Ja, sehr. Oder ich, das ist ja so ein bisschen die, eigentlich die Spielweise, auf die ich am meisten stehe. Ist ja quasi What? Defense first und so.
Deswegen,
ich bin sehr begeistert, was die machen und wie die ihre
Das Spiele ist der gewinnen. Blaue Pullover, Max. Ich habe es gleich gedacht, als wir reingekommen sind. Wir sitzen hier, nur für die Hörer, wir sitzen hier quasi unter einer brustigen Tapete und Florian hat einen blauen Pullover an. Das geht gar nicht. Ich Stimmt, trage wenigstens angemessen schwarz.
Ein Zeichen der Kondolenz an alle BVB-Fans, die später ja, noch genau, das VfB-Segment hören müssen.
Es ist auch komisch, das zu sagen, aber ich bin echt begeistert von Schalke. Die machen das überragend gut. Wie gesagt, wurde schon angesprochen. Die stehen hinten, angeführt von Naldo als Abwehrchef, wie eine Eins. Also die lassen praktisch überhaupt nichts zu. Dann muss man natürlich ansprechen, was er mit Max Meyer gemacht hat, der da irgendwie so spielt, als ob er irgendwie schon 3 Jahre auf der Sechs spielt. Und das geht eigentlich in jedem Mannschaftsteil so weiter. Vorne halt ein Konoplyanka, der irgendwie plötzlich auf Schalke angekommen ist. Hätte man auch nicht so gedacht. Deswegen, da passt schon sehr, sehr viel. Und Tedesco für mich macht einen super Eindruck. Ich finde es sehr, sehr angenehm, auch wenn man den Interviews sieht, was der von sich gibt, wie er es von sich gibt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der die Jungs erreicht, wenn der mit denen spricht. Hatte ja diesen, sag ich mal, vielleicht unglücklichen Start oder zumindest einen schwierigen mit der Hövedes-Nummer. Was ich aber auch immer, ist ja sein gutes Recht, das zu machen. Das Einzige, was ich da unglücklich fand, ist, dass er es vielleicht jetzt noch ehrlicher sagen können und hätte irgendwie sagen können, ja, ich plane einfach nicht mehr mit ihm. Stattdessen hat er so ein bisschen versucht, es zu erklären, ja, ich will nicht, dass die anderen sich hinter Hövedes verstecken. Am Anfang war das ja seine Argumentation, das fand ich ein bisschen, dann sagt auch einfach, ja, so, Hövedes gehört nicht mehr zu meinen Planungen. Aber seitdem, was Tedesco da macht, finde ich sehr beeindruckend und ehrlicherweise wüsste ich auch nicht, also sie werden logischerweise jetzt nicht die Bayern angreifen, aber ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie abrutschen werden, großartig im Laufe der Saison, weil sie eben diese unglaubliche Stabilität haben. Und gerade so, wie die Bundesliga aktuell sich so darstellt, von der Gesamtgemengelage, ist halt genau das, was du brauchst, um über eine lange Saison halt da oben zu stehen. Das hat halt Schalke.
Also wo ich zustimme beim Beeindrucktsein von Tedesco, finde ich, ist der Wandel von, sie haben jetzt auch ein Ballbesitzspiel, das gab wirklich fast so einen Schalter, den er irgendwann angemacht hat. Das hatte auch mit dem Gegner zu tun. Erst musste er es auch nicht zeigen. Und in den Spielen, wo er es hätte zeigen müssen, das zweite Spiel auswärts in Hannover zum Beispiel, da hat man dann schon gesehen, huch, da ist aber noch ganz schön wenig Ballbesitzspiel vorhanden. Inzwischen viel, viel besser, viel, viel geordneter, ein unglaublich strukturierter Spielaufbau, immer mindestens 2 Anspielstationen frei. Aber deswegen halt auch für den neutralen Zuschauer etwas ereignislos, weil es ist kein Überfallfußball, eher im Gegenteil. Es ist ein Fußball, der sehr auf der eigenen Ordnung beruht und die wird halt nur in Ausnahmefällen mal verlassen. Und nur dann entstehen halt so wirklich mal die Aufreger. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch noch nicht, wie hoch ich jetzt Tedesco und Schalke jubeln würde. Das ist definitiv eine defensiv starke Mannschaft und wenn vorne die Treffer fallen, dann ist es auch okay. Und du hast auch tolle Spieler darin. Aber auch jetzt beim Spiel gegen den HSV, es war ja nicht, dass Schalke 04 jetzt den Tabellen 15. nach diesem Spieltag niedergerollt hätte, sondern das war schon ein Duell fast auf Augenhöhe. Der HSV hatte, für den HSV hat er, für Hamburg.
Hast du das Gefühl gehabt, der HSV könnte das Spiel gewinnen?
Zumindest ausgleichen, dachte ich schon. Ich meine, der HSV hat halt noch das Problem, dass man auch jetzt nicht so viel aus seinem Ballbesitz macht, aber mit Arp hast du eine deutliche Verbesserung in der Gefahr innerhalb des Strafraums. Wenn der den Ball im Strafraum hat, ist das eine komplett andere Nummer, als wenn zum Beispiel Bobby Wood den Ball im Strafraum hat. Deswegen fand ich es auch eine interessante Entscheidung. Irgendwann, Gisdol hatte auf Offensive gesetzt, indem er dann Wood für Sakai gebracht hat und dann ist Arp auf den Flügel rausgerückt und du hast gesehen.
Nicht seine Position.
Nee, nicht seine Position. Kann er natürlich noch lernen, aber ist die Frage, ob du halt auf Tabellenplatz 15, also ob du dann nicht vielleicht sogar Wood eher sagst, der ja ein bisschen mehr Erfahrung hat, gehst du halt auf den Flügel, weil Arp ist einfach in diesen Situationen mit wenig Platz. Da hat er jetzt auch gegen Schalke wirklich wieder einige gute Aktionen gehabt. Dann hast du mit Ito und Kostic eine Dynamik auf dem Flügel, die du unbedingt brauchst. Und beim HSV steht und fällt halt alles damit, wie gut drauf sind die Sechser und der Zehner. Hunt hat jetzt diesmal ein gutes Spiel gemacht, hatte ja auch die größte Chance für den HSV. Allerdings, das ist das, was du halt auch sagen kannst, was du ja indirekt auch gesagt hast, es gab halt eigentlich auch nur diese eine große Chance. Das heißt, es sah jetzt nicht aus, als würde Schalke 1-4 verlieren zu Hause. Aber ich finde jetzt auch, dass weder der HSV ein schlechtes Spiel gemacht hat, noch dass das von Schalke so richtig übermenschlich überragend gewesen wäre.
Also übermenschlich überragend würde ich auch nicht sagen. Tut mir leid. Aber
souverän 2-0.
Ja, aber man muss so Jubelperser auch mal einfangen.
Ich denke einfach, dass bei Hamburg tatsächlich gut, Arp wird natürlich jetzt hochgejubelt und ist natürlich da ein Wahnsinnstalent. Es gab aber dann eben die Szenen, wo er mir wahnsinnig leid getan hat, nämlich wenn er es mit Naldo zu tun gehabt hat. Und da war das dann wirklich so irgendwie.
Naldo 100% seiner Luftduelle gewonnen. Ratet, gegen
komisch.
Wen er sie hatte.
Und ja, als der Reporter dann irgendwann noch gesagt hat, von wegen, tja, der war Arp jetzt einfach zu klein, dachte ich mir, boah, das war jetzt auch echt ein ekliger Diss irgendwie. Also Naldo ist da natürlich wirklich die Zentrale da hinten drin. Also das ist, an dem war jetzt wirklich kein Vorbeikommen in dem Spiel, das muss man sagen. Und da ist insofern hilft dann da auch eine Kreativität von Fiete Arp dann nicht, in dem Fall jetzt nicht weiter. Trotzdem ist er natürlich ein wahnsinns Lichtblick in der Mannschaft. Und was halt immer, also wen ich persönlich nicht besonders gerne sehe, aber wer halt auch einfach erschreckend als Chancentod immer wieder fungiert, ist halt Diekmeier. Also
es ist natürlich nicht seine Aufgabe, Tore zu schießen als Außenverteidiger.
Ja gut, aber wenn er da schon mal doof rumsteht, es ist ja nun nicht so, dass er sich nicht im Strafraum aufhalten würde. Also es ist das ist dann schon zum Teil kurios, wenn man dann schon wieder sagt, er hat ihn schon wieder nicht gemacht. Und das ist dann auch immer so ein bisschen so eine Pechsträhne, die sich da irgendwie noch weiterzieht, habe ich dann immer so das Gefühl, weil jeder schon denkt, oh Gott, Diekmeier hat einen Ball, wird doch eh nichts.
Ich glaube, er denkt das auch.
Das ist dann der nächste Schritt und das ist mit Sicherheit so, ja. Also ich hatte jetzt auch nicht zwingend das Gefühl, dass Hamburg dieses Spiel ausgleichen kann. Aber sie waren jetzt nicht irgendwie, also ich würde mal sagen, sie waren näher an Schalke dran als Hannover an Bremen tatsächlich. Also, und zwar deutlich.
Ja, okay, ich glaube, da sind wir uns eh alle.
Aber jetzt nicht, weil es doppelt so hoch vom Ergebnis her war, sondern einfach, weil im Fall Hannover jetzt da so das nicht auf dem Platz sein eklatanter war einfach.
Also ich fand wirklich den HSV gerade auf der Sechserposition. Die haben keine Zwischenräume zugelassen. Also Schalke versucht ja immer in die Zwischenräume reinzukommen. Da mäandern die Stürmer auch, also bis auf Burgstaller. Burgstaller ist dafür da, mindestens einen der Innenverteidiger zu binden. Aber alles hinter ihm ist in einer ständigen Bewegung. Und das Ziel ist immer in die Zwischenräume kommen. Von da dann häufig wieder raus auf den Flügel, weil dann muss der Gegner ja verschieben. Und das hat aber der HSV fast komplett verhindert. Einfach durch eine starke Doppelsechs aus Jung und Sakai. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal so sagen würde. Aber in dem Spiel fand ich wirklich, der HSV hat das eigentlich sehr gut gemacht. Und dann haben halt irgendwie die Einzelduelle auf den Außen entschieden. Und dann hast du halt Caligiuri, der ein super Spiel gemacht hat, die meisten Ballkontakte und Zweikämpfe, die meisten Tacklings und halt überragend das 2:0 vorbereitet. Und du hast hinten Naldo, der halt irgendwie alle seine 8 Kopfballduelle gewinnt. Okay, war in dem Fall gegen Arp jetzt auch nicht so wahnsinnig schwierig, aber auch sich 10-mal den Ball erkämpft hat, 8-mal ein Durchstellungsspiel abgefangen hat. Das kommt halt auch noch mit dazu, durch diese Fünferkette. Es ist sehr schwierig, da auch durch die Schnittstellen durchzukommen. Das war schon irgendwie was von beiden Seiten ein gutes Spiel, aber halt eher auch defensiv, fand ich. Und deswegen war es vielleicht auch für den Neutralen ein bisschen zäher, was du ja so angedeutet hast, Desiree.
Ja, ich hätte es tatsächlich auch. Nein, nicht ich hätte, ich habe es auch so empfunden.
Aber der HSV kommt ja schon sehr gut weg bei dir. Max, das hätte ich, also wenn ich einen HSV sehe.
Ich rede jetzt über dieses Spiel.
Ja, aber wenn du insgesamt die Entwicklung siehst vom HSV, weil generell ich da immer das Gefühl habe, ja, wir spielen noch eigentlich jetzt ganz gut, sagen die HSV-Fans, aber ihr habt gegen Stuttgart gegen 10 Mann gewonnen, ansonsten habt ihr in 9 Spielen einen Punkt geholt. Aus 9 Spielen. So.
Und die größte Gefahr für den HSV ist auch, dass er ein gutes Spiel macht, finde ich. Das ist so eine Erfahrung aus den letzten Jahren. Gerade wenn sie mal gegen Bayern unglücklich nur 0:1 verloren haben, dann kannst du davon ausgehen, das nächste Spiel ist totale Grütze. Wenn sie gegen Bayern 2:0 verloren haben, dann geht's, das nächste Spiel.
Ja gut, das ist vielleicht auch mehr im System verankert inzwischen.
Deswegen, wenn ich die Mannschaften da unten sehe, ich glaube nicht, dass der HSV gegen Hoffenheim gewinnt. Ich glaube nicht, dass sie in Freiburg gewinnen. Ich sehe...
Dann spielen sie zu Hause gegen Wolfsburg, den Relegationsklassiker. Das kann sein, dem will ich überhaupt nicht widersprechen, aber ich fand in dem einen Spiel haben sie es jetzt nicht schlecht gemacht und gegen wen haben sie vor der Länderspielpause gespielt? Mein Gott, mein Gehirn.
Stuttgart.
Stimmt, richtig, und das war ja eigentlich auch, ja gut, verzerrt,
ja.
Dieses Ergebnis. Nee,
aber deswegen. Lassen wir das. aber wir haben noch überhaupt nicht thematisiert, dass nach einer größeren Durststrecke stimmungstechnisch in der zweiten Halbzeit, wo ich mir tatsächlich auf meinem Zettel Gähn notiert habe.
Es fängt ja schon bei Zettel an und dann geht's bei Gähn weiter.
Ja, Zettel, also dieses tote Wald irgendwie, ja, habe ich verrückt. Tatsächlich mal benutzt, damit ich irgendwie ungefähr weiß, was ich sage. Und
Der Online-Chefredakteur, da kann er sich nur strecken.
Ja, Florian rollt mit den Augen und
dafür ist die Desiree bei Twitter aktiv.
Genau.
Sehr löblich.
Ja, ich bemühe mich. Nein, aber nach dieser etwas unaufregenden Phase gab es ja dann endlich mal Stimmung in der 71. Minute mit Rudelbildung. Also da habe ich mich so ein bisschen ins Eishockey zurückversetzt gefühlt. Und das hat mich wiederum an dem Spiel dann begeistert, weil das hatten wir in den anderen Partien nicht.
Gut, beim Eishockey lassen sie sich dann wenigstens auch prügeln.
Ja, da passiert dann ein bisschen mehr, aber gut. Es war halt ein bisschen kurios, weil Jung hat halt Meier im Prinzip gefoult und Max Meier fand es gar nicht so prickelnd und war auch insgesamt ziemlich gereizt und dann hat sich so eine Rudelbildung ergeben. Im Endeffekt hat nach diesem Jung-Foul dann haben 3 Spieler eine gelbe Karte gekriegt, davon 2 Schalker, was dann irgendwie auch wieder komisch war, aber es war also sehr aufgeheizte Stimmung und das hat sich dann auch durch das restliche Spiel so ein bisschen gezogen. Also da waren die Emotionen schon am Kochen, was mich so ein bisschen gewundert hat, was ich bei einer HSV-Partie gar nicht so unbedingt vermutet hätte.
Naja, also es waren zwei HSV-Spieler, Jung, Papadopoulos und Meier, also nur ein Schalker hat gelb gesehen in der Szene, aber kurz vorher hat Embolo noch gelb gesehen, vielleicht hast du es.
Ach so.
Damit, das ja gut, ehrlich gesagt, die Emotionen hast du immer mit dabei, wenn Papadopoulos auf dem Platz steht. Generell ja. Ist das vielleicht auch noch so eine kleine Nebengeschichte dieses Spiels. Es hätte sehr gut sein können, dass sowohl Embolo als auch Papadopoulos mit Gelb-Rot runtergehen. Die haben das schon provoziert und bei Papadopoulos ist es halt, ja, das kaufst du halt mit, wenn du den bei dir in der Mannschaft hast. Dieses sehr aufgedrehte, im Guten wie im Schlechten.
Ja gut, das ist klar. Bei Embolo wäre übrigens noch so ein bisschen Pädagogik gefragt, also weil der hat sich meiner Ansicht nach, also war dann ja schon gelb verwarnt und hat sich äußerst dämlich angestellt. Also das Das hätte ich als Trainer mit größtem Missfallen nur gesehen. Also dem muss man mal irgendwie erklären, dass man dann vielleicht nicht irgendwie womöglich noch beinahe Schwalben produziert und so ähnliche Dinge macht.
Embolo ist, glaube ich, eh eines der auch nächsten größeren Projekte für Tedesco, weil wenn er den noch hinkriegt, vom Potenzial her, ist Schalke nochmal eine Ecke gefährlicher vorne. Weil der war ja vor seiner Verletzung, oder der vom Potenzial her ist Embolo einer der aufregenderen Stürmer in Europa in dem Alter.
Ja.
Deswegen, der ist mit Sicherheit noch weit weg davon, sein Potenzial auszuschöpfen. Aber ich glaube, sowas gehört dann auch dazu, wenn er sich näher mit Embolo beschäftigt, dass er ihn auch da ein bisschen einordnet.
Ja, Embolo und Koke, ich finde es.
Ja, stimmt.
Ich will einfach nur, dass Koke auf Schalke funktioniert. Ich finde das so schade. Das ist jetzt nur rein subjektiv, hat nichts mit den Leuten zu tun, die eigentlich auf seiner angestammten Position spielen. Aber irgendwie schade, dass man diesen Spieler in Königsblau gar nicht so wirklich sieht. Schalke jetzt dann in Dortmund, dann zu Hause gegen den 1. FC Köln und dann auswärts in Gladbach. Aber ehrlich gesagt ist das alles ganz egal. Schalke nächstes Wochenende in Dortmund. Darum geht es eigentlich.
Und? Fun Fact am Rande. 1958, letzte WM ohne Italien, deutscher Meister.
Schalke 04. Schalke 04. Daran merkt man, dass du nicht bei Twitter bist. Das haben wir alle schon 10 Minuten nach Ausscheiden Italiens auf Twitter gesehen.
Wisst ihr? So bewahre ich mir meine Freuden. Das ist doch
schön. Ja, das ist doch schön, Unbefangenheit. Ja? Das ist schon, ich beneide dich.
Ach, das ist so schön, weißt du? Diese ganze Aufgeregtheit, die Social Media.
Du würdest dich gut mit den Zwillingen verstehen. Die haben ein ähnliches Social Media Verständnis. So.
Ist nicht keins.
Wenn wir über das Spiel Dortmund gegen Schalke sprechen, dann können wir jetzt ja auch über das Spiel Dortmund in Stuttgart sprechen. Und damit kommen wir auch zum Schwerpunkt dieser Sendung.
Yay!
Und können endlich über den VfB sprechen. Hier im Brustringzimmer. Ich habe extra neu gestrichen für euch.
Ja, das ist ganz entzückend. Vielen Dank.
Es war, ja, ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt eine Überraschung war. Der BVB in der Krise und der VfB in der Heimtabelle punktgleich mit dem FC Bayern und im gesamten Kalenderjahr 2017 zu Hause nicht verloren. Letzte Niederlage war im Dezember 2016.
Auch unnötig übrigens.
Das war gegen, wen war das?
Gegen Hannover.
Ach ja, richtig.
Kurz das vor Schluss, 2, ne? Klaus, glaube ich. Nach Langerweg.
War das nicht der Langerweg-Fehler?
Ja, genau. Ja, ja.
Genau, also der VfB sehr, sehr heimstark, allerdings auch auswärts schwach, werden wir, denke ich, auch noch gleich drüber sprechen. Und dann tritt der BVB auch noch ohne Aubameyang an und schießt ein Slapstick-Tor mit, ich finde jetzt schon das Sportfoto des Jahres, wie Akolo oben mit dem Ball aufs leere Tor zurennt und unten ein Roman Bürki mit so einer Surfer-Geste oder Robben, wenn sie aufwachen, sehen auch ähnlich aus, bei Marc Bartra beschwert, was denn da los war. Also das war das 1-0, dann kommt der BVB sogar noch zurück mit einem Strafstoß, den man erst verschießt und dann im Nachschuss dann doch noch trifft.
Wenn Ziele endlich mal einen Elfmeter hält, ey.
Da konnten die Tragisch. Verteidiger von Stuttgart nicht mit rechnen, deswegen ist man da gar nicht in den...
Ach Moment, das ist die Erklärung, jetzt kapiere ich das erst, deswegen haben die sich gar nicht bewegt. Ah, okay.
Interessant fand ich übrigens, dass, also es waren ja wieder ein paar Spieler schon bei, als Schürrle geschossen hat im Strafraum, so wie es eigentlich inzwischen gang und gäbe ist bei Strafstößen. Interessant fand ich, dass Maximilian Philipp quasi den Anlauf von Schürrle mitgenommen hat, in einem ähnlichen Abstand, den Schürrle zum Ball hatte, zum Strafraum und deswegen Geschwindigkeitsvorteil hatte an der 16er Markierung. Also der hat dann die überholt, die quasi schon vorher losgelaufen sind. Ich habe mich gefragt, warum man das eigentlich nicht häufiger macht. Sähe bestimmt auch netter aus, wenn alle Spieler der Mannschaft oder viele Spieler der Mannschaft
so gleichzeitig.
Gleichzeitig
anlocken. Ja, warum nicht?
So, und dann kommt aber Stuttgart zurück und zeigt mal wieder, wenn man Umschaltsituationen gegen den BVB hat, dann sofort den Ball nach vorne, denn normalerweise hast du dann eine so, in dem Fall war es eine 2-gegen-2 Situation, oft hast du aber auch mal ein 2-gegen-1 oder ein 3-gegen-0, also das war jetzt überspitzt. Mit ein bisschen Glück wird es dann das 2-zu-1. Unter dem Strich, geht denn der Sieg für den VfB in Ordnung?
Klar. Also
keine Frage.
Ganz ehrlich, ist das immer schwierig, weil die Dortmund-Krise zieht unglaubliches mediales Interesse und die komplette Nachberichterstattung des Spieles ging ausschließlich um BVB, um Bosch, um Aubameyang, um was weiß ich was, um gelbe Farbe in Kombination mit Schwarz. Dabei übrigens auch ganz charmant Zieler. spielt er in pinkfarbenem Oberteil mit schwarzer Hose und pinkfarbenen Stutzen. Und die Schiedsrichter hatten wirklich exakt dasselbe an, nur eben schwarze Strümpfe. Wo ich auch gedacht habe, irgendwie, dass die da nicht durcheinander kommen. Na egal, so viel zur Frage. Es ist wirklich, finde ich, ganz schwierig, da gegen dieses Dortmund-Interesse anzukommen. Also weil das, wie der VfB letztendlich gespielt hat, hat jetzt nicht so wirklich interessiert, weil natürlich alle auf Dortmund und das scheinbare Versagen oder wie auch immer oder die Taktik von Bosch fixiert waren. Und dabei ist untergegangen, dass, und das möchte ich mit aller Vehemenz hier mal deutlich machen, der VfB nicht immer in der ersten Halbzeit, aber besonders in der zweiten Halbzeit streckenweise ein richtig geiles Spiel gemacht hat und da auch mehrere Spielertypen hervorzuheben sind, die sich da von einer super Seite präsentiert haben und auch in der Entwicklung präsentiert haben, die mir persönlich sehr viel Freude macht.
Wer denn zum Beispiel?
Özcan. Als allererster, wenn du schon sagst, das 2:1 hoch überspielen, die Packing Rate kann ich nicht ausrechnen, aber der Pass von Özcan, der letztendlich zu diesem Brekalo-Tor zum 2:1 geführt hat, war unglaublich gut. Mhm. Und Özcan hat's wirklich super verstanden, finde ich, sich im Positionsspiel zu behaupten und wirklich zum Teil auch ganz raffiniert die Dortmunder, die ja durchaus jetzt auch schon ein bisschen wissen, was man mit so einem Fußball anfangen kann, wenn man ihn am Fuß hat, wirklich sich mit dem Körper dagegen zu stellen oder die zu umdribbeln. Das war wirklich auch auf eine kuriose Art und Weise routiniert, obwohl er ja lange Zeit in dieser Saison überhaupt nicht gespielt hat. Der war jetzt ja wirklich, hat in der zweiten Liga ja viel gespielt und auch viel gemacht, aber er hat jetzt ja in der ersten Liga noch gar nicht gespielt. Das war sein drittes Spiel jetzt, glaube ich. War das dritte Mal auch in der Startelf. Und also der ist mir schon in Stuttgart, als ich beim Spiel war gegen Freiburg, extrem positiv aufgefallen, wo ich das dann ja nochmal anders verfolgen konnte, als wenn du nur das Fernsehbild hast. Und also den würde ich gerne hervorheben, weil er wahrscheinlich der Letzte ist, der sonst Mainstream-mäßig hervorgehoben wird. Özcan hat ein ganz tolles Spiel gemacht. Hätte ich aber auch noch ein paar andere Namen, aber vielleicht will Florian ja auch noch irgendeine Lobeshymne starten.
Ihr hört ihr gerade, glaube ich, sehr gerne zu, so sieht es zumindest aus.
Okay, ganz gechillt, dann mache ich einfach weiter.
In dem Spiel gibt's ja noch einige Namen, die man nennen könnte im VfB. Der nächste, der mir auf jeden Fall einfallen würde, wäre natürlich unser neuer argentinischer Diamant quasi im Mittelfeld, mit Ascasibar.
Ich sagte schon, Christian Gentner hat die Staatsbürgerschaft gewechselt.
Dass der Captain der wieder da ist, ist natürlich auch
das nicht
zu unterschätzen. Allein, dass er überhaupt auf dem Platz steht, von der Präsenz her, hat man sofort gesehen, was das für einen Unterschied macht. Aber Ascasibar, muss man ja ganz klar sagen, wenn wir auch später nochmal über Reschke reden werden, dass das, als auch sein Südamerika-Talent quasi da Spieler zu holen, eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat mit Ascasibar. Also man erinnere sich an damals mit Jonas Bolt, Vidal bei Leverkusen und diese ganzen Geschichten. Deswegen, der ist ja auch 20, glaube ich, Ascasibar.
Wenn überhaupt.
Ich glaube 20.
20, ja.
Korrekt. Wie der, weiß nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass er irgendwie Zweikämpfe verliert, teilweise, wenn ich den Spielen sehe, so wie der agiert. Deswegen mit Sicherheit eine ganz, ganz zentrale Figur. Özcan, gebe ich dir hundertprozentig recht. Also sehr bemerkenswert, nachdem der ja wirklich teilweise auch einfach gar nicht im Kader war. Und jetzt quasi denkt man sich, ja, der muss auf jeden Fall quasi von Anfang an spielen, auch die nächsten Spiele. Es gibt gar keine Frage. Deswegen gibt's da einige herauszuheben. Ich fand's generell schon so ein bisschen vielleicht so den vorläufigen Höhepunkt so einer Entwicklung vom VfB, jetzt eben auch mal wieder so ein, egal ob die in der Krise sind oder nicht, einfach so einen großen Namen zu schlagen.
Hatte der VfB ja auch schon länger nicht mehr.
Ne? Eben. Weil wenn ich einfach mal sehe, wie tot dieser Verein war, sag ich mal, in der Prä-Wolf-Schindelmeiser-Ära, das war ja schon dramatisch, was da in Stuttgart abgegangen ist. Also der Verein hat überhaupt keine Identität mehr gehabt. Ich habe sehr wenig, zum Beispiel ich jetzt als Fan oder Mitglied, sehr wenig Identifikation gehabt mit diesem Verein. Es war teilweise schon so Richtung eher Gleichgültigkeit. Also auch selbst der Abstieg, so weh der tat, war eigentlich eher, dann steigen sie halt ab. So, also haben es verdient. Und wenn du das dann siehst, von eben Schüttelmeiser, Wolf, Reschke, spezieller Fall, kommen auch noch zu, diese Entwicklung. Und jetzt sehe ich irgendwie dieses Spiel da am Freitagabend. Du siehst dieses, wir haben kein Heimspiel verloren, 2018. Wir reden von dem Stuttgarter Stadion irgendwie als Festung, wo du früher irgendwie von dem Stuttgarter Stadion eher geredet hast, ja, da, wo halt die Haupttribüne nach 2 Minuten halt pfeift beim ersten Fehlpass. Also weit weg von irgendwie, hier ist ja so eine Mega-Atmosphäre und wir halten alle zusammen. Es war nie Stuttgart, so in dem Maße, wie jetzt dieser. Jetzt gibt's diesen unglaublichen Zusammenschluss irgendwie. Das ganze Stadt, Verein, Fans, Spieler hat sich wirklich komplett gedreht. Und du siehst irgendwie so eine Mannschaft, die machen Fehler, die spielen auch nicht immer gut, aber die spielen unglaublich intensiv. Und wenn du siehst, wie die das 2-1 und auch verteidigt haben, wie da die Körpersprache war, es macht einfach Bock, dieser Mannschaft wieder zuzuschauen. Das ist für mich eigentlich, wenn ich eben das sehe, quasi von, sage ich, als Luokai auf der Bank saß oder zu jetzt, ist das, finde ich, schon krass. Also die Entwicklung, die der VfB da gemacht hat.
Aber gab es diesen Zusammenhalt nicht zumindest in Heimspielen, wenn es um den Klassenerhalt ging schon? Ich erinnere mich an Wandschals mit niemals zweite Liga.
Weil du halt irgendwie nicht absteigen willst. Aber es war nicht in dem Maße wie jetzt. Also habe ich zumindest.
Das ist schwabentypisch, finde ich, weil so man bruttelt ja gerne so vor sich hin und gebruttelt wurde viel über die letzten Jahre. Und um Gottes Willen auch zu Recht, also es war ja nun wirklich nicht besonders hervorhebenswert, was da auch irgendwie geleistet wurde auf dem Spielfeld. Und durch die ganzen, also durch die Abstiegsgefahr und dann auch durch den tatsächlichen Abstieg ist er auch mal verhindert worden, aber dann war es ja dann endlich soweit. Und das hat tatsächlich Energien freigesetzt, weil da war es dann so, und das habe ich bei mir selber dann auch so irgendwie verspürt. Ich meine, ich habe jetzt aus München wirklich einen weiten Weg der Anreise, aber ich habe dann auch gedacht, Mensch, wenn die jetzt da in der zweiten Liga irgendwie ein halb leeres Stadion haben, dann muss ich da hinfahren, um die zu unterstützen. Das haben aber ein paar 10.000 andere auch noch gedacht. Und dann hast du auf einmal in der zweiten Liga das Stadion voll, weil alle sagen, jetzt komm, jetzt hieven wir die wieder in die erste Liga. Und dass sich dieser Hype so ein bisschen jetzt fortsetzt, finde ich sehr schön. Und zeitgleich wächst da eben jetzt auch eine Mannschaft heran, von der ich nur hoffe, dass sie nicht zu früh zu sehr zerschlagen wird wieder, was zu befürchten ist. Ja. Aber wenn da ein bisschen was von zusammengehalten werden kann, dann hast du wirklich einen riesen Stimmungsgewinn und diesen, ja, diese Heimfestung, hat Florian völlig recht, das geht natürlich nicht ohne die Fans. Ein Stadion an sich bringt dir das nicht und bringt dir diesen Rückhalt nicht. Und dann hast du halt auch eher wirklich diese Intensität oder Aufopferungsbereitschaft. Das war ja wirklich, wenn das 2-1 war, in Minute 51. Da habe ich schon so auch noch eine ganz leicht pessimistische Vorahnungsecke in meinem Gehirn, die mir sagt, oh mein Gott, wäre mir in der 85. auch recht gewesen, so ungefähr. Und aber die haben sich dann, die haben gekämpft wirklich und haben sich da in die Zweikämpfe geschmissen. Und das war unglaublich schön anzusehen. Ich habe das, seit längerer Zeit war das definitiv das absolut beste Spiel vom VfB, was ich gesehen habe. Ist jetzt auch keine Kunst. Aber ja, nach allem, was da so auch war und was auch immer dann an Beeinträchtigungen da war. Aber wenn du, also gerade zum Beispiel Askar Thiba, der hat einen Spurt hingelegt. Der hat auch höchstpersönlich, finde ich, dann ein 2-2 zum Beispiel auch mal verhindert, als da wirklich eine Torschance auf der anderen Seite war. Und der mit einem unfassbaren Tempo von der Mittellinie allen anderen da irgendwie 10 Meter im Lauf abgenommen hat und kurz vorm Tor im Strafraum irgendwie den Ball noch nach rechts weggrätscht. Und zwar sauber geklärt. Wo du denkst, wow, wo kommst du denn auf einmal her? Wie hast denn das jetzt gemacht? Das gibt's auch 1000 Mal inzwischen als Zeitlupe irgendwo im Internet. Und das sind die Leistungen, die es braucht. Und du musst halt auch sehen, bei dem Spiel jetzt haben wir auf einmal 3, wie ich finde, sehr, sehr entscheidende Leute auch wieder in der Mannschaft. Stuttgart plagt sich ja auch sehr mit Verletzungssorgen und im Fall von Askar Thiba nicht mit Verletzung, Gott sei Dank, sondern mit einer Sperre, weil er intensiv, wie er spielt, halt auch gerne mal gelbe Karten zieht. Da ist er relativ gut drin.
Zu einkalkulieren. 3, 4 Sperren.
Ja, ist mir ehrlich gesagt auch egal, solange er dann so spielt, wie er es jetzt macht. Ja. Aber der hatte eben im letzten Spiel gefehlt durch die 5. gelbe Karte. Askar Thiba war wieder da. Dann hast du Bartstuber wieder mal drin, der ja auch verletzungsbedingt nur vereinzelt leider uns die Ehre gibt. Aber da gibt er dann schon so viel und kann den Umstehenden offensichtlich auch irgendwas abgeben an Weisheit und Erfahrung. Also da, ich habe mich inzwischen darauf eingestellt, dass der nur jedes zweite, dritte, vierte Spiel macht und trotzdem was bringt. Und du hast eben, Florian hat es vorhin schon gesagt, du hast halt den Captain wieder an Bord, Gentner, nach dieser Wahnsinnsgesichtsverletzung in diesem Wolfsburg-Spiel gezogen. Keiner von uns, glaube ich, hätte erwartet, dass der vor Weihnachten tatsächlich nochmal auf dem Rasen steht. Und dann spielt er durch. Also als der in der Startelf stand, dachte ich so, oh, Schluck, okay. Und dann hat er 90 Minuten gespielt, als ob es nichts wäre. Und wenn du halt eine Doppel-6 mit Askathiba und Gentner hast, ist das halt was anderes, als wenn du da die Allerjüngsten hinstellen musst, die halt auf dieser Position viel zu wenig Erfahrung haben und die das dann nicht zwingend reißen. Ja. Wie zum Beispiel Mongala.
Bonic, ja.
Ich gebe euch da bei allem total recht. Also gerade auch, was die Bewertung von Askathiba angeht und auch noch ein paar andere. Also, dass Donis gerade nicht spielen kann, weil er verletzt ist, finde ich fürchterlich, weil der hat mir total gut gefallen. Ja, den habe ich einfach gerne angeguckt.
Pavard muss man unbedingt eigentlich erwähnen.
Pavard, also kann man eigentlich derzeit fast die Mannschaft durchgehen. Sogar ein Andreas Beck und ein Dennis Aogo, wo man sich gedacht hat, wie passen die da rein? Man sieht, es gab einen Plan dahinter und also die spielen gut, die fügen sich da ein. Trotzdem, wenn er jetzt schon so viel über die Stimmung redet, verklären wir da nicht im Nachhinein auch so ein bisschen die Zweitliga-Zeit? Denn es lief ja schon ganz okay in der zweiten Liga, aber es gab immer wieder so Phasen, wo man sich so dachte, ach du meine Güte, also wenn sie jetzt nicht mal langsam das irgendwie hinkriegen, dann könnten die das im letzten Moment noch versemmeln, den Aufstieg. Also sprich, der etwas fiese Boden dieser Frage ist quasi, ja, wie läuft's denn, wenn ihr jetzt mal 5 Spiele in Folge verliert? Bleibt es dann wirklich noch da? Weil wenn ich mir zum Beispiel auch die Auswärtsspiele angucke, das ist ein komplett anderes Stuttgart und du müsstest nur 2-3 Mal dieses Stuttgart auch zu Hause sehen und dann höre ich schon wieder Pfiffe von der Haupttribüne.
Also in der Zweitligasaison fand ich jetzt, dass der Rückhalt trotz, fieser Einbrüche, sag ich mal, ich will die Spiele gar nicht nochmal erwähnen, durchaus da war, immer. Also die Fans haben da...
Klar, der Schnitt war super, höher als in der ersten Liga.
Ja, aber es war schon, also auch für mich erstaunlich, dass man dann eher gedacht hat, oh Gott, hey, wir müssen hier... Also war immer so eher dieses, wir müssen zusammenstehen und gucken, dass wir die Jungs anfeuern, dass sie das jetzt schaffen mit dem Aufstieg und nicht, oh Gott, habt ihr wieder scheiße gespielt, euch pfeifen wir jetzt zusammen. Und das hat sich bis jetzt zumindest irgendwie bewahrt, aber also da bin ich jetzt vielleicht auch zu selten wirklich vor Ort im Stadion, aber bisher, was ich so mitbekommen habe, ist die Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Man ruht sich jetzt natürlich auch auf dieser Festung aus, beziehungsweise will die ja natürlich auch weiter befüttern. Ich glaube, dass man nach dieser Heimserie jetzt auch der Mannschaft ein paar Spiele verzeiht, wenn die mal nicht so toll wären. Wobei es allerdings, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, jetzt sowieso wichtiger ist, die nächsten 2 Spiele, die Auswärtsspiele sind, nicht so anzugehen oder nicht mit dem Ergebnis heimzukommen, wie es bisher war, nämlich eben nichts zu holen, keine Punkte.
Genau, in Hannover und in Bremen sind die nächsten beiden Spiele, haben wir vorhin schon indirekt gestreift. Und wie erklärt ihr, denn diese Frage haben wir auch von Hörerinnen und Hörern mehrfach gestellt bekommen, unter anderem von Kloko. Wie erklärt ihr diesen Unterschied zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen? Zu Hause 6 Spiele, 5 Siege, 1 Remis, auswärts 0 Siege, 0 Unentschieden, 6 Niederlagen. Ich meine, man weiß, was man tippen soll bei einem Auswärtsspiel vom VfB.
Na, also das wird sich jetzt alles ändern.
Die Zahlen sind natürlich krass. Also, das ist ja völlig klar. Wenn du das siehst, denkst du erstmal, was machen die auswärts? Ich bin aber ehrlich gesagt nicht bereit, da so eine krasse Diskrepanz irgendwie zu sehen, wie das vielleicht die Zahlen vermuten lassen. Also ich würde nicht sagen, der VfB hat jetzt irgendwie 6 Mal zu Hause gut gespielt und dafür waren die halt 6 Mal auswärts richtig mies. So war es halt auch überhaupt gar nicht. So, ich finde schon, dass du ein bisschen die Geschichten der Auswärtsspiele dir angucken musst. Da gehört eben unter anderem Frankfurt dazu. Darfst du niemals verlieren, musst mindestens einen Punkt mitnehmen, dann kriegst du hier Seitfallzieher, Aller, verlierst du das Spiel. Zum Beispiel das Spiel in Leipzig habe ich persönlich nicht so schlecht gesehen. Haben sie sehr ordentlich gemacht, haben auch Chancen gehabt, das 1-1 zu machen in der zweiten Halbzeit. machst du das, sagt ihr danach, boah, Stuttgart 1-1 in Leipzig. Gar nicht so schlecht. Mhm. Okay, haben sie nicht gemacht. Deswegen kann man das auch nicht ganz vom Tisch wischen. Aber trotzdem, hast Hamburg, die einzige Möglichkeit, dass du das verlierst, ist eben, weil du halt mit einmal weniger spielst. Schwere Auswärtsspiele auch gehabt, eben Schalke zum Beispiel. Also ich gehe nicht so weit zu sagen, hier der VfB, die würden auswärts irgendwie wirklich alles falsch machen oder ein komplett anderes Gesicht zeigen. Da gehe ich persönlich nicht mit. Deswegen bin ich ehrlicherweise auch mir ziemlich sicher, dass es sich in den nächsten Partien bei den nächsten Gegnern auch ändern wird. Klar ist die Mannschaft jung und ist so Faktoren spielen mit Sicherheit auch eine Rolle, dass die auswärts, wenn es dann mal auswärts gerade, wenn es dann nicht so gut läuft oder wenn du irgendwie im Rückstand bist, dass sie vielleicht auch ein bisschen schwerer tun. Aber ich bin irgendwie weit davon entfernt, ehrlicherweise mir irgendwie großartig Sorgen zu machen über die Auswärtsschwäche des VfB. So schlimm sehe ich das gar nicht. Trotz dieser katastrophalen Zahlen.
Ja, Sorgen würde ich jetzt auch nicht für berechtigt sehen. Aber was mir zum Beispiel in fast allen Auswärtsspielen aufgefallen ist, dass gerade die erste Halbzeit wesentlich passiver ist als die zweite Halbzeit. In fast allen, auch den von dir genannten Beispielen, und da kannst du auch noch Schalke mit reinnehmen, 1-3 da verloren. Guter Auftakt gegen Hertha, das war jetzt noch erster Bundesligaspieltag, das ist immer noch so ein bisschen Sonderspieltag.
Nichts passiert in der ersten
Halbzeit. Aber zum Beispiel auch in Gladbach, da haben die Gegner fast Stuttgart dazu eingeladen, mit einer etwas offensiveren und einer bisschen mutigeren Spielweise da Räume zu bespielen, die es einfach gab. Und jeweils in den zweiten Halbzeiten hast du gesehen, dass Stuttgart dazu in der Lage ist, hatte auch zum Teil auch mit Wechseln zu tun. Also Wolf hat dann halt auch immer aufgrund des Rückstands offensiv gewechselt. Aber das war das, was ich nicht verstanden habe, so nach dem Spieltag. Ja, also in Frankfurt war es dann, fand ich noch fast am besten. Das war dann der 7. Spieltag. Aber dass das immer wieder danach kam, dass der VfB in der ersten Halbzeit recht passiv und tiefstehend agiert hat und in der zweiten Halbzeit wesentlich offensiver. Und dann kannst du aber halt auch die Stärken, die der Kader hat, die liegen für mich eher in der Offensive, da auch in einem ganz guten Mittelfeldpressing sich die Bälle recht früh schon zu holen. Die kannst du dann besser ausspielen. Und das ist mir schon aufgefallen.
Das stimmt schon. Und Wolf hat die Saison sicher wie soll ich sagen, mit deutlichem Gewicht auf der Defensivarbeit auch erstmal angelegt. Einfach mit dem Hintergrund, dass du in der zweiten Bundesliga, also das war hinten.
Also ganz ehrlich, in der zweiten Liga war aber fast jedes Spiel, wo du gedacht hast, boah, mein Gott, da hätten wir jetzt auch wieder 3 kriegen können.
Ja, also das
war wirklich so.
Es war auch dann manchmal so, also die Defensive war äußerst ausbaufähig. Und du hast es halt letztendlich in der zweiten Liga, also wenn ich die zusammenfassen muss, muss ich sagen, hast du es lediglich über individuelle Klasse entschieden. Ja. Das ist jetzt keine super gestandene Mannschaft gewesen mit einer tollen Abwehr irgendwie. Also wenn wir es da so System Schalke jetzt oder so mal zum Vergleich ranziehen, nur natürlich auf die zweite Liga runter projiziert, sondern, und wie du es ja in der zweiten Liga auch hast, du hast ja Mannschaften, die strukturiert sind und die sortiert sind und die halt dann letztendlich irgendwelche Limits haben, aber wo du einen genauen Plan hast und alles irgendwie so erstmal gleichförmig vor sich hinläuft, kann dann halt auch nur für die zweite Liga reichen, aber es hat Struktur. Und das war bei Stuttgart einfach, da war so viel Umbruch, da war so viele junge Spieler, da war auch so viel hin und her jetzt in dieser Zweitligasaison, die habe ich als defensiv extrem instabil empfunden. Mhm. Ergebnisse, wie gesagt, ich will sie gar nicht wiederholen, aber gab es genug, die das bestätigt haben. Und ich habe den Eindruck, und das hat er, ich weiß nicht, ob er das jemals so geäußert hat, aber es musste für die erste Liga einfach eine sinnvoll aufgestellte Defensive her, weil du sonst dann eben nicht mehr Zweitligastürmer hast, die dann im idealen Fall die Chancen nicht verwerten, sondern weil halt dann auf einmal andere Leute rangerauscht kommen, die mit der Zweitliga-Defensive vom VfB Schießbude veranstaltet hätten, und zwar in hohem Ausmaß. Deswegen verstehe ich den Grundansatz von Hannes Wolf, dass er sagt, okay, offensiv haben wir natürlich unsere Stärken, aber wir müssen gucken, dass wir hinten das irgendwie in den Griff kriegen. Und das hat er versucht. Da hat er vielleicht in der Rückschau betrachtet manchmal ein bisschen zu defensiv angefangen. Das sehe ich durchaus, warum das aufs Tapet kommt. Aber erstens ist Hannes Wolf ein junger Trainer und musste auch noch seine Erfahrungen machen. Und zum anderen ist es so, dass ich habe mir jetzt extra das mal, weil ich diese Fragen auch schon gelesen hatte, im Internet, die da kommen würden. Ich habe mir die ganzen Spielaufstellungen mal nochmal hergezogen und mal versucht, da meine Schlüsse rauszuziehen. Und dabei ist halt, also dafür hätte ich jetzt die Aufstellung nicht gebraucht. Was klar ist, ist, dass du hinten in der Defensive unglaubliche Wechsel drin hast.
Ja, das stimmt.
Durch Verletzungssorgen. Du hast am Anfang, das erste Spiel war ja noch mit Viererkette, da hast du gespielt bei der Hertha mit Ailton, der ja seither kaum mehr eine Rolle spielt.
Zum Glück.
Kaminski.
Das ist gemein.
Kaminski, der da auch nicht besonders in Form war zu diesem Zeitpunkt, Pavard und Zimmermann. Und von diesen Vieren, die in dem ersten Spiel gespielt haben, hat sich das ja dann komplett natürlich wegentwickelt. Dann hast du ab dem zweiten Spiel hast du eigentlich immer diese Dreier-Fünferkette von Hannes Wolf. Da hast du aber halt einmal Kaminski, Badstuber und Baumgartl. Dann ist natürlich Kaminski irgendwann ausgefallen. Dann ist Badstuber die meiste Zeit irgendwie verletzt. Dann ziehst du Pavard mal auf die Sechs, weil da gerade auch niemand ist.
Oder Ogo auf die Sechs oder.
Ja, also du hast eigentlich immer Zimmermann sehr früh dann verletzt, als der auch gerade irgendwie so ein bisschen vor sich hin blüht. Du hast also eigentlich nie eine ganz wirklich stabile Abwehr, die du personell sicher fürs nächste Spiel setzen kannst. Und dann kommt eben noch dazu, dass ab dem vierten Spiel in Wolfsburg, eben die Verletzung von Gentner ihn komplett rausgenommen hat. Und dann kannst du nämlich das Problem noch vor die Abwehrreihe ziehen. Und wir haben dann einfach Spiele mit Askar Thiba, da war er auch noch nicht so da wie jetzt, wenn auch immer schon gut, aber halt auch noch jung, mit Mongala als Doppelsechs. Das ist dann mehr so Marke-Lernprozess. Das ist alles, die haben alle Potenzial, aber Pavard und Thiba war dann wieder ein bisschen stabiler, aber speziell Mongala, dem müsstest du unbedingt Gentner dann daneben stellen, damit der da so ein bisschen einen Gegenpart hat und sich da auch ranhängen kann. Und Gentner war dann auf einmal weg. Es gibt ja immer viele, oder zumindest in meiner Filterblase, viele, die so ein bisschen an Gentner rummeckern und sagen, ich bin auch nicht immer restlos begeistert von allem, was er tut, aber da hat er tatsächlich einfach gefehlt ohne Ende. Das ist auch, diese Verletzung hat ihm, glaube ich, unterm Strich einen unglaublichen Imagegewinn gebracht. Weil man irgendwie.
Nee, absolut.
Ja. Schon, oder? Weil man jetzt absolut einfach irgendwie sieht, oh Mist, ohne ihn geht's irgendwie nicht. Und jetzt ist er wieder da und auf einmal ist da irgendwie Struktur im Spiel und das ist so ein bisschen besser sortiert.
Ja, ist interessant, weil Gentner früher ja, aber das hing auch, finde ich, auch noch so ein bisschen mit dem Luhukay-Fußball zusammen. Aber da war Gentner immer derjenige, der die Struktur rausgenommen hat und in dessen Rücken Lücken groß wie das Schwabenland entstanden sind. Das ist jetzt aber auch nicht mehr so wild, was ja auch mit der grundsätzlichen Ausrichtung von Hannes Wolf zu tun hat. Also Stuttgart ist halt auch eine der Mannschaften, die wir viel haben in der Bundesliga, nämlich die aus ihrer Grundordnung herausspielen. Und es geht erstmal darum, behalte diese Grundordnung so bei, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball, dass die Abstände zum Ball für jeden passen, dass wir Zugriff drauf haben, dass Fehler, also sprich, jemand verliert einen Zweikampf, aufgefangen werden kann durch einen zweiten, der rausrückt und so weiter. Und so stürmt ja Stuttgart auch. Stuttgart stürmt ja nie mit 8 Mann nach vorne, sondern das sind in der Regel 4, 5 der Offensiven, die sich dann am Offensivspiel beteiligen. Oft wird auch der kurze Weg genommen über einen langen Ball, je nachdem, wer vorne in der Spitze spielt. Und derjenige verarbeitet den Ball, dann muss ihn ein bisschen halten und dann. Deswegen ist es auch nicht mehr so wild, in Anführungszeichen, wenn Gentner mit vorstößt in die Offensive, weil hinten Askar Thiba erstmal bleibt hinten und macht auch ein gutes Spiel. Und zum anderen, er hat aber halt auch noch den großen Vorteil, den die Fünferkette einfach mit sich bringt, dass du in der Regel 3 Zentrale hast. Und wenn du dann noch einen Sechser dazu hast, hast du 4 Leute, die in der Regel immer hinter dem Ball sind, sollte er verloren gehen. Und das ist schon mal mehr als 3 Leute, die man.
Ach so,
ja, ist krass, ne? Nachrechnen. Fußball ist nämlich doch Mathematik. Ja. Aber entspricht denn das auch so, wie Hannes Wolf Fußball spielen lassen will? Könnt ihr mir mal noch ein bisschen mehr erzählen, was er so bei Stuttgart reingebracht hat und welche Entwicklung sich jetzt andeutet? Denn ich habe in der 2. Liga die Ergebnisse vom VfB Stuttgart sehr interessiert mitverfolgt, zum Teil auch amüsiert. Das waren, glaube ich, die Ergebnisse, über die ihr jetzt nicht so gerne sprechen wollt. Aber ich habe ganz wenige Spiele über 90 Minuten gesehen. Das ging sich einfach nie aus. Und jetzt aber eben in dieser Saison schon. Das heißt, von dieser Saison habe ich ein ganz gutes Bild. Aber so ganz kann ich Hannes Wolf noch nicht greifen. Weil er ist definitiv, er hat einen Pragmatismus, gerade in seinen Aufstellungen. Also man erkennt schon, dass er auf die Schwerpunkte, die der Gegner setzen kann, schon auch eingeht. Aber weniger als zum Beispiel andere Mannschaften. Hannover 96 geht im ganzen Anlaufverhalten manchmal viel krasser auf den Gegner ein als jetzt der VfB. Der VfB hat schon so seinen Grundstiefel, den er spielt, und dann gibt's so kleinere Anpassungen, dass man eben, mal stehen die Außenverteidiger ein bisschen weiter nach hinten, wenn man es mit sehr schnellen Außen des Gegners zu tun hat, mal geht man ein bisschen offensiver nach vorne, und gerade Spielaufbau schwache Gegner werden auch mal angelaufen in deren Aufbaudrittel. Aber wofür steht denn Hannes Wolf?
Aber du sagst es ja schon, es ist unglaublich flexibel. Also was Hannes Wolf auch will. Also ich glaube, kannst du mich korrigieren? Ich glaube nicht, dass es das System gibt, so will Hannes Wolf Fußball spielen. Wenn man wirklich sagt, so jeden Spieltag, so läuft es.
Ja, es muss ja kein System sein, aber eine Art.
Aber die Art, was ich vorhin schon mal gemeint habe, das erste Adjektiv ist immer intensiv, das ich damit verbinde. Es ist immer eine unglaubliche Intensität drin, es ist unglaublich schnell, was er haben will. Aber ich finde es ehrlicherweise extrem. Die schmeißen wirklich immer alles rein, von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Das ist wirklich alles raushauen. Kennst du jetzt nicht, Flo?
Aber echt? Ja. Twitter, oder?
Das ist Twitter. Ja. Okay.
Ich finde es einfach unglaublich angenehm, dass der, wie flexibel Hannes Wolf auch ist. Hm. Und zum Beispiel halt jetzt im Spiel gegen BVB da eine Manndeckung mehr oder weniger aus der Tasche holt, die er in der Form im VfB eigentlich noch gar nicht gespielt hat, beziehungsweise, glaube ich, in der zweiten Liga mal, aber das ist in die Hose gegangen, als sie das gemacht haben, und er es aber trotzdem macht und das Formspiel macht und halt auch in der Halbzeit Anpassungen macht, wie in dem konkreten Fall in Sua zum Beispiel in der zweiten Halbzeit viel höher stand als in der ersten Halbzeit, weil sie eben so Probleme hatten über die Seite mit Toljan und auch Jarmolenko. War wahrscheinlich einer der entscheidenden Coaching-Moves, sag ich mal, für überhaupt, dass sie das Spiel gewonnen haben, war eben die Personalie in Sur in der zweiten Halbzeit. Deswegen, das imponiert mir ehrlicherweise extrem an Wolf, dass er eben extrem flexibel ist und dass er außerhalb dessen wirklich für, also ich, so wie er eigentlich auch ist, also ist für mich so ein Typ, der natürlich auch irgendwie junge Trainergarde, extrem begeisterungsfähig für die Mannschaft, glaube ich. Und ich komme immer wieder darauf zurück, ich finde die Spielweise unglaublich intensiv. Ich finde das wirklich eine Intensität da drin, die ich auch ehrlicherweise, wo ich sage, aus meiner Beobachtung, die schon so ein bisschen VfB-like ist und mehr ist als bei anderen Mannschaften.
Die jungen Wilden.
Ah, die jungen Wilden.
Die hätten wir damit auch wieder reaktiviert.
Ja, aber klar, passt natürlich zur ja, bisschen auch zu dem Personal, also mit 25 Jahren oder was das jetzt war, Durchschnittsalter.
In der 2017-Edition, wo halt die jungen Wilden auch bedeutet, ich habe einen 20-jährigen Argentinier, ich habe irgendeinen jungen Spanier, ich habe einen jungen Italiener, also das ist schon ja so ein bisschen so, wie man...
Haben wir einen Spanier?
Haben Spanier? Nee.
Ihr habt keinen Spanier?
Nein.
Wen habe ich denn damit eigentlich gerade
gemeint? Ich habe auch keinen Italiener.
Nadonis?
Na, das Grieche. Ist ein Grieche.
Um Gottes Willen.
Das ist...
Griechischer Nationalspieler, mein Freund.
Tja, ich hätte hier sogar den Tab offen gehabt, den ich einfach nur hätte aufmachen müssen.
Nein.
Um das zu wissen. Aber
das ist übrigens auch ein ganz fieser Verlust. Also du hast jetzt, also gerade in der momentanen Situation hast du einen Haufen Verletzungssorgen natürlich. Weil jetzt Akolo tatsächlich auch ausfällt. Donis ist schon weg.
Ginczek wieder weg.
Also das ist, jetzt kommt so langsam vorne dann in der Offensive ein massives Problem rein, wie du da überhaupt noch, wen du da überhaupt noch hinstellst. Also Özcan und Brekalo können sich da, glaube ich, schon warm machen. Also das
Asano noch ein bisschen.
Asano, ja, die sind zu dritt für zwei Positionen. Ja. Also möge da nichts passieren. Und das ist halt einfach auch ein Problem. Und mit dem Problem hat Wolf jetzt wirklich auch gekämpft. Ich meine, das ist jetzt ehrlich gesagt bei anderen Mannschaften auch nicht anders. Ich meine, Köln und andere Mannschaften haben auch Verletzungssorgen. Aber du hast halt in so einer jungen Mannschaft und jungen in dem Fall auch darauf bezogen, dass sie halt jetzt, also viele von denen auch zum ersten Mal Bundesliga spielen. Es ist ja einfach durch den Umbruch, ich weiß gar nicht, da sind wie viele waren das? 3 oder 4, die schon mal Bundesliga gespielt hatten? Gentner, Baumgartl, viel mehr fallen mir da gar nicht ein. Ja gut, Aro Beck kamen später, die kamen dann noch dazu, weil es ja so wenig Zieler, Erfahrung war.
Klar.
Zieler, ja, ne. Dann sind wir aber eine Handvoll.
Ne.
Also und das ist... Das war da einfach von Anfang an schon so ein, also passt zu Hannes Wolf als Jugendtrainer quasi gewesen. Und er hat halt eben, wie gesagt, dann Kaminski, ich habe ihn noch geschimpft dann nach dem ersten Spieltag, habe gedacht, mein Gott, was macht der denn da? Ja. Und dann kommt er auf einmal rein, dann spielt er auf einmal so, dass der da irgendwie in der Elf des Tages stand, glaube ich mal, keine Ahnung. Und im nächsten Spiel ist er auf einmal verletzt und ist wieder weg. Und das ist so gemixt auch noch damit, dass es so ganz kuriose Koinzidenzen eigentlich gab. Zum Beispiel, wir haben jetzt das Frankfurt-Spiel, ist uns allen noch in bitterer Erinnerung mit der 93. Minute und dem Tor von Allaire. Ja. Darauf folgte aber direkt das Spiel gegen Köln, wo in der 94. Minute Akolo den entscheidenden Treffer macht. Also du hast immer diese, so, das, manchmal
solche
das so
Geschichten
aus,
schreibt nur der Fußball.
Oh, wo ist das Phrasenschwein? Nein, aber das sowieso, das sind sowieso Gegenstücke in den Spielen. Oder halt dieser Platzverweis von Soyuncu, der zumindest also äußerst diskutabel war, gegen diese rote Karte von Bonic, die nicht diskutabel, weil absolut unberechtigt war. Also du hast dann manchmal solche Sachen auch in so aufeinanderfolgenden Spielen und ich bin da komplett bei Florian. Ich würde es auch als unglücklichen Zufall bezeichnen, diese bisher verlorenen Auswärtsspiele. Und ich hoffe schwer, dass bei den nächsten zwei, die ja Auswärtsspiele sind, dass da schon was geht.
Mhm. Wäre tabellarisch nicht so schlecht.
Wenn du noch vergessen hast, oder wir noch vergessen haben, über den gar keiner mehr spricht, ist ja Carlos Manet, der quasi hoffentlich in der Rückrunde irgendwie mal wieder bei der Mannschaft ist, der für mich ehrlicherweise vom Potenzial her ganz, ganz weit oben steht, an denen, die da vorne im Kader stehen. Also, als der angefangen hat in der zweiten Liga, war der mit der überragende Mann eigentlich auf dem Platz. Und
der Spiele alleine
gewonnen. Wo du gedacht hast, es gibt eigentlich nur einen Grund, warum der irgendwie bei uns ist. Es ist halt, dass er halt vorne nicht jeden jetzt unbedingt reinmacht. Ja. Aber ansonsten gibt es überhaupt gar keinen Grund, dass der in Stuttgart spielt. Deswegen, das könnte quasi ein eventueller Neuzugang sein für die Rückrunde, der das Potenzial vorne deutlich nochmal auf ein anderes Niveau heben könnte. Aber ich finde, insgesamt siehst du halt sehr viele, auch über die Jahre, das war jetzt eben nicht nur Reschke, sondern auch davor, viele Transfers, wo man wirklich wieder sagen kann, das waren wirklich immer gute Transfers, die der VfB gemacht hat, nach Jahren des, keine Ahnung, Marikas. Und was halt alles so eingekauft wurde, kannst du jetzt eigentlich die Mannschaft durchgehen und du findest kaum Leute, wo du sagst, das war ein schlechter Griff. Das ist dann logischerweise ein Riesengrund, warum die Entwicklung überhaupt möglich war. Und das geht eben bei diesen ganzen Jungen los, Prekalo oder so auszuleihen und so weiter und so fort.
Das ist ja letztendlich alles noch Schindelmeiser.
Ja, genau. Also. Das ist ja quasi alles noch Schindelmeiser. Aber geht eben weiter mit Reschke, eben mit Gaskasibar zum Beispiel. Oder auch eben mit den belächelten teilweise Aogo und Beck-Transfers, die aber für die jetzige Situation natürlich total richtig und wichtig waren.
Ja, darf ich da noch kurz was zu sagen? Auch Thema, wie will Hannes Wolf spielen lassen? Gerade zum Beispiel im Dortmund-Spiel, da war es weniger eine Frage des Wollens, sondern mehr eine Frage des Müssens. Keiner spricht oder kaum jemand spricht davon, dass Simon Terodde nicht auf dem Platz stand und nach Ginzeks Ausfall auch nicht eingewechselt wurde. Aber das war halt ganz klar ein Spiel, was absolut über Geschwindigkeit, über Tempo entschieden wird, wo Terodde, das muss man jetzt leider sagen, so viel wir ihm zu verdanken haben in der Zweitligasaison und so gut der auch in manchen Erstligaspielen passt, aber der hat natürlich nicht die Geschwindigkeit, um bei diesem Tempo-Fußball mitzuhalten. Da stutzt man so einen Moment. Also mir ging es zumindest so, habe ich gedacht, okay, Asano. Aber klar, ich meine, der läuft dann natürlich ganz andere Sachen ab und ist dann die Tempo-Variante. Und was man Aogo und Tick weniger noch, aber halt Beck gerne vorwirft, ist ja auch, ja, zum einen eine gewisse Langsamkeit manchmal in der Spielweise, vielleicht auch langsam im Erfassen dann von Situationen, die eine Reaktionsschnelle erfordern. Aber sein Spielstil ist halt auch so, also du wusstest ja, was du kriegst letztendlich. Mhm. Wenn du Beck holst, kannst du nicht erwarten, dass du einen wieselflinken, absolut reaktionsschnellen Außenverteidiger hast, der da die Grundlinie auf und runter läuft. Sondern du hast halt einfach der muss in dieser Fünfer, also Dreier-Fünfer-Kette, ist er halt der etwas, wie soll ich das jetzt nett formulieren?
Ihr spielt manchmal asymmetrisch in der Grundordnung, obwohl ihr das gar nicht wolltet.
Ja, danke.
Genau so.
Oh, wäre ich nie drauf gekommen. Muss man aber, glaube ich, auch einfach so stehen lassen. Da gibt's auch einfach keine Alternative dazu im Moment. Und dieser Tempo-Fußball, den Wolf punktuell will, weil es auch nicht in jedem Spiel geht, ist halt einfach richtig attraktiv, macht richtig was her und wir haben auch die Spieler dafür. Wie gesagt, also Gnade uns allen, Gott, wenn Donis und Mané da irgendwie zurückkommen, also dann ist da nochmal richtig Betrieb vorne drin, da habe ich richtig Bock drauf. Und du schüttelst den Kopf.
Das ist das euphorischste VfB-Segment, das es in der Geschichte des Rasenfunks gab.
Wirklich. Du hast meine Tweets nicht gelesen. Du ja auch nicht, weil du nicht auf Twitter bist. Aber also ich versuche, also ich bin jemand, der eigentlich, ich glaube, 80% meiner Tweets lösche ich, bevor ich sie tatsächlich abschicke. Weil ich immer denke, nein, komm, das will jetzt gerade niemand wissen. Oder nein, das ist zu emotional oder so.
Zu wissen für mich dann.
Ja, ich kann dir da noch ein paar Tipps geben, wie man den größten Zwist da vermeidet. Aber nach diesem VfB-Spiel, ich war wirklich, ich hätte die Welt umarmen können. Ich war so euphorisiert und ich fand's einfach auch wirklich schweinegeil, was die da gemacht haben. Und ich habe nur noch Herzchen und Küsschen an alle verschickt und ich hätte auch jeden umarmt, der mir da irgendwie über den Weg gelaufen wäre. Und ich glaube einfach schon, dass da was ist, was werden kann. Das kann genauso gut in die Hose gehen, wie wir alle wissen. Aber wenn die es schaffen würden, jetzt den Lauf noch vor der Winterpause noch mitzunehmen und da nur ein paar Punkte abzuknapsen bei den beiden Auswärtsspielen, dann stehst du da halt in der Tabelle auch erstmal ein bisschen gemütlicher da und spielst nicht dauernd gegen einen Abstieg, was wir ja seit Jahren praktisch auch getan haben. Und so eine gute Spielkultur und eine super Stimmung in der Mannschaft kommt nicht auf, wenn du mit einer, auch gerade mit so einer jungen Mannschaft dauernd zitterst und sagst, oh mein Gott, wir müssen unbedingt mindestens einen Punkt mitnehmen, sonst sind wir 18. So. Und wenn das jetzt mal im Mittelfeld sich da stabilisieren würde, also meine Güte, also vom Anschauen her war das eins der schöneren Spiele dieses Spieltags auf jeden Fall, wenn ich das mal so sagen darf.
Na klar, und ich meine, das ist ein entscheidender Punkt. Ihr habt jetzt nach diesem Spieltag 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, es gibt jetzt erstmal keine Muss-Spiele. Also sogar ein Spiel jetzt in Hannover, wo man vor der Saison gesagt hätte, okay, da muss ein Dreier her, das ist quasi so ein berühmtes 6-Punkte-Spiel. Tabellarisch gesehen, für keinen von beiden. Hannover 18 Punkte, Stuttgart 16 Punkte. Wenn man es irgendwie nach Giron hält, dann teilt ihr euch die Dinger und reitet und die anderen Etablierten unten rein.
Ach so, ich dachte, reitet in den Sonnenuntergang. Hey.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht.
Wegen Giron.
Reitet um den Maschsee. Ja. Nee.
Keine Teilung mit Held oder Harnik oder.
Aber das sind ja blühende Landschaften gerade. Ich will da jetzt eigentlich auch gar kein Wasser in die Suppe gießen. Wie sich's entwickelt, weiß man ja eh nicht, denn es hängt jetzt von vielen Sachen ab. Hält sich dieser Positivtrend, kann man davon ausgehen, dass sehr gute Spieler der jetzigen Saison in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht mehr beim VfB sind. Dann stellt sich die Frage, dann kann Reschke zeigen, hat er noch so einen Ascasibar Nummer 2 irgendwo in Südamerika oder anderswo rumhüpfen? Oder gibt's vielleicht einen Ravé, der dann bis dahin sich bei Freiburg durchgesetzt hat, den man dann holen könnte? Naja, das ist auch so ein Transfer, der eigentlich so passen könnte zum VfB.
Na gut, oder kannst du den Spielern halt eine Perspektive bieten? Kannst du sagen, gut, okay, bleibt's noch ein Jahr? Also speziell jetzt Ascasibar, natürlich kann den theoretisch jeder wegkaufen nach der Saison, aber es ist das ist halt auch jetzt die Frage, wie die Saison läuft, aber es ist auch nicht auszuschließen, einfach mal irgendwie zu gucken, was von dieser Mannschaft kann wirklich gehalten werden.
Es gibt ja die klare Zielvorgabe, dass jetzt vielleicht mal ein Jahr, hoffentlich, wir stabilisieren uns, aber es soll ja schon in den nächsten 2-3 Jahren ins obere Drittel, wie es so schön heißt, vom Verein gehen, wo der VfB ja auch hin muss. Ja, da gibt es ja keine 2 Möglichkeiten. Ich kann ja jetzt nicht als VfB sagen, wir spielen jetzt irgendwie nächsten 2-3 Jahre, wenn wir irgendwie 9., 10. werden, das passt natürlich nicht. So, also sonst wäre ja auch nicht Daimler eingestiegen. Sonst, es muss ja wieder Richtung Champions League gehen in Stuttgart. Das ist ja auch der eigene Anspruch, den man so hat quasi in der Stadt.
Aber ist das realistisch?
Natürlich ist das realistisch.
Wie viel habt ihr jetzt nochmal erlöst durch den Einstieg von Daimler? Das waren doch 40 Millionen, oder? Und wie viel Prozent erhält deswegen Daimler am Verein?
11,5.
Das ist doch lächerlich. Doch lächerlich wenig. 40 Millionen sind doch so weg.
Ja, ja. Die sind auch schon weg. Also nach meiner Rechnung, was da jetzt alles
und angekauft wurde. Und die Etats der Mannschaften, die um die Champions League mitspielen, sind doch bei weitem höher. Also,
aber nicht, dass du sie nicht erreichen kannst. Es ist ja, es gibt ab einem gewissen Grundetat, kannst du durchaus mithalten mit den Mannschaften, die vielleicht noch mal ein bisschen mehr haben, wenn du gut einkaufst. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie gar nicht mehr möglich ist für einen Verein wie ein VfB, unter die ersten 4 zu kommen, sehe ich überhaupt nicht. Ich muss ja nur aktuell die Saison angucken, mit der extremen Mittelmäßigkeit der Gesamtbundesliga, dass es eigentlich, jetzt wäre es eigentlich schon relativ einfach, 4 Punkte mehr zu haben und auf Platz 6 zu stehen.
Das stimmt, gebe ich dir recht. Es ist immer möglich, einmal oder vielleicht auch zweimal so ein bisschen so Gladbach-Style in die Champions League zu kommen, aber was sehr, sehr schwierig ist, ist sich da zu etablieren, weil du dann in diese Bremen-Falle, nenne ich sie gerne, reinlauf, dass nämlich mit der längeren Champions League-Zugehörigkeit sich deine Gehaltsstruktur so nach oben hin verändert, dass du irgendwann unheimlich hohes Grundniveau hast und dann auf einmal das internationale Geschäft kein Kann mehr ist, sondern ein Muss, sonst kommst du in so eine Abwärtsspirale aus, ich muss jetzt Großverdiener bei mir verkaufen und so weiter und so fort. Und da finde ich, ist es eher noch schwieriger geworden durch so Mannschaften wie Leipzig, die jetzt mit dabei sind, die einfach einen gefühlten Etat von 3 Milliarden haben, weil da einfach beliebig nachgeschossen werden könnte, würde jetzt natürlich jeder Raber-Fan mir widersprechen, aber de facto ist es so, diesem Verein wird nie etwas finanziell Schlimmes passieren, solange Mateschitz da seine Hand drüber hält. Eine ähnliche, aber nicht ganz so krasse Situation hast du in Hoffenheim, die sich jetzt auch einen finanziellen Grundstock erwirtschaftet haben, auch durch gute sportliche Arbeit. Aber ich finde schon, dass es eher schwieriger geworden ist, sich zu etablieren. Wolfsburg hat ja Transferausgaben, wenn du das dir anguckst, die letzten 10 Jahre, ist ja unglaublich. Sogar der HSV hat unglaublich viel investiert, die kriegen es halt bloß nicht auf die Kette. Ja. Deswegen, ich finde es ja gut, sich Ziele zu setzen. Das habe ich auch schon mal hier im Rasenfunk kritisiert, dass alle Bundesliga-Trainer vor der Saison immer sagen, ja, wir schauen mal nach 10 Spieltagen auf die Tabelle und dann sagen wir nochmal, wie unser Saisonziel ist, und keiner sagt, nein, wir wollen Platz unter die ersten 6, das muss unser Anspruch sein. Eigentlich finde ich das gut, sich hohe Ziele zu setzen.
Eigentlich 4, weil 5 und 6 will ja. Ich eigentlich auch nicht.
Genau, ich meine, wir müssen Europa League spielen.
Sieht man dann zum Beispiel, was da noch rauskommt. Also als Vorstufe, ich sehe das nicht. Als
Vorstufe. Also, und genau das ist doch der Punkt. Also ich meine,
ich will nicht nach Luhansk.
Ja,
aber kann man das wirklich schaffen?
Das Leben ist kein Ponyhof.
Ich bin mir da nicht sicher.
Also ich glaube, dass es schon, also die verbal ausgegebenen Ziele der Vereinsführung höchst ambitioniert sind und mit größerer Wahrscheinlichkeit auch nicht, zumindest nicht so schnell erreicht werden. Und also ich sehe da einfach, also jetzt dieses Jahr spielst du trotz der Platzierung jetzt auf Platz 11 immer noch gegen den Abstieg. Also das muss man jetzt mal so sehen, da ist das Polster da, aber das kann auch alles genauso schnell wieder runtergehen. So weit ist der Weg nicht. Insofern ist das eine. Und dann innerhalb von 2 Saisons dann nach oben auf Champions League zu kommen, das kann alles klappen, aber dann würde ich es doch auch eher punktuell sehen. Und sich da zu etablieren, das ist eine Sache von, was weiß ich, über einen Zeitraum von 10 Jahren vielleicht. Aber
ich sehe schon halt wieder Sitzblockaden passen. Vor dem Bus. Wenn nach der 2. Champions League-Saison in Folge es in der Liga auf einmal nicht läuft und man Tabellenzwölfter ist.
Nein, wir haben das jetzt alles im Griff mit der Stimmung im Stadion und so, das ist ja alles super. Ich weiß nicht, ich bin da sehr, sehr schwäbisch in der Herangehensweise und sage eins nach dem anderen. Jetzt machen wir hier erstmal, also wenn die Saison richtig gut läuft, dann sind wir Platz 10 plus minus. Das kann auch minus einiges sein, im schlimmsten Fall. Und das würde ich als großen Erfolg schon mal empfinden, nach so einer Zweitligasaison, die echt ziemlich Grütze war und nur deshalb erfolgreich war, weil die anderen halt noch schlechter waren. Also sorry, aber fußballerisch breiten wir da mal den Mantel des Schweigens drüber, über viele, viele Ereignisse. Und dann musst du halt schauen, wie du dich da oben etablierst, dass da gleich der Sprung in die Champions League gelingt. Das kann tabellarisch tatsächlich in einer guten Saison mal passieren, aber dann haben wir dieses Mainz-Modell dann irgendwie, wir spielen Europa League und dafür haut es uns dann in der nächsten Saison ganz runter, weil wir die Belastung nicht verkraften. Also da muss Stuttgart, das ist jetzt sehr spannend, wie die das jetzt hinkriegen, die haben hohe Ziele, die haben sie ausgegeben, ich bin sehr gespannt, wie da jetzt die weitere Kaderplanung ist. Ich sag einfach mal so viel jetzt mal kurzfristig, weil die lange Frist können wir eh nicht abschätzen. Wenn es gelingen sollte, wovon ich im Moment nicht zwingend ausgehe, sagen wir mal 3 von 5 wahnsinnig wichtigen Spielern jetzt in der Mannschaft, die sehr begehrt sein werden, wahrscheinlich nach der Saison zu halten, dann hast du in der nächsten Saison eine Chance, deutlich weiter oben mitzuspielen. Und dann schauen wir mal, wie es sich da weiterentwickelt. Aber ich würde es als durchaus gesund erachten, da erstmal den Weg mal über Platz 6, 7 irgendwie Euroleague, ja, meine Güte, fahren wir halt dahin zu nehmen und zu gucken, was dann passiert. Schön wäre es schon.
Das ist ja klar. Ich will ja auch, ich habe jetzt zwar doch Wasser in die Suppe gegossen, ist
mir ja,
auch
hast du.
Aber ich sehe da halt einfach großes HSV-Frustpotenzial. Und das muss nicht in der gleichen Schärfe auftreten.
Ja, aber nicht in einem Satz mit dem HSV.
Also bitte, ja?
Ja.
Da sind wir uns wieder total einig, wie du siehst.
Das ist ja auch alles schön. Das kann ja auch wunderbar werden. Und Aber ich sehe da einfach Probleme, weil ich das Gefühl habe, die Fußballlandschaft in der Bundesliga hat sich innerhalb der letzten 10 Jahre krass verändert und irgendwie haben das einige noch nicht mitbekommen.
Aber da hast du recht. Also da sind wir uns auch einig. Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden.
Aber da muss man das dementsprechend auch kommunizieren.
Aber deswegen will ich ja trotzdem dahin.
Also ja, das ist ja auch völlig okay, genau. Aber ich finde es schwierig zu sagen, wir wollen uns da etablieren. Man müsste eher kommunizieren. Mit ganz viel Glück wollen wir die Ausnahme sein, die es in den nächsten 10 Jahren schafft, sich nochmal unter den ersten 6 zu etablieren.
Ja gut, ist aber von der Kommunikation her auch schon wieder natürlich, das machst du so nicht. Also so tickt natürlich genau, dann ein Verein nicht in der Außenwirkung.
Genau.
Also das ist meine Art, das zu umschreiben mit allen Wahrscheinlichkeiten eingerechnet, aber die ist natürlich nicht schlagkräftig nach außen.
Das verstehe ich auch, damit verkaufst du ja auch keine Trikots mehr und keine Dauerkarten und so weiter. Aber ich sehe dann einfach ein Frustpotenzial, auf das ich einfach nur hinweisen wollte, weil wenn man sich anguckt, wer es de facto in den letzten 10 Jahren geschafft hat, sich zu etablieren unter den ersten 6, dann waren das immer fremdfinanzierte Produkte, die sehr erfolgreich sind in dem, was sie sportlich tun, aber wo die wirtschaftliche, das Fangnetz von außen kam.
Naja.
Also mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein.
Da hast du ja durchaus auch recht, aber wir wollen jetzt mal die Suppe würzig lassen und freuen uns jetzt erstmal über diesen Sieg.
Ja, okay, das machen wir. Und wir halten vielleicht noch fest, damit wir zumindest ein Wort über den BVB verloren haben, aber es ist nicht so wild, weil der Schwerpunkt der letzten Schlusskonferenz lag ja auf Dortmund.
Hat sich ja nichts geändert.
Ja, es hat sich wirklich nichts geändert. Sie kommen immer noch nicht gegen mannorientierte Deckung. Klar, obwohl das eigentlich, und das hat man bei welchem Spiel, ach ja, da sprechen wir noch drüber, bei Hertha gegen Gladbach hat man das an diesem Wochenende wunderbar gesehen, was du gegen Manndeckung, gegen Mannorientierung im Abwehrverbund, was du machen musst. Das hat viel damit zu tun, dass du eine Dynamik in deinen Laufwegen hast, Doppelpässe in entscheidende Dribblings gehen, das kann Dortmund alles. Und sie kriegen es aber nicht hin. Ich fand es interessant, dass man in dem Spiel jetzt auch nicht erkennen konnte, dass sie in der Länderspielpause dahingehend was einstudiert hätten. Denn ehrlich gesagt fand ich, es sah so aus wie vor der Länderspielpause in allen Spielen gegen. Und alle Vereine haben ja jetzt so gegen Dortmund gespielt.
Aber Marcel Schmelzer stellt sich trotzdem hin und sagt nach dem Spiel, das war jetzt eigentlich mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, gut, aber da haben wir auch schon erlebt, dass sich Roger Schmidt nach einem, 2-6 in Dortmund hinstellt und sagt, eigentlich haben wir gut gespielt.
Ja. Also Schmelzer, das war auch
aber ich finde schon sinnbildlich, ehrlicherweise, für den BVB. Weil es ist der Captain, er war einer der Schlimmsten am Freitag, nach offensiv quasi nicht vorhanden und defensiv schwach. Und eiert dann auch so ein bisschen rum nach dem Spiel. Also ich sehe da überhaupt, ich wüsste gar nicht, warum das jetzt irgendwie gegen Tottenham oder im Derby irgendwie besser werden soll. Warum? Also was spricht denn da aktuell dafür?
Also zum einen denke ich, dass Schmelzer das halt so darstellt, weil er sich selbst auch schönredet, weil du natürlich, wenn du eh schon irgendwie merkst, es läuft gar nicht, das nicht auch noch nach außen verbalisieren willst, was ehrlicher gewesen wäre.
Ja, aber andererseits reden ja schon alle über Krise, selbst wenn sie versuchen, das Wort zu vermeiden. Also dann könnte man
Ja, aber das ist doch dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das ist doch
letztendlich. Genau, und das ist aber Teil des Dortmunder Problems.
Ja, das meine ich ja. Also du hast ja, also auch zum Beispiel, ich meine, Frankfurt hat Dortmund genau gleich bespielt, wie wir das jetzt gemacht haben. Und Dortmund hat daraus keine Schlüsse gezogen, dass da möglicherweise jetzt die Leute das durchschaut haben könnten, wie man das anpackt.
Hannover und, ja auch.
Ja.
Hannover hat sogar auch es gab Umschaltsituationen, die sahen aus, als wären sie aus dem Hannover-Spiel.
Ja, wenn das gut zu Ende gespielt wird, dass ja nur mal Hannes Wolf an der Seitenlinie, der verrückt geworden ist, weil es halt nicht 3-1 und 4-1 kommt.
Genau,
ja.
Genau. Aber zum Beispiel auch vor dem 2-1, wer war nochmal der Passgeber? Wir haben ihn vorhin schon lobend erwähnt.
Özcan,
genau. Er wusste
Özcan.
Özcan.
Ich war bei Yalcin, ich weiß alles.
Ja, sehr gut. Er wusste auch genau, was er tut. Er hat ihn ja nicht blind einfach nach vorne geschaufelt, sondern obwohl er quasi das hinter ihm eigentlich war, wusste er genau, in diesen Raum muss ich spielen, denn so stehen wir und da ist der Raum offen, weil das nämlich der Raum ist, in den Hannover ungefähr 18 Mal gelaufen ist bei diesem 4-2, in den Frankfurt mehrmals gelaufen ist. Naja, okay, also Dortmund, you've got issues, but you know it.
Nee, but you won't know it. But.
Ja, es kommt drauf an, welche Teile des Vereins es wissen. Ich fand auch die Aussagen von Schmelzer interessant. Ich versuche immer so Spielerzitate nicht überzubewerten, weil man auch nie weiß, was geben sie uns als Zucker nach außen und was kommunizieren sie innen.
Aber er ist halt der Captain, gell? Ich finde es auch aktuell so ein bisschen, wer ist denn bei Dortmund? Wer sind denn die bestimmenden Figuren da auf dem Platz? Finde ich gerade auch relativ schwierig, da Leute zu finden, wo du sagst, boah, Die haben das aber jetzt in der Hand.
Haben wir ja in der letzten Schlusskonferenz haben wir da lange
also das ist echt, das war jetzt genau wieder so, dass ein, keine Ahnung, und dann sitzt halt ein Schal 90 Minuten auf der Bank zum Beispiel, der meines Erachtens eigentlich noch einer wäre, aus der Ferne betrachtet. We will see, wie lange die Verantwortlichen das noch machen. Vom Kolportierten, was, er hat Zeit bis Weihnachten Plan, ich habe keine Ahnung. Also klar ist ja auch, egal wann sie was machen würden, wäre das ja das Eingeständnis, dass es ein vollkommener Griff in die...
Ja, aber ich weiß nicht, ob da nicht auch schon wieder der Fehler wäre, jetzt rutschen wir doch ein längeres Dortmund-Segment, das wieder dann an Bosch festzumachen. Denn Bosch hat genau das gemacht, was du von ihm erwarten konntest. Und zwar wirklich exakt von der Spielidee hin bis zu dem, eigentlich kann man fast nur überrascht sein, wie gut es schon funktioniert hat, weil eigentlich bei Ajax hat es ein halbes Jahr gedauert, bis es gegriffen hat. Ich finde, jetzt wäre schon wirklich mal der Zeitpunkt gekommen, eher auch auf die Spieler zu gucken. Und das ist schon... Also die Amtszeit von Tuchel strahlt mit jedem Tag heller mit dem Dortmund verliert und auch mit dem sie sich so verhalten, wie sie sich jetzt verhalten. Du siehst, Aubameyang ist Aubameyang, das ist kein Zufall, dass er jetzt auch wieder aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader geflogen ist. Der hat halt einfach eine Einstellung zu seinem Beruf, wo man sich gut vorstellen kann, nicht nur Thomas Tuchel hat seine Probleme damit.
Er hat ja auch gesagt, dass er es gar nicht verstanden hat. Er kann es gar nicht verstehen, warum er jetzt...
Diesmal wollte ich doch pünktlich sein, beim letzten Mal wollte ich dann nicht.
Das verstehe ich nicht, werde ich da echt suspendiert, so fies von euch.
Total gemein.
Und du siehst auch, dass Spieler, die auch unter Tuchel nicht zum Zug kamen, wo er sich dann auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, nach dem, was man so alles hören konnte in der Art und Weise des Umgangs mit diesen Spielern. Aber ein Sahin sitzt zum Beispiel jetzt hier auch auf der Bank, ist auch interessant. Ein Schmelzer steht zwar jetzt hinter dem Trainer, aber spielt genauso, wie er unter Tuchel auch gespielt hatte. Eigentlich, also Peter Bosch findet gerade keine Lösungen darauf, auf die Situation, das kannst du ihm vorwerfen. Aber eigentlich ist der Zeitpunkt mehr als gekommen, über die Kaderzusammenstellung zu reden. Und ich glaube, da geht es gar nicht darum, zu fragen, können die den Ball 10-mal hochhalten oder sind sie zu langsam oder zu schnell, sondern es geht, glaube ich, um die Typen, die du im Kader hast.
Nur das Klima ist halt auch mehr als fragwürdig, wenn ja selbst die Mannschaftskollegen anscheinend sich gegen Aubameyang wieder ausgesprochen haben, bla bla bla, der eine gegen den anderen und
das
so.
Das weiß man natürlich nicht, was da auch durchgesteckt wurde.
Weiß man nicht wirklich, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt irgendwie der Team Gedanke, den du eigentlich brauchst. Also wenn es so richtig ganz super funktionieren soll, ist für so Einzelspirenzchen halt auch wenig Platz, finde ich. Oder zumindest müssen die dann so abgefedert werden, dass das für das Team an sich noch okay ist. Und das scheint von außen betrachtet in Dortmund im Moment nicht der Fall zu sein. Und dann hast du ein massives Problem einfach mit den Spielern und dann kannst du es nicht an Peter Bosch festmachen, der einfach nur erstmal seinen Job macht. Die haben den geholt, die wussten, was sie kriegen. Also, das ist so.
Genau, das ist es. Und du kannst natürlich trotzdem sagen, du entlässt ihn, weil er hat es jetzt auch nicht geschafft, auf diese Situation zu reagieren. Also, das ist jetzt alles sehr im Konjunktiv gesprochen. Aber die eigentliche Frage ist schon auch, warum dann Spieler wegwechseln, weil sie noch Titel gewinnen wollen. Mats Hummels ist natürlich wegen einer örtlichen Verbundenheit zu München, aber auch, weil er wollte in seiner Karriere noch Titel gewinnen. Deswegen ist er von Dortmund weggegangen und er hat gesehen, was sich da in der Mannschaft tut. Und du kannst es Dortmund nicht vorwerfen, dass sie ihre besten Spieler verlieren. Wenn die weg wollen, dann ist das heutzutage einfach so. Du siehst ja, dass dann sogar ein Dembélé wegkommt und du hast dann viel Geld. Und obwohl du eigentlich als Gewinner aus dieser ganzen Neymar-Sache rausgegangen bist, bei Dortmund ist die ganze Kohle gelandet, wenn man das mal runterbricht. Und vor allem die Option, noch etwas machen zu können, so reagieren zu können. Das kannst du nicht verändern, aber trotzdem ist es natürlich ein Signal an die Mannschaft. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass andere aufstrebende schwäbische Vereine sich in der Champions League-Gruppe der Bundesliga etablieren wollen, dann muss sich Dortmund aber warm anziehen.
So sieht's nämlich aus.
Denn ein Spot hat sich mit Leipzig
jawohl
besetzt. So, also Dortmund jetzt dann zu Hause gegen die Spurs und dann gegen Schalke und dann in Leverkusen und in Madrid. Das sind auch nicht die dankbarsten Auswärtsspiele.
Ja, viel Spaß.
Kaum zu glauben, aber wir haben noch Spiele, über die wir reden müssen. Wisst ihr, deswegen habe ich, das habe ich euch vorhin im Vorgespräch gesagt, deswegen fängt man nie mit dem Schwerpunktthema an, denn sonst verplappert
man. Aber wir haben uns doch nicht verquatscht.
Nee, wir haben uns nicht verquatscht, es waren 57 Minuten. Lasst uns über Hertha gegen Gladbach sprechen. Ein 2-4 am Samstagabend. Ich weiß nicht, ob es schneller geht, ehrlich gesagt. Denn mir fällt es schwer, dieses Spiel einzuordnen. Da brauche ich euch. Wenn ihr das jetzt in wenigen Sätzen schafft, dann geht's. Gladbach führt sehr früh 3-0. Garniert durch einen Sonntagsschuss und vorher schon nutzen sie jede noch so kleine Chance. Ein Handelfmeter und vorher der erste Angriff über Zakaria über die linke Seite auf Stindl ist dann drin. Dann setzt eine Passivität ein, die wir von Gladbach schon kennen, aber selten nach einer 3-0-Führung, einfach weil sie noch nicht 3-0 geführt haben, so früh in dieser Saison. Und Hertha hätte sehr gut früher schon auf 2-3 stellen können und dann hätte dieses Spiel meiner Meinung nach in jegliche Richtung kippen können. Am Ende kam es dann an 4-2 raus. Für uns neutrale Zuschauer natürlich nett. Ich habe es mir nochmal komplett im Real Life angeguckt, war ein schönes Spielchen. Aber ich frage mich jetzt als Spieler und als Trainer, wie muss man dieses Spiel richtig einordnen? Lass mal mit Gladbach beginnen.
Also wenn ich Gladbach-Trainer wäre, würde ich mir Sorgen machen vor dem Bayern-Spiel. Also, weiß nicht, Gladbach war ja quasi am Samstag dann mal irgendwie Dritter, kurzzeitig in der Tabelle. Da sehe ich die ja nicht mal ansatzweise, wenn ich die da am Samstag gesehen haben.
Ja, da steht der VfB in Zukunft.
Ja, also, klar. Die haben natürlich unglaubliche individuelle Klasse in der Offensive, die man halt auch gesehen hat.
Jetzt auch mal wieder bei Raphael.
Bei Raphael zum Beispiel, mal wieder gesehen hat.
Was für ein Tor.
Was für ein...
Achso, sorry, aber dieses 3-0
geiles
war
Ding. Unfassbar. Mega geil. Aber führen halt 3-0 quasi ohne jegliche Dominanz auszustrahlen, führen sie trotzdem 3-0. Dann an einen, keine Ahnung, Ibisevic hätte wahrscheinlich 4 Tore machen können oder müssen in dem Spiel. Also was sie danach gemacht haben, aber das ist ja generell, also Gladbach ist jetzt auch nicht zum ersten Mal so, dass die unfassbar viel zulassen, meiner Meinung nach. Also das war
nur Köln und Freiburg lassen mehr Schüsse pro Spiel aufs eigene Tor zu.
Wisst ihr mal. Also ich finde das ziemlich ein Wahnsinn, ehrlich gesagt, was da passiert in der Defensive und Rückwärtsbewegung. Deswegen wäre ich aus Gladbach Sicht, würde ich mich jetzt da nicht unbedingt auf Platz 4 sehen, wenn ich mich selber versuche einzuschätzen. Also offensiv von der Grundqualität her vielleicht irgendwie schon, weil die Einzelspieler einfach überragend gut sind, die sie da haben. Aber ich würde mir schon Gedanken machen, warum sie jetzt nach 12 Spielen das auf jeden Fall nicht in den Griff bekommen, da irgendeine Art von Ansatz an Stabilität hinzubekommen. Und jetzt, wenn die Bayern kommen und sie ungefähr so ähnlich spielen, dann geht's halt so wie gegen Leverkusen aus.
Gut, bisher sah Gladbach ja gegen Bayern immer ganz gut aus. Ist eine der wenigen Mannschaften. Ja, und was nimmt man aus Berliner Sicht mit? Ich meine, tabellarisch wird's für die jetzt langsam ein bisschen heißer auf der Herdplatte, Tabellenplatz 14 mit ebenso 14 Punkten, damit 6 Punkte vor dem Relegationsplatz. Aber ja, eben das, was wir auch schon gesagt haben, es hätte auch in die andere Richtung kippen können. Man ist es mutiger angegangen mit Ibišević und Selke, später dann sogar noch Esswein mit dazu, da hat man, Esswein war von Anfang an schon mit dabei, aber später hat man es dann mit einem Dreiersturm eigentlich dann gespielt. Also man ist es mutig angegangen, man hatte auch irgendwie seine Chancen, aber defensiv halt auch war eigentlich jedes Tor verteidigbar. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Rekik nicht mit der Hand zum Ball gehen soll, sondern eigentlich, dass ich die Frage stelle, warum kommt man da im Zentrum vorm Tor so frei zum Schuss? Wo war da die Raumaufteilung? Und warum lässt man sich durch einen einzelnen Lauf von Zakaria so auseinanderreißen, dass zwei Gladbacher freistanden im Strafraum, der Ball kommt halt zu Stindl. Ich muss, glaube ich, einen härter Schwerpunkt machen, was?
Wenn du schon ja, so mit sagst. Mir vor allem. Na, es ist tatsächlich so ein Ergebnis, also zum einen diese Chancenflut von Ibisevic, da irgendwie Ende der ersten Halbzeit, da muss halt einer rein. Also das 2-3 hätte fallen müssen. Und zum anderen ist es wirklich, ja, also die waren erstaunlich planlos auch, sage ich jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie heute, aber mir hat da irgendwie der Strukturgedanke völlig gefehlt bei Hertha. Und die haben einfach Gladbach machen lassen und ich finde, die haben die auch quasi stark gemacht. Also Hertha hat zugelassen. Und daran hat sich Gladbach dann hoch gehievt im Spielverlauf. Und also Platz 14 da unten ist jetzt nicht so richtig prickeln mit diesen 14 Punkten. Da ist schon viel Potenzial da in der Mannschaft, immer wieder bei Hertha an einzelnen Stellen. Aber also ich muss sagen, ich war so ein bisschen, also die Partie war lustig, solange du kein Fan von einer der beiden Mannschaften bist oder zumindest kein Hertha-Fan bist. Und war spannend und ging so, ist natürlich eine Menge passiert mit insgesamt 6 Toren. Aber ich habe hinterher nicht so wirklich verstanden, warum Hertha jetzt so gespielt hat, wie sie gespielt haben. Ich kann es aber auch null erklären, muss ich gestehen.
War es vielleicht so, dass man die Hertha erst ab dem 3:0 so richtig gesehen hat? Also vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit. Meier hat, der ja auf der Doppelsechs mit Skelbert gespielt hat, oder Schellbrett, hat wesentlich offensiver im Anlaufen gespielt. Sie waren viel, viel aktiver, haben eigentlich ein Angriffspressing dann erst ab dem 0:3 so richtig gespielt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der ursprüngliche Matchplan war, der erst dann umgesetzt wurde, oder ob es die Reaktion auf den Spielstand war und da gesagt hat, okay, also jetzt müssen wir was verändern. Aber mir hat ehrlich gesagt Hertha ab dieser Phase sehr gut gefallen. Und ich fand sie auch ehrlich gesagt gar nicht so unstrukturiert. Es ist halt so der Klassiker, den du bei Hertha hast. Manchmal den langen Ball auf Ibišević, der ihn dann hält und prallen lässt. Da hat es ihm deutlich gut getan, dass er mit Säcke jemanden hatte, der meistens in unmittelbarer Nähe war. Und dann halt ein ganz klarer Fokus auf den Flügel mit so einer, also in dem Spiel, aber ich glaube so formbedingt war der rechte Flügel mit Mitchell Weiser, der jetzt mal sein erstes richtig gutes Spiel in dieser Saison für Hertha gemacht hat, geht halt viel über den Flügel. Und dann tut es dir ehrlich gesagt auch gut, wenn du neben Ibišević noch jemanden zweiten hast, der schon mal den Strafraum besetzt. Und du hast auf einmal, also du hattest zum ersten Mal bei Hertha über einen längeren Zeitraum den kurzen und den langen Pfosten bei Flanken besetzen. Sie spielen ja viel mit Flanken, kamen ehrlich gesagt nicht so viele an. Also Platten hat halt, glaube ich, 7 aus dem Spiel geschlagen, eine kam an. Aber es ist schon mal eine deutliche Verbesserung, wenn da 2 Leute im Strafraum sind und vielleicht sogar noch einer von den Sechsern noch nachstößt, wie es dann bei Meier war. Aber ich fand schon, dass Hertha eigentlich da viel gezeigt hat, was gut war, nur halt zu spät. Und gleichzeitig kannst du ihn aber auch bei, also ja, defensiv schwach, habe ich vorhin gesagt, aber das 13-0 zum Beispiel, das ist halt einfach gut.
Ja.
Der fällt halt dann mal rein.
Ja.
Und vorne Ibišević köpft halt an die Latte, köpft an den Pfosten, köpft gegen Hertinho, fällt über seine Schnürsenkel. Also der hatte halt auch einfach irgendwie Pech an dem Tag.
Ich habe Hertha da auch nicht so schlecht gesehen, aber wenn du die Gesamtsituation halt eben siehst mit Platz 14, mit den Leistungen, die sie in Europa bringen, dann ergibt es halt so ein bisschen ein sehr durchwachsenes Bild bis jetzt für die Saison.
Ja gut, das stimmt natürlich.
Das ist also, das ist halt, ich hätte schon gedacht irgendwie, dass vielleicht Hertha so eine Mannschaft wäre, die jetzt auf jeden Fall wieder Platz, sagen wir mal, was weiß ich, 6, 7, 8 auf jeden Fall da vorne dabei sein werden und sich irgendwie vielleicht so einen Ansatz von Etablierung, quasi weil wir vorher drüber geredet haben, wie schwer das ist, aber dass Hertha ja quasi ein paar Schritte weiter ist eigentlich als zum Beispiel der VfB, dass die Richtung, in die Richtung sich entwickeln, weil sie meiner Meinung nach auch einen super Coach haben mit Dardai und das Material eigentlich da ist. Aber bis jetzt ist es, ich finde halt Europa, finde ich absolut übelst, was die da machen.
Ja, und das stimmt.
Habe ich auch irgendwie keine Erklärung für. Weil du, weiß nicht, es gefühlt juckt es auch nicht so wirklich ein bei der Hertha, wenn die halt da jetzt da rausgehen, da vorne.
Ich glaube, es hilft auch nicht wirklich, wenn nur 20.000 in ein sehr, sehr großes Olympiastadion kommen. Das ist,
ja,
ist also irgendwie,
aber das kann ja auch kein,
der Wurm drin. Andererseits muss ich sagen, also ja, das sieht jetzt alles überhaupt nicht toll aus mit Blick auf die Tabelle, aber es sind 7 Punkte auf den Champions League Platz.
Das ist alles möglich.
Und so wie derzeit die Bundesliga spielt, reicht es, wenn du einfach 5 Spiele in Folge nicht verlierst.
Klar.
Den Martin Schmidt Ansatz. Gut, die sind jetzt nur Tabellen-13. Ist ein schlechter, schlechtes Beispiel. Aber ja, also würde ich euch schon recht geben, durchwachsene Saison bisher. Aber ich finde, in dem Spiel hat man echt viel Positives gesehen. Und schauen wir mal. Also, ich meine, jetzt auswärts in Bilbao. Gut. Irgendwie ist ja, ehrlich gesagt, die Europa League-Saison auch fast schon wieder vorbei. Aber dann auswärts in Köln. Da muss natürlich. Da kannst du als Hertha mehr verlieren als Kölner, denn irgendwie bei denen erwartet jetzt eh schon niemand mehr irgendwas. Aber wenn du da den Dreier mitnimmst, dann sieht die Situation schon wieder anders aus. Dann hast du ein Heimspiel gegen die Eintracht. Heimspiele eher so das Brot- und Buttergeschäft des Herthaners.
Wobei ich glaube, dass die Eintracht gegen Hertha für Hertha eine sehr unangenehme Mannschaft sein wird.
Ich glaube ehrlich gesagt, es wird für den neutralen Zuschauer das Umgedrehte von diesem Spiel. Schauen wir aufs nächste Spiel, nachdem wir uns jetzt mit dem Restprogramm der Hertha, Restprogramm ist das falsche Wort, mit dem weiteren Programm der Hertha befasst haben. Schauen wir auf Leverkusen gegen RB Leipzig, ein 2:2 zu Hause. Uns hat vorhin schon Rudi Völler vor einiger Zeit im Intro Lokomotive Leipzig näher gebracht. Aber er hat auch das Spiel ja so ein bisschen eingeordnet, hat gesagt in diesem O-Ton, naja, also es hätte natürlich auch eine große Gefahr gegeben, gerade in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die sehr stark ist im Umschaltspiel. Und du läufst einem Rückstand hinterher, Leipzig durch zwei Strafstöße zum 2:1 gekommen und dennoch schafft Leverkusen den Ausgleich und hatte sogar noch Chancen auf mehr. Und jetzt frage ich mich, Flo, was sagt denn das über die Leistungsfähigkeit von RB Leipzig gerade so aus?
Ich weiß nicht, ob das so viel über Leipzig aussagt oder ob es nicht viel mehr über Leverkusen aussagt. Ich habe das Spiel lustigerweise quasi gesehen, dem 1:2 und der Unterzahl für Leverkusen und habe eigentlich damit gerechnet, dass es Leipzig quasi mit einer jetzt quasi schon normalen Souveränität irgendwie gewinnen wird und war dann sehr überrascht eigentlich, mit welcher Power Leverkusen in Unterzahl völlig verdient das Unentschieden gemacht hat und eben, wie du gesagt hast, fast noch gewonnen hätte. Da hat mich quasi Leverkusen mehr beeindruckt, als mich jetzt irgendwie Leipzig irgendwie enttäuscht hätte, dass sie das jetzt da irgendwie nicht nach Hause gebracht haben. Ich fand es ehrlicherweise, wenn ich Leverkusen-Fan wäre, ein extrem gutes Zeichen für die Entwicklung, die die unter Herrlich nehmen, weil vielleicht der Moment in der Saison vielleicht der Ausgangspunkt sein könnte für eine Serie, weil die stehen jetzt irgendwie auf Platz 9. Ich sehe die viel weiter oben von, wenn ich jetzt irgendwie einen Trend ausmachen müsste oder sagt, wo könnten die stehen, ist Leverkusen für mich Top 4 vom Potenzial her und ich finde, das hat man jetzt irgendwie gesehen, so ein bisschen mit dem Aufholen des Rückstands in Unterzahl, dass Herrlich da offenbar schon so ein bisschen was bewegt hat. Also ich habe relativ wenig gesehen von Leverkusen bis jetzt, aber das war, weiß nicht, Leverkusen ist eigentlich nicht die Mannschaft, wo ich jetzt sofort denke, boah, nach Rückstand hier in Unterzahl gegen Leipzig, die machen jetzt bestimmt noch irgendwie, drehen die da auf, aber es war halt so. Und Volland fand ich nicht nur wegen dem Tor, dann auch wirklich richtig stark. Deswegen Leverkusen, Hut ab. Auch ich spiele auch noch gegen Stuttgart in den nächsten Spielen. Ich glaube auch Freitag. Ich glaube, ich spiele nur noch freitags. Deswegen, da warte ich mir einiges. Leipzig, finde ich, weiß ich nicht, war jetzt nicht sonderlich gut, wie sie sich angestellt haben, aber mein Gott, sie haben halt einen Punkt in Leverkusen mitgenommen im Endeffekt. Und insgesamt finde ich, alles, was Leipzig macht, wenn man bedenkt, es ist immer noch sehr frisch ist eigentlich, ihre Zugehörigkeit zur absoluten Spitze. Es gibt irgendwie kein Spiel, wo die halt richtig schlecht sind oder wo die irgendwie nichts mitnehmen. Also deswegen fand ich das für Leipzig okay. Okayer Punkt. Mein Gott, klar hätten sie gerne gewonnen, Überzahl, aber passt schon. Und können sie jetzt auf Monaco konzentrieren. Aber wie gesagt, für mich, die Geschichte des Spiels ist eindeutig Leverkusen und ein extrem gutes Zeichen, wenn ich jetzt Rudi Völler wäre, finde ich.
Finde ich auch. Also ich habe ja Leverkusen sehr kritisch gesehen in der Saisonvorschau, habe sie auf Tabellenplatz 15
echt?
Getippt.
Okay. Echt? Wow.
Krass. Ja gut.
Wegen Heiko Herrlich?
Ich wollte natürlich auch so ein bisschen einen Kontrapunkt setzen zu den immer vorhersehbaren Tipps und das fällt einem halt dann manchmal auch auf die Nase und das ist dann auch okay so, weil ich einfach bei der kompletten Transferpolitik mir vor der Saison gedacht habe und da habe ich auch mit einigen Journalisten, die in Leverkusen sitzen oder in der Nähe drüber gesprochen. Ich habe da keine Linie erkannt, außer wir geben alles weg, was gut ist und verlassen uns komplett drauf, dass eine Mannschaft, die in der Vorsaison gezeigt hat, dass sie nicht dieses Rückgrat hat, sich mal aufzubäumen gegen Widerstände, dass die dieses Rückgrat auf einmal findet. Und gleichzeitig habe ich Heiko Herrlich noch ein bisschen mehr bewertet, nicht nur nach seiner Regensburger Zeit, sondern auch die Art und Weise, wie seine vorherigen Engagements beendet wurden und was ich so gehört hatte, welchen Fußball er da etabliert hat. Und für mich war dann schon, als sie dann Alario geholt haben, dachte ich mir schon, okay, jetzt haben sie wenigstens jemand, der Tore machen kann, weil ich sehe Volland nicht als die alleinige Spitze, die viele Tore macht. Dieses Spiel hat mich jetzt in Teilen widerlegt. Das war jetzt das erste Spiel, wo man es in dieser Saison gesehen hat. Aber ich dachte mir, das wird ein ganz großes Problem von denen, dass die keine Tore erzielen. Und dann sehe ich halt einfach nicht, wie ein Kai Havertz oder ein Julian Brandt trotz aller hervorragenden Anlagen das alleine rumreißen. Und jetzt erkennt man aber wirklich, dass Heiko Herrlich da langsam eine Handschrift etabliert. Und die gab es vorher schon immer in so Momenten. Also diese 30 Minuten im ersten Spiel gegen die Bayern waren sehr, sehr gut. Allerdings war ich mir da ehrlich gesagt auch wieder ganz sicher, dass dann das nächste Spiel deutlich schlechter wird. Das ist nämlich ähnlich wie beim HSV. Denen tut das auch nie gut, wenn sie mal gut spielen gegen die Bayern. Aber inzwischen hast du eben genau dieses Rückgrat. Und jetzt macht er so Dinge wie zum Beispiel Bailey jetzt mal auf links außen zu ziehen und ganz anders ins Spiel zu schicken als in den Spielen davor. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Der Typ hat gerade absolut die Form gefunden, die man sich von ihm erhofft hat. Dann hast du einen Dominic Kor, der zusammen mit Aranguiz in diesem Spiel jetzt gegen Leipzig eine sensationelle Doppelsechs gebildet hat. Die haben echt wichtige Zweikämpfe gewonnen. Und dann eben halt auch, ist kein Zufall, dass Kor den Pass spielt vor dem 1:1 war das. Und hinten drin, da bin ich immer noch nicht so ganz von überzeugt, Wendell, Tah, Bender, das ist jetzt eine Dreierkette. Vor dem Spiel dachte ich mir so, na, da bin ich ja mal gespannt. Nach dem Spiel kann man sagen, in diesem Spiel hat das gut funktioniert. Da musst du nicht so arg viel drauf kommen lassen, nicht so viel rumkritteln. Und deswegen, ich gehe jetzt noch nicht so weit wie du, dass ich sage, das könnte ein Wendepunkt sein, aber auch einfach aus meiner bisherigen Rasenfunk-Erfahrung heraus, dass man sich dann sicher sein kann, dass es kein Wendepunkt wird. Immer wenn sich jemand nach vorne wagt, dann kriegt er dafür auf den Deckel. Aber ich finde auch, dass Herrlich da was geschafft hat bei der Mannschaft, was auch ganz viel mit, er hat nach, glaube ich, dem 2:2 hat er zu Volland geschaut und hat sich aufs Herz geschlagen und hat gesagt, ja, genau so läuft's. Und da dachte ich mir, ja, genau das hat man in diesem Spiel gesehen. Die haben sich echt von dieser Unterzahl nicht unterkriegen lassen. Das war eher noch so ein Ansporn. Und die hatten auch, also das Leverkusen in der Vergangenheit hätte zu große Angst vor dem Leipziger Konter gehabt, die du ja haben musst. Denn Leipzig kann das immer noch sehr, sehr gut schnell zu kontern, auch wenn sie inzwischen auch Ballbesitzspiel haben. Und Leverkusen war da einfach mutig, wurde dafür belohnt. War echt ein gutes Spiel. Und jetzt würde ich auch sagen, 15 sehe ich jetzt nicht mehr. Ob es jetzt gleich wieder 4 ist, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht.
Eher als Gladbach, zumindest meiner Meinung nach.
Du siehst halt bei Leverkusen wirklich so ein paar junge Spieler, die sich da jetzt so langsam zusammenfinden. Ich fand auch Henrichs zum Beispiel oder Henrichs oder wie man ihn auch immer ausspricht, bei seinem zugegebenermaßen sehr kurzen Gastspiel in diesem Spiel. Da kann auch noch was kommen und du hast dann wirklich Potenzial in der Mannschaft. Ich würde es jetzt auch nicht auf Platz 4 hochjubeln gleich, wobei würde es auch nicht ausschließen. Aber das ist auf jeden Fall mehr Spielidee als ein, zwei andere Mannschaften, die da so in der Gegend platziert sind in der Tabelle. Und
das stimmt.
Schon, ne? Also das ist so. Also insofern, ich habe das auch gern gesehen und würde eher sagen, dass das Spiel ein Gewinn oder gut aus Leverkusener Sicht war, eben in Unterzahl noch ausgeglichen. Und dass Leipzig sich eher vorwerfen muss, nicht mehr draus gemacht zu haben. Aber das war halt, glaube ich, auch so ein klassisches Spiel zwischen anderen Spielen, wo man Schwerpunkt eigentlich im Kopf schon wieder auf was anderes legt. Und das halt so irgendwie hinter sich bringt und dann 2:1 in Führung geht und denkt, naja, komm, das kriegen wir jetzt schon noch rum. Also war es für mich nicht das letzte Hemd, was da irgendwie Leipzig gegeben hat. Und entsprechend hat es dann gegen eine wirklich gut kämpfende Leverkusener Elf halt auch nicht gereicht. Also irgendwo leistungsgerechtes 2:2, aber also deutlich mehr Lob, würde ich sagen, an Leverkusen für das, was sie da geboten haben. Aber das habt ihr auch schon gesagt.
Das ist die Entwicklung, dass Leipzig jetzt schon mit Blick auf das Champions League Spiel in Monaco schon rotiert hat für dieses Spiel in Leverkusen. Ich würde sagen, abschließende, also dann auch für die Saison abschließende Bewertung Leverkusens in 3 Wochen. Denn wenn sie jetzt bei der Eintracht gespielt haben, zu Hause gegen Dortmund und dann beim bekanntermaßen heimstarken VfB Stuttgart, dann können wir wirklich sagen, ob sie die Konstanz, denn das was immer gefehlt hat bei Leverkusen, ob sie die wirklich haben, die sie jetzt in den jüngsten Spielen hatten, und wo wir jetzt so ein neues Leverkusen zu erkennen glauben. Und dann schauen wir mal. Und mit der Eintracht sind wir dann eigentlich auch schon bei einem der verbliebenen zwei Spiele gelandet, über das wir noch sprechen wollen. Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt spielt 1:1. Hoffenheim hat der Eintracht so ein bisschen die Führung angeboten. Fehlpass von Rupp und dann ein wunderbarer Fernschuss von Boateng. Und dann hat es bis zur 91. Minute gedauert, bis die drittbeste Abwehr der Liga einen Gegentreffer kassiert hat. Nicht ganz unumstrittener Freistoß, wurde gar nicht so behandelt in der Nachbetrachtung des Spiels. Nicht exakt an der Stelle des Vergehens ausgeführt. Und dann hat Serge Gnabry, ja, den gibt's noch, sich gut durchgesetzt gegen Salcedo und auf Uth aufgelegt. Und am Ende geht's dann 1:1 aus. Hoffenheim hat jetzt nur einen Sieg aus den letzten 6 Bundesligaspielen geholt. Und da frage ich mich, Flo, fehlt's da an etwas Grundsätzlichem? Oder ist das nur erklärbar, wenn man da jetzt jedes der einzelnen Spiele durchgeht und sagt, okay, da hatten sie ein bisschen Pech?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass Hoffenheim grundsätzlich irgendein größeres Problem hat. Ich finde es aber schon bemerkenswert, dass Hoffenheim gegen die Eintracht spielt zu Hause und dass du eigentlich danach sagen musst, das hätte die Eintracht eigentlich gewinnen müssen und auch zu Recht gewinnen müssen, weil sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. In einem, was ich gesehen habe, überschaubaren Niveau, was generell das Spiel hatte. Deswegen Hoffenheim, die stehen ja immer noch ganz passabel da. Also immer noch alles völlig im Rahmen.
Also Tabellenplatz 6 mit 20 Punkten.
Genau. Quasi ein Punkt vor der Eintracht. Ich finde da auch Eintracht gerade auf jeden Fall die spannendere Mannschaft. Also Nagelsmann hat es ja vorm Spiel, hat er, glaube ich, positiv eklig, hat er die Eintracht beschrieben, was eigentlich auch ganz treffend ist. Weil man wirklich, glaube ich, sagen kann, dass niemand irgendwie gerade gegen die Eintracht spielen will, weil die wirklich sehr, sehr unangenehm sind. Und sich da eine sehr coole Mannschaft eigentlich zusammengebaut haben, so ein bisschen heimlich, still und leise, die eine extrem gute Struktur hat. Fängt mit einem guten Torwart an, geht mit Abraham weiter, der hinten eigentlich alles im Griff hat, als totale Leaderfigur auch in der Mannschaft. Und setzt sich halt dann so weiter fort, so Boateng, der eben auch noch das Tor macht. Irgendwie der Transfer hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber muss man jetzt sagen, hat oder funktioniert der Transfer.
Aber das war doch klar, dass der passt wie die Faust aufs Auge irgendwie.
Ja, klar, irgendwie passt er natürlich zu Frankfurt wie die Faust aufs Auge. Trotzdem finde ich, es geht ja weiter mit.
Faust ist da auch die richtige Etappe, finde ich.
Das meinte ich damit.
Jetzt geht ja weiter mit Alea, der keine Ahnung, wenn wir nochmal kurz zum VfB zurückkommen, so eine Kategorie Stürmer oder Mittelstürmer wäre es auch, was ich von VfB mir nochmal wünschen würde, in einer der nächsten Transferperioden, weil man sich eben auf Ginczek leider nicht verlassen kann, aufgrund der Verletzungshistorie und der Rolle jetzt, glaube ich, auch nicht auf lange Sicht da die Lösung ist. Nee, aber Alea richtig gut und eben auch Rebic, der unfassbar spielt eigentlich, ja. Dass sie den da quasi wieder geholt haben. Und der da jetzt aufzockt ohne Ende. Also irgendwie so eine Multikulti-Truppe, die aber, wo es total passt und die, finde ich, irgendwie total den Charakter des Trainers irgendwie widerspiegelt. Ich finde irgendwie, das ist irgendwie so eine Niko Kovac-Mannschaft, wenn ich die so sehe. Die verkörpern das, was er eben, wo er selber Spieler so war und was er auch einfach sehen will. Eben diese Ekligkeit, die Nicklichkeit, die wir sind unangenehm. Wir haben aber auch eben gewisse spielerische Fähigkeiten nach vorne. Das kann man ihnen ja auch nicht absprechen. Deswegen finde ich die Eintracht sehr spannend gerade. Irgendwie bitter für sie, dass sie noch das 1:1 gefangen haben. Können natürlich trotzdem sagen, ja, ein Punkt in Hoffenheim, mein Gott, können wir mal mitnehmen, ist jetzt nicht so schlecht. Aber deswegen, da war die Eintracht für mich da auf jeden Fall klar die bessere Mannschaft. Und bei Hoffenheim ist es halt aktuell ein bisschen schwierig. Wagner hat keine gute Figur gemacht, ausgerechnet jetzt, möchte man sagen. Chance verballert und dann ausgewechselt. Die sind natürlich auch im, sag ich mal, Europapokalmodus und sind irgendwie ordentlich, aber auch nicht mehr so, sag ich mal, begeisternd vielleicht, wie sie schon mal waren aktuell. Da wüsste ich aber ehrlich gesagt aus dem Stegreif auch nicht, was da der Grund für ist bei Hoffenheim, dass denen so ein bisschen die Leichtigkeit gerade irgendwie so fehlt.
Ja, den fehlen halt so ein bisschen die Wege in den Strafraum. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch mit Eintracht Frankfurt ein extremes Muster. Ja. Also gegen die Eintracht zu spielen ist auch wirklich nicht so einfach. Nicht umsonst drittbeste Abwehr der Liga. Aber die Eintracht stand so tief, dass du nicht mit Geschwindigkeit hinter die letzte Linie kommen konntest. Das konntest du quasi von Anfang an ausschließen. Die haben quasi auf Hoffenheim gewartet, gerade nachdem sie 1-0 geführt haben. Und dann hat Hoffenheim halt wirklich nicht geschafft, in den Strafraum reinzukommen. Kopfballhoheit kannst du vergessen, wenn da innen drin Abraham steht. Und die Flanken bei Hoffenheim sind auch nicht so gut wie in der letzten Saison. Das hat man jetzt also auch spielübergreifend gesehen. Und in dem Spiel von 13 Torschüssen kamen 9 von außerhalb des Strafraums. Und das zeigt ja schon so eine gewisse, es muss nicht Ideenlosigkeit sein, aber das ist ein Missverhältnis, weil halt einfach du brauchst 10 Schüsse von außen, damit du ungefähr die Wahrscheinlichkeit hast, mit einem Schuss aus 7 Metern ein Tor zu treffen, so circa. Mhm. Das heißt, natürlich präferierst du eigentlich den Schuss von innerhalb des Strafraums, aber da hatten sie zu wenige Abschlussmöglichkeiten, weil sie nicht reingekommen sind und die haben halt den Weg über die Flügel. Das Zentrum macht Frankfurt auch wirklich immer sehr gut dicht, also das ist ging jetzt allen Mannschaften gegen die Eintracht so. Ihr könnt euch nochmal ans Dortmund-Spiel zurückerinnern. Das war fast schon tragikomisch, wie die es nicht geschafft haben, in der Mitte, also quasi in dem Bereich direkt vorm 16er irgendwie Gefahr zu erzeugen. Und das fehlt Hoffenheim. Das hast du in anderen Spielen auch schon gesehen, auch im Spiel gegen die Hertha zum Beispiel. Das war dieses 13:30-Spiel am Sonntagmittag, wo sie 1-0 führen und man denkt, okay, jetzt geht das so genau in die Richtung, die Hoffenheim braucht, auch in so einem Sandwich-Europa-League-Spiel. Und in der zweiten Halbzeit war Hertha so viel besser als Hoffenheim, hätte er eigentlich sogar 2-1 gewinnen können. Und da war es auch kaum noch ein Abschluss innerhalb des Strafraums. Und das fehlt ihnen so ein bisschen, dass sie haben immer noch einen sehr hohen Ballbesitz und sie haben auch eine hohe Passsicherheit. Vogt war in dem Spiel auch wieder eine Passmaschine, irgendwie 100 Pässe gespielt, Passquote 93%. Und da waren aber viele lange Pässe mit dabei, also nicht nur so quergeschoben. Auch Geiger eine super Passquote von 97%. Und 100% davon in der gegnerischen Hälfte, der allerdings schon eher nur so Sicherheitspässe gespielt, wenn man sich die Pässe genau anguckt. Also die haben immer noch die Ballsicherheit, aber sie kriegen es nicht mehr hin, sowohl Dribblings zu gewinnen, womit du ja so ein bisschen die gegnerische Mannschaft in Unordnung versetzen kannst, oder eben über gezielte Ballstaffetten das Spiel zu verlagern. Das haben sie in der letzten Saison auch ganz häufig gemacht.
Liegt es aber nicht vielleicht auch ein bisschen an mangelndem Mut zum Risiko bei Hoffenheim? Es ist so ein, also es wirkt manchmal so ein bisschen mutlos auf mich.
Ja, das kann sein, ja.
Also auf irgendeine Sicherheit bedacht oder mutlos irgendwie. Und Frankfurt hat halt einfach viel, viel mehr Risiko gespielt und viel, viel mehr Power und viel, viel mehr Mut da eingebracht.
Und hatte ja auch super Chancen, auch nach der Führung noch. Also haben sich zwar sehr stark zurückgezogen, also am Ende nur 5 Torschüsse für die Eintracht, deswegen. Also finde ich es auch schon irgendwie, will ich jetzt auch nicht komplett den Stab über Hoffenheim irgendwie brechen, weil die Eintracht hat schon einfach nur noch das gemacht, was sie machen musste und nicht viel mehr, aber sie hatte auch noch gute Chancen. Das heißt, Hoffenheim hat da, ja, vielleicht kam daher auch so ein bisschen diese Mutlosigkeit. Ich könnte es jetzt auch nicht genauer festmachen. Ich finde Hoffenheim auch schwierig zu bewerten. Es fehlen so ein paar Elemente, die sie letztes Jahr hatten. Vor allem die Diagonalbälle aus der Abwehr, das spielen sie kaum noch. Das liegt aber auch daran, weil die Mannschaften in der Saison noch mehr mit Fünferkette spielen und die meisten sich auch nicht mehr so leicht auf eine Seite locken lassen. Also Hoffenheim hatte letztes Jahr ein legendäres Spiel gegen Werder Bremen, wo sie 3 von 4 Toren mit so einem Diagonalball eröffnet haben und jedes Mal war dann freier Raum und auch das 1:1 gegen Bayern war damals zum Beispiel so, dass sie den Raum neben Alonso mit Diagonalbällen immer bespielt haben, weil da auch immer Lücken bei den Bayern waren. Das hast du heutzutage, also in dieser Saison hast du das nicht mehr so häufig. Das generell, finde ich, geht das so zurück. Und du hast keine Spielverlagerungen mehr. Das, also hat Hoffenheim früher auch nicht so gespielt, aber müsstest du vielleicht jetzt mal häufiger spielen, wenn du so viel den Ball hast. Und dann kommt halt was raus, was wir als mutlos bezeichnen würden, aber ja, ich finde es schwierig. Ich habe viel über Hoffenheim gesagt, um eigentlich damit zu schließen, dass ich auch nicht genau weiß. Mir fallen nur Dinge auf. Ja, aber ich denke Nagelsmann auch. Ich finde es schon interessant, dass aus den letzten 6 Spielen und dieser eine Sieg, das war das 3:0 in Köln, das war zwar sehr souverän und auch verdient. Also Köln hatte das zwar auch seine Chancen, aber Köln musste das auch verlieren, so wie man das Spiel angegangen ist. Aber auch da ist mir Hoffenheim jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass man irgendwie besonders viele Wege hatte, sondern da sind ja auch, Die Tore sind ja auch durch Umschaltsituationen eigentlich gefallen. Da ist man halt immer noch stark, aber da ist halt auch gerade Köln ein dankbarer Gegner.
Ja.
Naja. Die nächsten Spiele der beiden Mannschaften. Hoffenheim jetzt dann zum Klassiker in Braga. Hoffenheim-Braga, schlagt's nach. Dann in
Schau
Hamburg.
Ich mir nicht an.
Und dann, also das ist, also sowieso diese nächsten vier Spiele von Hoffenheim, das ist fast schon Fußballpoesie. Auswärts in Braga, auswärts in Hamburg, zu Hause gegen Raba, zu Hause gegen Ludogretz.
Oh mein Gott.
Das ist doch das, wovon man träumt. Und die Eintracht spielt zu Hause gegen Leverkusen in Berlin und dann zu Hause gegen die Bayern. Da dürfen wir dann auch mal sehen, wie sich denn die Bayern gegen diese Abwehr schlagen, die sich an diesem Samstag gegen den FC Augsburg auf eine Art und Weise geschlagen haben, dass schon viele mit den Augen rollen und wir auch Fragen gestellt bekommen haben nach dem, warum ist eigentlich die deutsche Bundesliga immer so früh entschieden und warum ist es auch in manchen anderen europäischen Ligen so. 3:0. Juan Bernat zurück, Arturo Vidal gezähmt. Heinkes hat jetzt im Nachhinein verraten, dass er ihm gesagt hat, war überhaupt nicht mit deinem Fitnesszustand einverstanden. Ob das jetzt mit nur einem Spiel wieder behoben ist, da wäre ich jetzt auch mal noch vorsichtig. Das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel, dass dann, nur weil er jetzt mal ein gutes Spiel gemacht hat, alle dann...
Gegen Augsburg.
Und der FCA hat zwar angekündigt, mutig zu spielen. Weiß nicht, ob das jetzt Fanbrille ist, habe ich aber ehrlich gesagt nicht gesehen. Also auch keine Probleme für den FC Bayern. 6 Punkte Vorsprung jetzt auf Schalke und Leipzig. 9 auf Dortmund. Ist das ein Problem für die Liga, dass die Dortmund, dass die Bayern jetzt wieder so marschieren?
Ist auf jeden Fall schade, dass die Bayern marschieren, obwohl sie quasi gar nicht mal so wahnsinnig überragend sind.
Ich wollte gerade sagen, nach diesem Formtief zu Beginn der Saison oder eben dann zu Schlusszeiten von Ancelotti jetzt unter Heinkes wieder da vorne. Also es ist halt einfach schade, dass da nicht mehr kommt, dass dahinter nicht mehr kommt von den Mannschaften, die sie da herausfordern könnten.
Aber genau, von wem soll es kommen? Dortmund ist Dortmund aktuell.
Mhm.
Leipzig hat mal gesehen, mindestens im Pokalspiel quasi, was sie gegen die Bayern theoretisch ausrichten könnten. Waren sie meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, 11 gegen 11. Fehlt aber auch noch ein Tick. Konstanz zum Beispiel dürften sie dann eben in Leverkusen nicht in Überzahl noch 2 Punkte hergeben, wenn sie wirklich bis zum Schluss da irgendwie angreifen wollen. Dann hast du halt Schalke an 2, die natürlich sehr happy sind. An 2, egal wie der Abstand zum ersten ist.
Ja.
Deswegen, wo soll da die Konkurrenz für die Bayern herkommen? Jupp Heynckes ist, kann man ja nicht sagen, es ist alles genauso eingetreten, wie sie sich es erhofft haben.
Ein feuchter Traum von Uli Hoeneß, wenn du mich fragst,
alles,
wie es jetzt läuft.
Ja.
Naja, Dortmund wurde in 5 Spielen einen Punkt.
Naja.
Ja, unglaublich.
Er setzt alles um, was er umsetzen will, von Heinkes über Müller Wohlfahrt, über er ist einfach wieder the man, das ist ja völlig klar, und entscheidet alles, was in dem Verein passiert. Aber ich bin halt immer noch nicht so richtig überzeugt im Sinne von jetzt ist Bayern quasi auch wieder ein ernsthafter Kandidat für die Champions League.
Und das ist genau der Punkt, denn ich glaube, es wäre fast schon fatal, wenn da jemand von überzeugt wäre, weil das haben sie ja noch nicht gezeigt. Und das finde ich ist schon, also vielleicht ist die Liga auch ein Problem für Bayern. Das ist jetzt dann die ketzerische Gegenmeinung, aber die werden halt auch in der Liga viel zu selten gefordert. Dieses Spiel jetzt gegen Dortmund, das, meine Güte, das, wie toll waren Spiele gegen Borussia Dortmund von Bayern, auch weil es da mal auch richtig auf den Zeiger gab für die Münchner. In dem Spiel war völlig klar, auch wenn, ja, in der zweiten Halbzeit hatte Dortmund seine Chancen, aber Bayern hätte nochmal einen Gang hochschalten können, ganz ehrlich, das hätte nur, Robben hätte das dann schon wieder gemacht. Und bei Leipzig, die hatten halt jetzt viel Pech in den beiden Spielen gegen Bayern, zweimal die Platzverweise. Aber da fehlt mir auch so ein bisschen, da bin ich auch ehrlich gesagt, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin enttäuscht von Ralf Rangnick, dass er nicht geiler auf den ersten Platz ist. Früher, vielleicht ist das auch, weil es schon mal mit Hoffenheim so schief gegangen ist, mit Herbstmeisterschaft und wir erinnern uns, was danach alles kam. Aber irgendwie finde ich das auch schade, dass keine einzige Mannschaft auch ausstrahlt, ja, das sind jetzt nur 6 Punkte, weil die müssen noch mal zu uns kommen und die Saison ist noch lang und wollen wir doch mal sehen, wie es dann ab dem Champions League Achtelfinale läuft, wenn die mit dem Kopf woanders sind. Das strahlt ja auch keine Mannschaft aus.
Ja, vorhin hast du dich noch beklagt, als wir so
Wir kommen ja dann nächstes.
Besprochen.
Ja, aber so lange kann ich nicht warten.
Ja, ja, okay.
Also, ja, und ich finde es ehrlich gesagt dann auch schwierig, das ist jetzt kein Zufall, dass das Spiel hier ganz am Schluss kommt, denn das ist für mich das aussageloseste Spiel dieses Spieltags gewesen. Von Augsburg war ich enttäuscht, aber für Augsburg ist auch nichts passiert, die sind jetzt Tabellenzehnter.
Alles gut.
Alles wunderbar. Ja. Und bei Bayern kann man sagen, ja, gut gespielt, hätte auch höher ausgehen können, man hätte aber auch ein Tor fangen können. Lewandowski, ich will nicht über Haarfarben sprechen, das ist nicht der Rasenfunk, das machen andere Podcasts. Ja, dann war es halt jetzt auch einfach nur ein 3:0 und irgendwie Haken dran. Und ich glaube, der Erkenntnisgewinn wird auch dann in Anderlecht jetzt nicht so viel größer werden, ehrlich gesagt.
Ja, aber es ist halt, du hast halt in der spanischen Liga hast du halt irgendwie 2, 3, 4 Mannschaften, die sich da zumindest halbwegs auf Augenhöhe begegnen. Und ich finde die Ansicht nicht so ketzerisch, ehrlich gesagt, dass Bayern spielt hier in der Liga immer sicher. Und dann kannst du ja auch von ausgehen, so hey, läuft doch super. Und dann bist du auf einmal in Europa unterwegs und hast aber die Matchpraxis sozusagen nicht, wenn es dann mal richtig zur Sache geht. Und ich meine, das Spiel gegen Augsburg, das hast du im Prinzip, also das Schönste ist, wenn du das so einfach die Spielübersicht anguckst. Du hast zuerst eine halbe Stunde lang Augsburg was versucht. Das ist die Periode, die als mutig wahrscheinlich auch dann dargestellt wurde, wo sie sich halt 3 gelbe Karten holen, weil sie auch entsprechend natürlich dann, also nicht, das geht gar nicht um unfair, aber weil sie halt rangehen. Und dann fällt das 1:0 durch Vidal, dann hast du 3 Tore Bayern und dann stellen die im Prinzip den Betrieb ein, weil muss ja nicht. Und das ist halt dann unterm Strich, sorry, aber auch langweilig. Und ist aber halt auch, ich meine, ich würde es auch nicht anders machen anstelle der Bayern. Also es ist ja jetzt auch kein, kann man denen jetzt nun wirklich auch nicht vorwerfen. Aber wenn dann da mal irgendwie dann wieder Paris oder irgendeine andere Mannschaft um die Ecke biegt, dann ist es auf einmal so ein krass anderes Level, dass ich mir da also schon Gedanken mache, ob Bayern da auf europäischer Bühne im Moment bestehen kann. Und also so ganz so unfassbar überzeugend empfinde ich sie im Moment nicht, aber man kann es eigentlich auch gar nicht so wirklich beurteilen.
Und weißt du, was das Problem ist, der Serie? Ich bin mir auch nicht sicher, ob Bayern auf europäischer Ebene bestehen kann, aber irgendwie ist es auch so egal, weil ich weiß, dass das zwar so der Fleischtopf ist, nachdem auch ich als Fan, jetzt spreche ich mal als Fan, ich wollte diese Champions League unbedingt einmal bewusst gewinnen. 2001 war schon toll, aber da war ich noch nicht so nerdig, da war ich noch normaler.
Echt?
Und da war ich auch noch auf einer anderen Ebene mit dem Club quasi emotional verbunden. Da war es eher so diese Rache für 2001 und für 99. Und das war noch irgendwie, da hat Bayern eigentlich gar nicht den Fußball gespielt, den ich quasi emotional geil finde. Mhm. Deswegen war es irgendwie. Und dann 2013, das war so Höhepunkt von allem emotional und so weiter und so fort. Und jeder aber, der sich ein bisschen mit der Champions League beschäftigt, weiß, wie viel da immer zusammenkommen muss. Also die Antwort auf die Frage, kann Bayern die Champions League gewinnen, ist schon in den letzten Jahren immer gewesen, ja, sie können. Und dann die Wahrscheinlichkeit, ja, wie wahrscheinlich ist es? Ehrlich gesagt, 50-50 in jedem einzelnen Spiel ab Viertelfinale, weil du holst ja halt einfach den Strafstoß, den du dann versemmelst, oder du holst in der gelb-rote Karte, oder du hast so ein Rückspiel gegen Atletico, wo du Atletico in einer Art und Weise demontierst, wie es meiner Meinung nach keine Mannschaft in den letzten Jahren geschafft hat, aber du triffst das verdammte Tor nicht und dann scheidest du halt einfach aus. Und Pep Guardiola ist auf einmal eine Riesenwurst, weil er es nicht geschafft hat, die Champions League zu gewinnen. Und deswegen finde ich, ja, in den K.O.-Runden wird dann auch wieder dieses Fieber da sein und bis zum Viertel oder vielleicht bis zum Halbfinale ist es dann auch immer noch möglich, aber es hängt halt an solchen Kleinigkeiten. Und wenn die jetzt die Champions League gewinnen, da würde man trotzdem nicht sagen, Bayern die beste europäische Mannschaft aller Zeiten, sondern man würde so sagen, wie bei den Titelgewinnen jetzt zum Beispiel von Madrid in den letzten Jahren, dass man sagt, ja, die haben schon gut gespielt und im Finale waren sie da, aber da war auch irgendwie das schlechte Spiel und hier hatten sie ein bisschen Glück gegen Bayern, Schiedsrichter und so weiter. deswegen finde ich es irgendwie, ich finde nicht mal das mehr reizvoll. Für mich sind die interessantesten Storylines gerade, was passiert mit Boateng, wann kommt Neuer zurück, was macht das mit der WM-Mannschaft 2014, wann kommt Löw, nee, das war jetzt nee, glaube ich nicht. Also zumindest jetzt nicht nach der WM, weil so lange können sie ja nicht warten auf jemanden. Aber, und das finde ich ist ein Problem. Und ich meine, wir haben ja hier den Chefredakteur von Spox.com hier sitzen, der ja auch weiß, wie wichtig Wettbewerb ist für, also du kannst ja das Gesamtinteresse auch ablesen an der Resonanz auf Artikel. Und da stellt man doch auch, in der Bayern-Krise gab es wahrscheinlich einen Peak, vermute ich jetzt mal, weil Krise verkauft sich auch immer besser. Klar. Und jetzt ist doch schon wieder totale Ernüchterung wahrscheinlich überall zu sehen.
Definitiv. Also, das ist auf jeden Fall so, dass das ist Bayern gegen Augsburg, da gehst du hin, schreibst die Analyse, gehst wieder nach Hause, weil sich's halt so gehört. Aber das hat jetzt keinen großen Widerhall finden. Das ist klar, also das Einzige ist dann Müller-Wohlfahrt ist ja quasi die aktuell, also noch das, was am spannendsten gewesen ist, was ja auch schon eigentlich nicht mal eine Story ist, so richtig.
Ja, vor allem, was ja auch niemand beurteilen kann, finde ich.
Nee,
also aber das allein ist auch einer der Gründe, warum der Journalismus in Anführungszeichen schlechter wird, weil du musst solche Nebenstories erzählen, weil sonst gibt es nichts zu erzählen. Und es gibt aber halt auf diesem Planeten wahrscheinlich 5 Leute, die wissen, was da jetzt wirklich alles so genau war zwischen Guardiola, Müller-Wohlfahrt und Hoeneß und Müller-Wohlfahrt. Und nur Müller-Wohlfahrt selber weiß, in welchen Graubereichen der Medizin / leistungssteigernde Medikamente er sich eigentlich bewegt. Fühle ich mich nicht in der Lage, da was einzuschätzen.
Nee, kann man auch nicht. Also natürlich ist interessiert Bayern natürlich dann, egal wie langweilig es ist, logischerweise immer noch deutlich mehr als Hoffenheim gegen Frankfurt, egal wie das Spiel läuft. Aber sag mal, wenn du sagst, es ist Champions League, ist quasi, kannst dich gar nicht so richtig dafür begeistern. Aber es ist ja schon so, dass die Wahrscheinlichkeit unterschiedlich hoch ist. Und dass sie aktuell vielleicht geringer ist, ja, als sie schon mal war vor ein paar Jahren.
Auf jeden Fall.
So, das macht ja schon ein bisschen, macht einen Unterschied für dich, oder nicht?
Ja, aber ehrlich gesagt, jetzt auch wieder nur aus Fansicht, eher weil mich die Mannschaften nerven, die jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit auf den Champions League gewinnen haben, einfach weil ich mit denen keine emotionale Sympathie verbinde. Also wenn PSG jetzt den Titel holt,
Finale gegen City,
wird es keine Jubelperser-Rasenfunk-Ausgabe dazu geben. Da wird es gar keine Ausgabe zu geben, weil vielleicht gucke ich das Spiel da nicht mehr. Ich habe ja Champions League-Finale der letzten Jahre, da fielen auch viele Hochzeiten von Freunden drauf. Ich verstehe auch nicht, warum die immer Ende Mai, dieses Jahr auch schon wieder eine Einladung. Naja, ich freue mich ja trotzdem, aber denke ich mir auch so, wie kann man am Champions League-Finale heiraten? Aber gut. Nochmal so ein anderes Problem. Thema. Aber ich habe jeweils die Aufnahmen gehabt und habe es mir nie im Real Life angeguckt, weil ich mir gedacht habe, ich will es gar nicht sehen, wie Real das schon wieder geschafft hat. Also das ist, ja, ich weiß nicht.
Aber gut, ist es nicht einfach mehr die Frage jetzt, wenn das Thema FC Bayern auf dem Tisch ist, okay, du hast jetzt Heinkes und er wird die Saison retten, in welchem Ausmaß auch immer und bis zu welchen Erfolgen hin auch immer. Ich meine, die Meisterschaft scheint ja leicht realistisch im Moment. Und alles andere wird man sehen, aber die Frage, die sich mir permanent stellt, wenn ich mich mit dem FC Bayern beschäftige, was ich jetzt nun auch nicht täglich tue, wie ich zugebe, ist aber halt, was kommt denn danach? Also was ist denn der Gedanke dahinter?
Genau.
Und was soll da als Trainer kommen? Beschäftigt
man sich lieber eher nicht so, wenn man nicht ein Uli Hoeneß-Anhänger ist. Dann hast du eher Angst davor, was kommt. Es könnte natürlich sein, dass der nächste Trainer wieder ein Rummenigge-Trainer wird, aber
eher nicht.
Also ich meine, es wird schon sich nochmal verändern, wie man über den FC Bayern spricht und denkt, allein weil du weißt, dass, also Robben wird das nicht auf Jahre hin noch schaffen, gegen Borussia Dortmund quasi im Alleingang das Spiel zu gewinnen. Das geht einfach nicht. Nicht mal gegen Dortmund, obwohl das so sein Lieblingsgegner ist. Und das heißt, es wird quasi auf jeden Fall dieser Umbruch, der jetzt immer angekündigt wird, den es nie so richtig gab, weil halt Ribéry und Robben zu alt sind, den wird es auf jeden Fall geben und auch spielerisch wird sich da was tun müssen. Und das wird dann interessant. Aber derzeit ist halt quasi, Bayern ist keine Mannschaft mehr, die eine fußballerische Vision vertritt. Und unter Heinkes in der Trippelsaison und auch 2012, da war es ja so, dass es quasi eine neue Generation von Spielern gab, von auch zum großen Teil deutschen Spielern, die einen lokalen Bezug zum FC Bayern hatten, die unter Van Gaal in die Mannschaft reingekommen sind, ergänzt wurden durch einige Weltklasse-Spieler wie Martinez. Und dann hast du erst diese Storyline mit dem Finale daheim gehabt und dann die Trippelsaison. Und da steckte sowohl quasi ein, also sowohl ein Storytelling dahinter, also es war eine interessante Geschichte, als auch sportlich war es interessant zu sehen, wie Bayern damals auf die Dominanz der zwei Jahre Dortmunds reagiert hat. Nämlich Heinkes hat ihnen Gegenpressing beigebracht und hat wesentliche Elemente, da gab es doch das Klopp-Zitat, sie haben kopiert wie die Chinesen und sie haben halt noch viel, viel mehr Geld als wir, da war er ja so ein bisschen pumpig, kann man auch verstehen. Es war quasi sowohl sportlich interessant, als auch von der Storyline her interessant. Dann kam Guardiola, das war von der Storyline her interessant, weil einer oder vielleicht der beste Trainer der Welt und zum damaligen Zeitpunkt eigentlich unfassbar, dass dieser Mensch nach Deutschland in die Bundesliga kommt und den FC Bayern trainiert. Dann wollte man sehen, wie das klappt. Und du hattest quasi diese sportliche Storyline, die sich aber in einer solchen Dominanz national ausgedrückt hat, dass es unglaublich langweilig war. Und
aber besser als jetzt.
Genau.
Weil sie hatten diese Gier in den einzelnen Spielen,
genau,
dass du gesehen hast, ja, die schießen halt jetzt Augsburg 8-0 weg, weil sie eben nicht aufhören nach dem 3-0, 4-0. Weil genau. Guardiola dasteht und das eben von ihnen erwartet. Deswegen, es war schon eine andere Dimension.
Ja, genau, finde ja. Ich auch. Auch wenn es auch damals auch stinklangweilige Phasen gab, aber nur halt deswegen, weil sie damals die Ballzirkulation nochmal auf ein anderes Level gehoben haben. Also das war quasi von der Dominanz her einfach noch krasser. Und da war aber dann quasi die interessante Geschichte, dadurch, dass die Meisterschaften immer so früh entschieden waren, war die Geschichte eher, schaffen sie es irgendwann in der Champions League nochmal? Kann Guardiola quasi auch außerhalb von Barcelona internationalen Erfolg haben? Und dann wurde das aber auch quasi so hochgehypt, dass es quasi auch, fand ich dann schon, kaum noch zu ertragen war, auch wie sehr der Fokus schon ab dem 8. Spieltag quasi auf dem Champions League Finale lag. Das empfand ich als sehr anstrengend, weil ich mir immer gedacht habe, lasst uns sehr gerne im März, April, Mai drüber reden, wie gut die Bayern international sind, aber die Frage nach dem Triple verbietet sich für mich ehrlich gesagt, wenn nicht das DFB-Pokal Halbfinale ansteht und man selber irgendwo im Viertelfinale der Champions League steht. Vorher finde ich diese Frage völlig irrelevant. Und jetzt ist Guardiola weg. Und du hattest dann Ancelotti und da hattest du schon ehrlich gesagt eigentlich auch keine interessante Storyline mehr zu erzählen. Also was soll da die Storyline sein? Ja, gewinnt er jetzt mit ihnen die Champions League, war dann die Storyline, weil er es ja überall bei den Vorstationen gemacht hat. Und diese Frage langweilt mich halt in ganz weiten Phasen der Saison. Weil ehrlich gesagt, die müssen nur Pech in der Auslosung haben. Und dann haben die im Achtelfinale mal einen richtig guten Gegner. Das kann auch alles mal schief gehen. Das gab's früher bei Bayern. Wir haben uns nur alle dran gewöhnt, dass dem halt jetzt die letzten Jahre nicht mehr so war, weil der Zufall so minimiert wurde. Und deswegen fand ich das schon irgendwie nicht packend und auch der Fußball war nicht packend. Und jetzt hast du zwar eine Heinkes-Geschichte, aber wenn du nicht auf Kandu-Geschichten stehst und darauf stehe ich nicht, das finde ich, dieser Hype war genau eine halbe Stunde lang lustig, dann gibt's jetzt eigentlich auch gerade keine Geschichte, außer ich finde die Nationalmannschaftsgeschichten gerade interessant. Also was ist mit einem Müller, wann kommt Neuer zurück, was ist mit einem Kimmich, dem gucke ich sehr gerne zu, da sehe ich auch eine Entwicklung und so weiter. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, daher kommt das halt einfach. Also und es gibt jetzt keine fußballerische Vision, der man hinterherjagt. Das habe ich persönlich mir bei Guardiola einfach total gerne angeguckt. Wie setzt er dieses Spiel um? Und es war unglaublich faszinierend zu sehen, wie bereit auch die Bayern-Spieler damals waren, und zwar eigentlich alle, innerhalb des Spiels fünfmal umzustellen. Und da gab es zwar schon, also gerade in den ersten 20 Spielen hast du schon gemerkt, dass manche Spieler sich gedacht haben, what the fuck? Aber andere Spieler, wie zum Beispiel Toni Kroos, haben total gut mitgezogen und natürlich einen Lahm, der auch, glaube ich, schon viel früher verstanden hat, was das eigentlich alles bringen kann. Und als sie dann aber gesehen haben, ey, Wahnsinn, egal wie uns der Gegner unter Druck setzt, wir hatten immer eine Antwort. Und bei den Bayern konntest du dir sicher sein, schlechte erste Halbzeit, sehr, sehr gute zweite Halbzeit, weil Guardiola einfach sagt, okay, gut, wir machen einfach jetzt ein 7-2-1 und dann ist das doch alles ganz easy. Das fand ich interessant. Aber jetzt unter Heinkes gibt's halt quasi so
die Storyline ist ja quasi,
was passiert nach Heinkes, ist ja die Storyline. Ja, und aber auch die ist doch jetzt eigentlich noch nicht relevant.
Nee.
Beziehungsweise, da kann man jetzt noch keine Bewertung vornehmen. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch insgesamt einfach ein bisschen zu müde. Vielleicht auch zu viele Bundesligaspiele gesehen, ehrlich gesagt. Das macht auch was mit einem.
Aber es ist ja schon eine Frage, wie Bayern quasi sich jetzt positioniert, auch Richtung Transfers.
Ja, ist eine Frage. Im
Vergleich, also war am Samstag, glaube ich, in der Vorberichterstattung, Griezmann war kurz Thema war, ja, bei den Bayern. Was ist denn da jetzt die Position von Bayern zum Beispiel? Geht man da aggressiv ran und sagt, ja gut, ist halt mal dreistellig vom Millionenbereich für so jemanden oder nicht? meiner Meinung nach müsste sich Bayern quasi in die Richtung entwickeln, zumindest punktuell, so jemanden auch mal wieder zu holen. Anderweitig wüsste ich gar nicht, wo sind denn die Leute, die Robben und Ribéry ersetzen? Also Coman, noch einer, oder ist ja nicht die Lösung?
Ich finde, da kommt ja noch eine zweite Ebene rein, die viel komplexer ist als die sportliche Ebene, nämlich was will der FC Bayern als Verein erreichen? Und wenn es nämlich den Bayern darum ginge, die Bundesliga zu gewinnen, dann brauchen sie keinen Griezmann. Wenn es ihnen aber darum geht, und ich glaube, es geht ihnen gar nicht vorrangig darum, die Champions League zu gewinnen, sondern ich glaube, es geht ihnen vorrangig darum, in China und in den USA das große Ding zu werden und 300 Millionen Chinesen und Kohle, 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 Kohle.
Weil dann brauchen sie ihn ja wieder.
Und dann brauchen sie ihn. Und das ist aber halt ein Weg, ist vielleicht auch ganz gut, weil ich mich dann emotional, dann werde ich immer mehr quasi zum neutralen Berichterstatter im Rasenfunk. Das ist vielleicht ganz gut, aber mich verlieren sie da emotional, weil ich es halt lächerlich finde. Und für die Bundesliga ist es so lange, bis die Bayern dann irgendwann sich einen eigenen Wettbewerb mit anderen Mannschaften gesucht haben, ist es auch nicht gut. Weil die Situation jetzt, ich will jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht die Meisterschaft komplett abgehakt lassen, weil es sind eigentlich nur 6 Punkte. Ich finde das eigentlich grotesk, dass wir am 12. Spieltag bei 6 Punkten Vorsprung nicht sagen, na gut, die Saison ist noch lang und der Weihnachtsmann ist kein Osterhase, sondern aber das ist halt, weil
aber wir es in den letzten, da, der ja, will.
Und wir haben es in den letzten 5 Jahren halt so reingeprügelt bekommen. Sobald die vorne wegmarschieren und sich auch mal eine Niederlage erlauben können, dadurch, dass sie nicht häufiger als einmal verlieren nacheinander, das war ja das neue Ding unter Ancelotti. Dass man, ja, also das sind ja eigentlich eher die Fragen, wie es international mit denen läuft. Und Champions League ist dann so ein Glück, Pech. Und ich finde es halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass ich jetzt alten verbittert werde, aber ich finde es irgendwie, mir tut schon weh, was aus der Bundesliga geworden ist, so ein bisschen. Also mir ist es zwar wahnsinnig auf den Sack gegangen als Fan, wenn dann so Mannschaften wie Werder irgendwie bei Bayern dann Meister werden und Oli Kahn sitzt da wie so ein Kind im Sandkasten beim 0-1, weil er den Ball irgendwie nicht richtig festhält. Das hat mir natürlich als Fan wehgetan, aber wie geil waren denn diese Stories damals? Und ich habe ganz viele, das ist vielleicht auch ein Fehler, ich habe ganz viele Bundesliga-Classics-Sendungen bei mir auf dem Server und lasse die immer mal wieder so auf dem zweiten Bildschirm laufen. Ist vielleicht auch ein Fehler, weil man da ein bisschen zu sehr an die gute alte Zeit glorifiziert. Ja, ja. Aber unglaublich, was wir damals für Spielzeiten hatten. Und jetzt ist es halt einfach immer dasselbe. Und gefühlt rede ich im Rasenfunk, seitdem wir 2014 gestartet sind, rede ich gefühlt in jeder Sendung 80% über den Abstiegskampf und 20% über die Frage Champions League oder Europa League, wie schaut's da aus? Und ehrlich gesagt kickt mich diese Frage auch nicht mehr, weil ich beim Abstiegskampf inzwischen mir auch denke, naja, also ja, hier Köln, das sieht schon sehr, sehr schlecht aus gerade. Aber ansonsten bei allen anderen sage ich, boah, frag mich bitte am 28. Spieltag nochmal. Mhm. Da kann ehrlich gesagt alles passieren. Wir haben alles schon gesehen und der HSV wird 16. Also
Du hast zu viel Bundesliga geguckt heute. Ich diagnostiziere eine leichte Depression.
Heute ist auch der Herbst.
Schau Serie A, das ist spannend.
Ja, Serie A, Neapel, Inter vor Juve. Das ist das eine Gegenbeispiel. Ansonsten, ich
habe Roma auch noch dran, alle.
Genau, und Milan, die Storyline mit, haben irgendwie gefühlt 400 Millionen investiert und jetzt läuft es aber gar nicht so gut. Genau, das ist interessanter, aber halt vor leeren Rängen, gefühlt zumindest. In La Liga, weil du es angesprochen hast, Barca 4 Punkte vor Valencia, aber 10 vor Real und Atletico. Und wenn man Valencia nicht zutraut, dass sie es durchziehen, dann ist es auch.
Valencia ist wie Schalke.
Wobei wir natürlich, da hängt natürlich alles, in La Liga hängt natürlich alles vom Klassiker ab. Am 23.12. um 13 Uhr. Wo kann man den nochmal sehen, Flo?
Live und exklusiv auf The Zone.
Das ist krass.
Das ist krass, ja. Es wird krass, einen Tag vor Heiligabend.
Premier League, 8 Punkte City vor United und 9 Punkte vor Chelsea. Das ist auch schon recht deutlich. Und Frankreich hat dann ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie interessiert. 6 Punkte PSG vor Monaco. Ja, seien wir doch mal ehrlich. Das wird immer so mit reingenommen in die Top 5 europäischen Ligen. Aber eigentlich haben sich doch deutsche Fußballfans nie für Frankreich interessiert. Außer Bayern hat mal wieder gegen Olympique Lyon gespielt. Und jetzt interessieren wir uns alle dafür. Oder, also ich mache jetzt so ein generelles Wir auf, was wahrscheinlich gar nicht Bestand hat. Aber wir interessieren uns irgendwie dafür wegen PSG und weil wir ja doch irgendwie die Faszination des Grauens haben, zu sehen, was passiert das, wenn man da einfach so viel Geld zusammensteckt und so riesige Egos und oh, Neymar hat jetzt auf einer PK geweint. Aber eigentlich ist es doch eine Liga, die quasi das ist wie die niederländische Liga, ehrlich gesagt, da registriere ich auch eher so halt irgendwann im Mai, wer Meister geworden ist. Aber da guckt man doch nicht, also früher, als ich noch Zeit hatte, als Kind habe ich mir immer die Tabellen angeguckt und so weiter, aber da guckt man doch jetzt, das interessiert einen doch eigentlich nicht.
Also so wie du jetzt gerade sprichst, wird es tatsächlich Zeit, dass der VfB Stuttgart auf Platz 3 mal wieder erscheint. Und da mal wieder ein bisschen Stimmung in die Bude kommt da oben.
Ja, wie heißt nochmal euer Präsident?
Okay, gerade? Lassen wir das. Wolfgang Dietrich.
Ja, genau. Netter Typ, glaube ich. Aber als hättest du...
Das glaube ich ehrlich gesagt.
Ja, nee, eigentlich nicht mal netter Typ, genau.
Nein.
Er weiß,
würde ich ihn nicht definieren. Nee,
stimmt, genau. Er weiß sich gut zu verkaufen, das wollte ich damit sagen. Ich habe ein Sky-Interview mit ihm gesehen vor relativ am Anfang der Saison. Ich meine, gut, das ist Sky-Interview, das war schon quasi wie, als hätte er Audienz gehalten. Also unterwürfigere Fragen konnte man nicht stellen, aber gut, verkaufen hat ihr Produkt. Aber da habe ich mir schon gedacht, habe das Gefühl, viel über ihn zu wissen, weil ich auch viel in Blogs lese. Mhm. Und wie er sich da verkauft hat, da dachte ich mir, wahnsinnig gut. Er hat das total gut hingekriegt, sich einen guten, modernen Anstrich zu und so auch so hemdsärmelig und klage ich noch zu meinem VfB und ich lieb den halt einfach. Das
Idiom
so.
Halt auch dabei.
Ja, ja, das hat mich schon auch ein bisschen
vermittelt gepackt. Vertrauen.
Naja. Wir machen dicht und ich nehme Antidepressivum, oder?
Das ist ein guter Plan für.
Es hilft ja alles nichts. Aber ihr hättet mich auch nicht nach Bayern fragen dürfen. Eigentlich hatte ich nicht vor, über Bayern lange zu sprechen.
Das war ja auch nicht so.
Nee, war ja nee, überhaupt nicht lange. Ich muss noch Podcast-Grüße rausschießen. Und das ist vielleicht die einzige gute Neuigkeit nach diesem grauen Ende. Nämlich, wenn ihr jetzt depressiv seid, weil ihr bis hierhin gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann empfehle ich euch jetzt 4 Podcast-Folgen, die ihr hören könnt, die allesamt wunderbar sind. Und zwar zum einen die aktuelle Folge von Colinas Erben, die auf den Schiedsrichterstreit näher eingehen und wie immer da ein paar Dinge nennen, die man so vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Dann gibt's eine sehr schöne Folge vom Blauen Salon. Der Ed Castensio durfte mit Domenico Tedesco über Taktik sprechen, weil Tedesco mitbekommen hat, er kannte schon Spielverlagerung.de und dann hat ihm jemand gesagt, ja, aber weißt du, dass es auch ein Spielverlagerung nur für Schalke-Spiele gibt, nämlich Halbfeldflanke.de, und dann hat er sich das angeguckt und dann hat er gesagt, den will ich kennenlernen.
Das ist aber auch schon wieder cool.
Genau, und im Blauen Salon erzählt Carsten, wie diese Begegnung war, hat auch ein Interview dazu auf Halbfeldflanke.de veröffentlicht, sehr interessant. Dann hat der Deutschlandfunk im Deutschlandfunk Sportgespräch die komplette Sportkonferenz vom letzten Freitag vor 10 Tagen online gestellt mit dem Thema Erdrückt der Fußball die anderen Sportarten? Auch sehr interessant.
Oh ja, schönes Thema.
Ja, haben es auch wirklich sehr schön aufbereitet. Dauert 3 Stunden insgesamt, viele verschiedene Gesprächsgäste, sehr empfehlenswert. Und der Aufwachen-Podcast hatte die Folge 250 und Klaus Kleber war zu Gast. Und wer den Aufwachen-Podcast schon mal gehört hat, weiß, dass das quasi ist, als würde hier Uli Hoeneß zur Tür herein spazieren und würde sagen, so, Herr Ost, jetzt reden wir mal darüber, wo ich den FC Bayern in 10 Jahren sehe. So ungefähr wäre das. Diese 4 Folgen kann ich sehr empfehlen und ich kann natürlich nur sehr empfehlen und danken euch beiden. Und zwar zum einen dem Neu-Twitterer.
Das ist noch nicht.
Steht noch nicht fest. Spox_Hegelmann. Also du musst mir versprechen, dass du die Privatheit deines Accounts aufhebst, damit wir nämlich überprüfen können, wie viele Follower du hast. Ja.
Und du musst seine Freundschaftsanfrage natürlich auch annehmen, sonst ist er noch depressiver als eh schon.
Das ja sowieso, ja. Sonst lade ich dich nämlich in der nächsten Woche wieder ein und dann dauert es wieder so lange.
Oh je.
Vielen Dank, Flo Regelmann, Chefredakteur von Spox.com. Auf Spox_Regelmann kann man ihm bei Twitter folgen und seine zukünftigen Rants lesen. Flo, vielen Dank.
Danke, Max. Schön war's.
Das freut mich, lang war es auch. Und außerdem charmant wie eh und je, kompetent wie eh und je und mit Totholzmedien hier in diesem Digitalhaushalt.
Soll ich mal rascheln?
Danke an Desiree Wolf @Töserö bei Twitter und zu hören auf meinsportradio.de, unter anderem auch zum Thema Golf. Darüber haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen, aber das lassen wir jetzt vielleicht auch.
Nee, das machen wir ein andermal.
Oder habt ihr da noch, nachdem ich jetzt schon die Sportkonferenz zu Erdrückter Fußball, andere Sportarten empfohlen habe, können wir auch noch über Golf sprechen. Mir ist eigentlich jetzt alles egal.
Aber ich glaube,
ich möchte nur noch
Hörer
weinen und einen
verzweifeln
Bart nehmen.
Irgendwann. Lass du mal lieber das
sehr starke
Bart
Leistung von John Rahm gestern, kann ich sagen. Aber weiß nicht, ob ihn irgendjemand kennt.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber dann glauben wir, das ist einfach mal
ist so
ungehört.
Ist so. Dabei bleibe ich bei Großkreuz und sag, ist so.
Okay, dann bleiben wir bei Großkreuz. Womit wir wieder den Schlenkerer vom Golf zurück zum Fußball gemacht haben, Gott sei Dank, beziehungsweise geht's bei Großkreuz noch im Fußball? Das müssen wir einen SV Darmstadt-Podcast fragen. Wie wär's denn mit Hoch und Weit zum Beispiel? Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören bis an diese Stelle. Ich freue mich sehr über Feedback, vor allem auf Twitter und Menschen. Nehmt bitte @spox_regelmann in die Menschens mit rein, da auf das sein Handy ewig klingele. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.